So, und wir fangen jetzt an. Ja, Zauberei.
Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux
Radio. Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux et Horaz Ausgabe 87 und zugleich die letzte Radio Tux et Horaz Sendung dieses Jahr. Ja, heute sind wir zu viert. Und haben uns hier mal wieder ein bisschen verkrochen, verkrümelt. Es gibt auch was zum Krümeln, nämlich Christstollen hat Frank mitgebracht. Also Frank ist da, hallo.
Hallo.
Sven.
Hallo.
Marc.
Hallo.
Und mein Name ist Ingo und ich darf euch zu dieser wunderbaren Sendung begrüßen. Toll, oder?
Super, wundervoll.
Super. Ihr könnt, wenn ihr noch nicht seid, in den Chat kommen, ircfreenode.net, Channel Raute Radio Tux. Und wir versuchen diesmal nicht so viel zu futtern.
Obwohl nicht so viel zu tippen.
Da tippen ja so laut.
Ja, wir haben jetzt...
Ich glaube, ich stelle das Notebook mal ein bisschen weiter weg. Dadurch, muss ich halt umgreifen, aber geht.
Dadurch, dass wir jetzt hier in den neuen Raum gezogen sind, immer mal öfter, hört man das mit dem Tippen. Aber dafür hat jeder einen Laptop vor sich und kann tippen. Da hat er auch was, oder?
Ja. Also wir haben sogar 3 Linux-Rechner.
Ja.
2,5.
Wird ja gar nicht, darf 4. ja nicht.
Drei. Naja.
Ja.
Genau. Oder so ähnlich. Gut, fangen wir an. Es ist eine Menge passiert diese Woche. Wenn ich mir die Wave angucke, denke ich schon wieder, das schaffen wir doch nie. Fangen wir mal oben an. Ich weiß nicht, ich habe es nicht gelesen, aber irgendjemand hat es reingeschrieben, ab 2 kommt.
Aha.
Hat keiner gelesen, hat bloß jemand reingeschrieben.
Nee, ich hab's reingeschrieben, ich gebe es zu. Ich habe es auch überflogen, es soll viel schneller sein, weil es intern auf SQLite setzt. Weiß jemand von euch, was die momentan von Speicherformat benutzen? Okay, okay, SQLite ist klein, schnell und toll und man
vielleicht
benutzt es gern.
BerkeleyDB oder...
Wahrscheinlich.
Wirklich? Flatfiles?
Oder Files, ja.
Also so lahm wie der im Moment ist, müssen es Flatfiles sein.
Ja, guck dir mal andere Paketmanager an. Okay. Das abt echt schneller gegen.
Bei mir nicht mehr, leider. Aber
gut. Aber kommt Version 2 zu Weihnachten, ist toll, wird schnell und noch viel besser. Und
fließt es dann gleich in Debian ein oder ist es so erstmal so?
In Debian einfließen. Also in Stable Debian dann in 6 Jahren. Testing dann.
Ja. Testing dauert es dann nur 3 Jahre.
Unstable und Bleeding Edge und dann Cut Edge, keine Ahnung.
Ja, aber die Sache ist ja noch ein bisschen spannender. Also es ist ja nicht nur so, ob das mit einem zusätzlichen Paketmanager mal kurz installiert, sondern es ist ja auch die Frage, wo sind denn die Pakete dann gespeichert? Also sind denn die SQLite-Datenbank oder eben in der alten Datenbank? Das heißt, man kann ja nicht beide parallel benutzen. Das muss einem ja klar sein.
Nee, so wie ich das verstanden habe, benutzen die SQLite für die Metadaten und die Pakete bleiben schon gleich.
Also
nur für die Metadatenverwaltung, dass man weiß, was ist gerade installiert und dass man die Suche und so relativ fix macht dafür.
Das Schöne ist, dass es in Vala geschrieben ist, sehe ich gerade hier.
Ja, sehe ich auch. Kannte ich bis jetzt noch nicht.
Ich habe es mir neulich mal durchgeschaut.
Erzähl.
Ich gerade noch überlegen. Ist auf jeden Fall so ein Gnome-eigenes Dingens. Also ist eine Programmiersprache, die im Grunde nirgendwo im Einsatz ist, außer halt unter Gnome. Und an mehr kann ich mich so spontan nicht erinnern. Aber ich habe 2 Tabs offen und sobald die laden, kann ich euch was drüber erzählen.
Ich dachte, du wolltest Windows 7 installieren.
Ich habe Windows 7 installiert und es ist auch alles besser. Ich habe jetzt kaum noch Speicherplatz. Bedeutet, über den muss ich mir keine Gedanken machen, weil ich habe ihn ja nicht. Und es gibt auch fast keine Möglichkeit, den im Nachhinein noch irgendwie zu reduzieren. Hätte ich von Anfang an reduziert, dann ja, aber irgendwie. Ich kann jetzt zumindest größer als 800x600 und auch Videos. Das ist schon mal ein Anfang. Aber wie gesagt, wenn dieser GMA 500 endlich mal richtig unterstützt würde von Linux, dann wäre ich ja glücklich. Aber nein, ja. Also, die Tabs öffne ich resigniere.
Na gut, dann lassen wir das zu ab 2. Es kommt jedenfalls irgendwann und es wird alles besser und neuer und cooler und sowieso und überhaupt. Dann
vielleicht noch eins, ja. Synaptic soll ersetzt werden durch einen anderen Paket, grafische Oberfläche.
Cloud. Cloud. Aber ja, Synaptic, ist das nicht nur in, nur Ubuntu oder ist es?
Nee, das gibt's mittlerweile, also das wird auch in Debian eingesetzt.
Echt? So.
Richtig. Also, so als grafisches Frontend?
Ich benutze kein grafisches Frontend.
Ja, ich auch nicht so. Aber
hey, ich hab schon Schwierigkeiten, mich an Aptitude zu gewöhnen.
Also das Aptitude ist doch toll.
Ja, es ist toll, aber man muss sich halt umgewöhnen.
Das, warum?
Ja,
kann nicht mehr App-Cache-Search machen, sondern kann dieses Aptitude-Search machen.
Ja, okay, ja. Und es hat auch so eine, nee, ich meine, wie sagt man, teilgrafisch so ein bisschen.
Ein N-Cursors-Frontend.
Ja, genau.
Das habe ich noch nie gemerkt. Muss ich das einfach Aptitude eingeben?
Ja, und dann, genau. Ja, das habe ich mal aus Versehen gemacht. Ich habe die Parameter vergessen und bin dann total erschrocken, was da auf einmal auf mich zukommt. War dann...
Dann kannst irgendwie du
am Tippen so, geh bitte wieder raus, ich möchte jetzt meine Parameter eingeben.
Ja, siehst du. Ja. Aber da kann man auch mit einem Tastendruck dann Update machen und schnell was installieren und wenn man da richtig fit drin ist, geht das wohl auch gut.
Ja, wenn man das braucht, ist das bestimmt schick. Ich habe es bis jetzt noch nie benutzt, weiß ich nicht.
Ja. Ich bin immer sehr verwirrt bei Aptitude, weil es gibt ja irgendwie Upgrade, ist ja irgendwie deprecated, und dann gibt es irgendwie Safe Upgrade und Dist Upgrade und ich will einfach nur upgraden. Ich weiß gar nicht.
Ja, Dist Upgrade ist, wenn du dann von einem Major Release auf das nächste gehst.
Und aber auch für einzelne Pakete. Also teilweise denkt er sich dann so gerade...
Naja, den Kernel nimmt er zum Beispiel
nicht. Pulse Audio zum Beispiel ist bei mir auch so eine Sache, das kann ich nur mit Dist Upgrade upgraden. Beim normalen sagt er dann, wurde zurückgehalten.
Wenn es ein Versions-Upgrade ist, ein großer...
Von 6 auf 7. Ja. Das ist aber nicht, machen das nicht alle irgendwie so... Nee. Manche sind bei Version 92, manche bei 1,003.
Ja, aber ich glaube, deswegen ist es. Also wenn es ein richtig Major Release ist, dann wird es halt nicht geupgradet. Aber das ist auch wieder gefährliches Halbwissen. Aber zum Beispiel wird ja der Kernel auch nicht geupgradet. Da werden ja nur Security-Fixes und so, die kriegst du halt. Und wenn mal ein richtiger großer Kernel, also Update anstehen würde, dann würdest du auch nicht mit einem Upget oder Aptitude Update kriegen.
Soll ich vielleicht jetzt noch was zu Vala sagen? So?
Ja, achso, unser gefährliches Halbwissen von gerade eben korrigieren. Cloud ist nicht der Paketmanager, der da irgendwie mitkommt, sondern das ganze Ding heißt Center. Also Cloud ist, so wie ich das jetzt gerade lese, aktuell irgendwie in Perl oder Python geschrieben.
Ja, das weiß keiner so genau. Die Syntax ist sehr verwirrend.
Ja, oder,
jemand hat Perl programmiert, aber hat es wie Python aussehen lassen. Dieser
Was?
Ich bin sicher, das geht.
Okay.
Ja, und während hier gerade weitergelesen wird, also dieses Vala ist ähnlich wie C-Sharp, nur irgendwie ein bisschen besser an das Genome-interne Objektsystem angepasst und kann eben die ganzen schicken Sachen, also so alles, Generics, Lambdas, Foo, und kompiliert wohl nach C runter. Also schon mal ein netter Ansatz so.
Gut, dann ist ja diese Woche noch irgendwas passiert, und zwar mit Kernel und Nvidia und...
Ich habe jetzt übrigens... sorry, dass ich dir noch... Ich habe jetzt übrigens rausgefunden, also Claude ist der Mensch, der da interviewt wurde.
Und Claude Van Damme.
Heißt...
doch,
genau. Julian oder Julian Andreas Claude. Ich weiß jetzt nicht, ob das, wie man den in seiner Sprache ausspricht, aber ich spreche das jetzt einfach mal Deutsch aus. Und der meint, dass bisherige Paketmanager in Perl oder Python geschrieben sind und es deshalb viel Speicher braucht und so. Und dass es deshalb jetzt ein neues grafisches Paketmanagementsystem namens Center gibt, wo auch Ubuntu dran beteiligt sein soll. Gut.
Gut.
Jetzt hätten wir dieses Halbwissen beseitigt. Machen wir weiter.
Hättet ihr auch alles mit Surfen rauskriegen können im Übrigen.
Ja, wenn ihr euch vorbereitet hättet, dann ja.
Okay. Dann kommen wir jetzt aber zu Nvidia NV und den neuen Nouveau-Treiber im Kernel. Also ich meine, ich habe keine Nvidia-Grafikkarte, aber es soll so irgendwie ganz toll sein. Ja?
Okay, dann die war schon immer ganz toll, das ist ja das Traurige. Und die wird jetzt noch besser. Und ATI ist nach wie vor nicht nutzbar quasi unter Linux.
Nee, das würde ich so nicht unterschreiben.
Also die Treiber sind gnadenlos veraltet.
Ja, ich weiß,
die Windows-Treiber sind gnadenlos veraltet.
Ich hab ja letzte Sendung schon über ATI gerantet und gemeint, die Treiber sind total beschissen. Das stimmt auch.
Welche? Du musst auch immer noch dazu sagen, welche?
Proprietären Catalyst-Treiber.
Ja, genau, wieso? Die anderen sind auch offiziell.
Von ATI?
Ja, natürlich. ATI entwickelt Open-Source-Treiber.
Ja, der Hammer. Ja, und da gibt's zwei. Es gibt einmal die normalen... Xorg, schlag mich tot, schieß mir ins Knie, wie heißen die denn?
Es gibt Radeon HD.
Genau, die heißen Radeon und dann gibt es noch die Radeon HD. Und ich habe sie beide ausprobiert, sie funktionieren in 2D-Sachen, also so zum Filme gucken und so und zum normal Arbeiten funktionieren die wirklich gut. Also, gut im Vergleich zu den Catalyst-Treibern, aber man hat halt keine richtig tolle 3D-Beschleunigung und so.
Ja, aber es soll kommen, also gerade für die neuen, also alle neuen Karten, die werden wohl richtig gut unterstützt. Mhm. Also je neuer man eine Karte hat, desto besser ist das wohl abgedeckt. Ja, also die werden, glaube ich, von Novell entwickelt und AMD hat da alle Spezifikationen offengelegt und hat gesagt, hey, bitte entwickelt mal hier uns die Treiber Open Source. Und
hat sich das gebessert, nachdem AMD AT übernommen hat? Kann das daher kommen?
Ja, also die haben irgendwann mal gesagt, irgendwann mal entschieden, hier, wir machen jetzt Open-Source-Treiber und deswegen werden diese Catalyst-Dinge halt auch nicht wirklich mehr groß weiterentwickelt.
Ja, aber was ich wohl gehört habe von einem Kumpel, der so recht viel 3D-Zeug macht, so eigene Engine-Info, dass die AT-Treiber wohl gerade was Features angeht, einfach immer gnadenlos hinterherhinken und irgendwie nur auf das Spiel von vor irgendwie 12 Monaten optimiert wurden. Und sobald man dann irgendwelche neuen Sachen kommen, die der Chip eigentlich könnte, dauert es dann irgendwie ein halbes Jahr, bis der Treiber die kann.
Also wie gesagt, gut, das sind natürlich Spiele auch eine ganz andere Welt, muss man sagen.
Also genau, wie gesagt, gerade 3D-Support ist da momentan echt noch nicht wirklich toll, aber zum normalen Arbeiten würde ich die auf jeden Fall den Catalyst-Treibern vorziehen.
Ja, habe ich auch noch Gutes drüber gehört.
Ja. Genau, wie sieht's denn aus mit so Nvidia, dieses VP DAO, oder ist das jetzt schon offizieller? Also dieser Grafikbeschleunigerstandard, wo geht sowas in der Richtung mit AT, weißt du
das? Bei mir wird es momentan alles auf der CPU gerechnet.
Sehr schön.
Ja, so viel zum Thema.
Okay. Sagen wir nichts. Also, können wir jetzt nochmal ein paar Worte zu Nvidia sagen? Das haben wir jetzt irgendwie nicht gemacht, oder? Also in dem neuen 2633 wird das jetzt irgendwie, wird NV rausgeschmissen. Mhm. Und dieser neue Treiber, weiß einer, was das ist für einer? Was der besser macht, warum der jetzt
der wurde toller speziell, ist? Der soll 3D-Support haben.
Ja.
Okay. Also das ist das Besondere, das ist auch komplett Open Source, logischerweise, wenn er in den Kernel kommt. Und der wurde speziell entwickelt, dass er eben auch 3D vernünftig unterstützt. Wie weit das jetzt mit den neuesten Treibern, mit den neuesten Karten und mit den neuesten Features funktioniert, weiß ich nicht, habe es noch nicht selbst getestet, wo ich nicht selber eine Nvidia gerade eigentlich habe. Aber das ist eigentlich die moderne Generation.
Ja, okay. Ja, und auch, dass dieser Treiber mit in den Kernel reinkommt, da gibt es auch dieses, Ingo, hilf mir auf
Kernel die Sprünge. Kernel-Mode-Switching.
Genau, Kernel-Mode-Switching, dass man dann praktisch so richtig schnell umschalten kann und dass er dann schon beim Boot automatisch die richtige Auflösung einstellt und so.
Genau. Das ist nur, dass es nicht flackert, ne?
Ja, ja.
Aber es flackert beim Umschalten.
Ja, weil die machen so
und viel. Und es geht schneller.
Also es geht schneller, es ist ein bisschen performanter und man hat schon schöne Auflösungen bei Booten.
Genau, das ist cool. Ich habe mich immer nur gefragt, warum die da so viel, weil das liest man so oft irgendwie Kernel Mode Switching. Dabei macht es nur das Umschalten schneller. Also das, was ich so einmal am Tag mache.
Ja, aber manche machen das halt öfter. Okay. Und es sieht halt schicker aus.
Ich habe es bei mir abgeschalten, weil sonst kein Dings mehr geht, kein Standby.
Ja, oder so.
Ja.
Das coole Grafikzeug.
Ja. Also ich hab ja extra, als ich mein Notebook gekauft habe, darauf geachtet, dass ich eine Intel-Karte drin habe und mit der läuft alles super
prima. Das ist auch eine gute Entscheidung. Nicht mit der GMA 500, wollte ich nur anmerken. Das ist auch eine Intel-Karte und da läuft gar nichts und auch nur ansatzweise.
Ja, okay. Also ich habe mich vorher informiert und...
ja, nee, ich wollte das eigentlich auch, aber mein Notebook gab's mit einer Intel-Grafikkarte nur in der kleinen Auflösung. Ich wollte ja die große Auflösung haben.
Okay.
Und die gab es noch mit AT. Na, habe ich halt einen sauren Apfel gebissen und mir AT gekauft.
Wobei ich da sagen muss, also selbst Nvidia, selbst die Binärtreiber von Nvidia, die gehen zumindest. Also ich glaube, da ist zwar unschön, dass es so ein komischer Binärklops ist, aber die bringen so schnell neue Updates raus, die kompilieren auch
Vertreiber. Soll ich dir erzählen, was mein Desktop gerade macht?
Was macht denn der Desktop gerade?
Ich fahre hoch. Mhm. Und dann bewege ich meine Maus und dann warte ich 20 Sekunden und dann sehe ich, wie meine Maus sich bewegt. Und das ist schön. Seit einem Upgrade vom X-Server ist das so. Ich habe jetzt noch keine Zeit und Lust gehabt, das Problem zu fixen, da ich den momentan nur als File-Server benutze. Geht das auch noch, aber man kann daran halt nicht arbeiten.
Liegt es am X-Server oder am Grafiktreiber? Weil normalerweise musst du den ja permanent nachkompilieren, wenn du ein Kernel-Update machst. Und ich weiß nicht, ob auch beim X-Server-Update...
Nee, das ist schon Arch Linux alles mit integriert. Wenn man da die Standard-Kernel benutzt, dann geht es schon. Wo genau das Problem liegt, weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass auf demselben Versionsstand auf dem Notebook es keine Probleme im X-Server gibt. Also ich vermute mal, das hat mit den Nvidia-Treibern zu tun. Mehr kann ich dazu momentan nicht sagen, weil... Ja. Auch mal wieder Urlaub und so.
Ja, ja.
Um das Zeug dann zu fixen.
Urlaub oder du könntest mehr Drogen nehmen und so eine neue Droge hat irgendwie Red Hat entwickelt. Spice.
Oh. Ich habe ja gehört, wenn das Spice kontrolliert das Universum.
Ja, genau. Daran habe ich aber auch sofort gedacht. Dune. Ja, um das hier mal ein bisschen aufzulösen. Ja, Simple Protocol for Independent Computing Environments. Spice.
Das Gute ist Simple. Das ist ja nicht, als ob sie alles Simple nennen würden. Ja. Soap war auch mal ein Simple... Kann aber
war nie so.
War nie simpel, meine ich.
Ja, ja, richtig. Kann auch keiner auseinanderfrickeln, deswegen. Was macht also, dieses Spice? Hat sich das jemand genauer...
Nee, ich habe nur gesehen, das ist irgendwie KVM, also Virtualisierung übers Netz in der Cloud.
Buzzword Contest gewonnen,
klar. Genau. KVM in der Cloud.
Soweit ich das gelesen habe, soll das ein Protokoll sein, was so Sachen wie Desktop-Sharing ziemlich performant unterstützt. Also man soll dann so Sachen auch so Echtzeitanwendungen und Videos gucken können, aber so wie mit VNC in der Art, aber halt ziemlich performant, sodass es wirklich so Echtzeitgefühl
gibt. Also ich share meine Tastatur, ich share meine Maus irgendwo auf einen anderen.
Ja, und den Monitor halt.
Und den Monitor. Ja.
Da gab es doch schon dieses NX Snow Machine, sonst irgendwas, das auch sehr performant. Also ich meine, das Coole ist ja, was die wenigsten Leute wissen, dass X, dieses Linux X, das ja per Default unterstützt, dass man einfach ein Programm auf einem anderen Rechner laufen lässt, aber die Grafikausgabe aus seinen holt.
Ja, mache ich regelmäßig.
Machst du regelmäßig. Siehst du, es weiß aber kaum
einer. Kann man auch toll über SSH tun. Und
genau, musst du halt bloß einschalten. Ne?
Ja. Richtig, genau. Und das wäre ja schon mal
dann
das
ist SSH schon mal ganz minus cool. X und dann...
Ne, mittlerweile ist minus groß Y. X ist, glaube ich, unsicher.
Ja, ja. Was?
Ich habe das irgendwann mal mit X gemacht. Das ging dann immer. Seitdem benutze ich minus groß Y. Das ist
wieder was gelernt.
Logische Fortsetzung. Y deprecated wird dann immer Z und dann haben wir Probleme.
Dann fangen wir mit AA wieder an.
Das genau, ist ganz auf jeden Fall dieses NX, da gibt es glaube ich auch so, das ist eigentlich so
NX ein bisschen... NX ja, ja, da gibt es auch das komplett, aber es gibt auch komplett Open Source.
Genau, FreeNX dann,
ja, heißt der Server und genau.
So. Und das geht dann auch und...
Aber geht auch über SSH und
ich sag mal, je mehr,
die Authentifikation und so. Ja, genau. Die haben das wohl auch relativ schlank gemacht. Aha, und sowas ist sowas Ähnliches. Also ich habe hier gedacht, das ist mehr.
Ich habe das gerade in den Chat gepostet, was das minus Y macht.
Okay. Also das Spice-Protokoll, würde ich jetzt sagen, macht irgendwie noch mehr.
Ja, das soll auch für virtuelle Maschinen gerade geeignet sein, dass man dann praktisch sagen kann, man hat jetzt irgendwo seine virtuelle Maschine in der Cloud und kann dann da High-Speed Multimedia Low-Latency-Anwendungen laufen lassen. Bingo.
Also kannst du hier Videos quasi...
Ja, unter anderem oder Spiele oder so.
Aber, Videos übers Netz. Ja, wobei Spiele... Ich habe das da gibt es jetzt ja so viele Leute, da ging auch neulich wieder durch eine Umfrage, hier durch einen Hochschulverteiler, so, ja, hier, wollt ihr nicht Cloud-Gaming machen?
Ja, ich hab's beantwortet, ja.
Ja, ich auch, aber mir wären allein schon die Zeit, die der braucht, nur um meine Tastatur hinzuschicken, plus dann nochmal die Zeit, die er braucht, um das Bild bei mir wieder zurückzuschicken. Ist es nicht ein bisschen viel mit der Zeit irgendwie, oder? Ich meine, theoretisch...
Es scheint aber trotzdem irgendwie zu laufen.
Also läuft das denn überhaupt schon? Ich meine, es gibt sehr viel Werbung. Aber geht es? Weil ich glaube, es gibt noch keinen, der es wirklich macht. Es sind nur Firmen, die das dann so buzzwordmäßig, bang, Cloud Gaming.
Ja, das funktioniert schon. Also man muss natürlich auch ein bisschen... Du musst bedenken, dass es noch andere Leute gibt, die nicht nur First-Person-Shooter spielen, so wie du wahrscheinlich.
Oh.
Ja, aber das sind also Latenzen sind nicht immer ganz kritisch.
Ja, Solitär im Netzwerk geht zum Beispiel dann auch über Cloud-Gaming, das glaube ich ja. Aber die machen ja nur Werbung mit so, jetzt geht ja Cloud-Gaming.
Und andere Spiele außer Solitär und irgendwie Doom funktionieren eigentlich auch relativ gut.
Echt? Hast du mal selber probiert, oder?
Nee, aber ich habe ein bisschen was drüber gelesen und das ist eigentlich gar keine so schlechte Idee. Weil es ist bei so Latenzen, muss einem ja immer klar sein, da geht es ja auch ein bisschen darum, wie gut das Protokoll dafür geeignet ist. Du hast gerade das NX angesprochen. Das ist ja gerade so eine Sache, was der Unterschied hauptsächlich von NX zu dem klassischen X-Server-System ist. Also beim eigentlichen X-Forwarding, das Protokoll wurde ja gedacht für LAN-Verbindungen. Also wirklich, der Rechner ist jetzt irgendwie mit 100 Mbit irgendwie im Nachbarraum und so ist das Protokoll eben auch gedacht. Das heißt, da gibt es dann irgendwie hier mal eine Linie. Hast du die Linie schon gemalt? Ja, ich habe sie schon gemalt. Hast du sie wirklich gemalt? Ja, ich habe sie wirklich schon gemalt. Bist du jetzt bereit für den nächsten Befehl? Ja, ich bin bereit für den nächsten Befehl. Das heißt, diese Roundtrips, das heißt, diese Kommunikation nicht hin und her, das macht das ganze Protokoll relativ langsam über langsame Internetverbindungen. Das ist genau das, was sie bei NX rausoptimiert haben. Okay. Das heißt, da werden X-Proxys dazwischen geschaltet, die diese Requests einfach beantworten blind. Genau. Also, das heißt, deswegen funktioniert es eben auch mit ganz kleinen, mit irgendwie mit einer, keine Ahnung, GSM-Handy-Verbindung kann man schon flüssig mit dem Desktop arbeiten, remote.
Genau, also das machen die so inkrementell wahrscheinlich dann auch, anstatt immer die kompletten, oder?
Ja, aber das ist was anderes. Also das hat nichts mit Roundtrips zu tun. Also gleichzeitig werden auch die Daten natürlich komprimiert, das werden als JPEGs übertragen und nicht als Bitmaps alles. Und da gibt es schon ein paar spannende Sachen. Und das kann man mit diesem Remote, mit Cloud Gaming, falls das aktuelle Passwort ist, weiß ich jetzt nicht, kann man das natürlich genauso machen.
Aber also, ist es nicht so, ich brauche ja allein schon, wenn ich mein normales DSL habe und mir geht's gut, dann habe ich ja so 30 Millisekunden, sag ich mal, allein schon zum Provider überhaupt, zum nächsten Server.
Klar.
Bedeutet, ich drücke nach oben und allein, dass der andere Server mitkriegt, dass es nach oben geht, braucht schon 30 Millisekunden, oder? Genau. Wie ist denn das? Rechnen Sie mit zurückkommen? Ist das der komplette Roundtrip normalerweise, so ein Ping?
Das hängt vom Protokoll natürlich ab.
Ja, nee, generell so ein Ping.
Also das Schnellste, was geht. Nur, wenn das irgendwie über UDP macht, das heißt, du schickst es einfach nur raus und du genau. wartest nicht auf irgendeinen Handshake oder irgendwas, ja, ja, dann sind es diese 30 Millisekunden.
Genau. Bedeutet, dann hat er aber erst mein Input, dass ich überhaupt nach oben gedrückt habe. Dann muss der ja selber noch aktiv werden. Muss er das dann auch irgendwie alles irgendwie anmarscheln und wieder in sein Format überführen. Das kannst du binär recht schön schnell machen, nehme ich an. Dann muss der irgendwas machen und muss mir dann ja die Änderung wieder zurückgeben.
Klar.
Bedeutet, dann habe ich also minimum mal 60 bis 100 Millisekunden, bevor ich überhaupt eine Änderung bei mir wahrnehmen kann.
Ja.
Bedeutet, also selbst Jump'n'Runs werden die da nicht schon so ein bisschen, wenn ich immer hinterher hink? Oder machen eventuell, ich meine, vielleicht puffern die auch recht viel vor oder haben so ein Minimum an Spiellogik schon bei mir dann. Also ich nehme ja an, die streamen nicht alles. Ich nehme an, da hat mir zumindest die Stream, die hat so einen kleinen Client mäßig drauf und das sind zumindest so die ganz, ganz Low-Level-Operationen noch irgendwie.
Mhm. Ja, da gibt's halt die verschiedensten Möglichkeiten. Also selbst wenn du spielst immer so ein bisschen Richtung First-Person-Shooter.
Nee, nee, auch alles was live
Spielen,
ist.
Naja, bei normalen Spielen ist es irgendwie 30 Millisekunden echt.
Also jetzt nicht, sagen wir mal, nicht, was gehen, ist auf jeden Fall Strategie, das ist kein Thema, aber sobald ich Jump'n'Run
habe. Adventure ist auch kein Thema.
Richtig, sobald ich Jump'n'Run habe, sobald ich ein Beat'em'up habe, sobald ich ein Sportspiel habe, größtenteils auch schon. Mhm. Ist halt doof, weil dann ist der an mir schon quasi vorbei, bevor ich überhaupt reagiere. Und
also klar. Aber wenn es irgendwie so ein Doom oder so ein Quake oder irgendwie sowas,
ja, das ist
da läuft es ja das meiste ja lokal.
Genau. Also das ist eben die Sache, wie fern es dann noch Cloud ist. Ich meine, das ist dann so wie diese Java, keine Ahnung, generell Java Webstart oder Applet-Geschichte. Ja. Kommt schon irgendwie aus dem Netz, macht mir aber auch wieder alles drauf und die werben ja exklusiv damit, dass du alles spielen kannst, egal wie dein Rechner ist.
Mhm.
Also die meisten, die so Werbung machen. Gut, wie man da drauf vertrauen kann und ja.
Klar.
Wäre natürlich auch super für Linux, weil dann müsste ich, wenn die mir wirklich alles vorrendern, dann gehen auf einmal alle Spiele auf Linux, wenn ich nur den Client habe, der das Protokoll spricht.
Mhm.
Das wäre natürlich cool.
Ja. Ja, dann gibt es doch diese komische Steam-Downloading-Plattform oder so.
Ja, aber das ist, glaube ich, soweit ich weiß, nur zum Verteilen
genau.
von Software.
Ja, richtig.
Verteilen, ob die kaufen. Software dann später über das Netz irgendwas, irgendwie Kommunikation macht, ist davon total unabhängig. Ja,
richtig. Läuft übrigens wunderbar auf Wine mit Linux.
Ja, deswegen. Das wusste ich nur, dass das irgendwie läuft. naja, ich hatte ja doch letztens auch dieses quasi Adventure, weil ich ein Adventure-Game spielen wollte. Und
wie ging es denn aus?
Ich habe Windows 7 installiert.
Ach ja, ja. Okay.
Ja.
Ach, das Adventure meinst du? Dieses Adventure-Spiel meinst du?
Das war ein Adventure, da hinzukommen, genau. Und das hat dann funktioniert und jetzt kann ich es eigentlich wieder runterschmeißen. Jetzt habe ich es durchgespielt. Super Spiel, also für jeden zu empfehlen.
Wie war der Name?
Runaway 3.
Okay.
Twist of Faith oder so.
Warst du nicht immer noch bei Monkey Island, wenn wir beim fünften Mal durchspielen oder so? Nein.
Also ich habe Monkey Island mindestens schon fünfmal durchgespielt, okay. Ja. Auch ein tolles Spiel. Aber das kann man ja selbst unter Linux mit Scrum-VM spielen. Mobile-Kram. Das Beste fand ich ja diese Woche iPhones und Geiselnehmer.
Natürlich, ja. Also ich hätte das jetzt eher bei den Windows-Usern vermutet. Die lassen sich da ja auch alles Mögliche gefallen. Und finden das auch noch gut.
Ja, das ist...
Windows? Also Windows Mobile ist sehr offen.
Also, nee.
Wir meinten von dem richtigen... dieses Desktop-Windows, dieses...
Ja. Das ist auch sehr offen.
Also. Ja, aber es hat Probleme und alle leugnen sie.
Also nicht offen im Sinne von offen, aber offen im Sinne von, die schreiben mir nicht vor, was ich installieren darf, wie iPhone.
Naja, aber sie schreiben dir schon einiges vor. Also, eben müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren.
Apple-User haben das Stockholm-Syndrom leicht.
Also ich hab's nicht.
Weiß nicht. Nö.
Ist ja für die auch durchaus positiv. Die mögen ja ihren Geiselnehmer. Warum sollen die jetzt aus ihrer schönen Wolke einfach rausreißen?
Die haben den schon immer gemocht, oder?
Richtig.
Ich finde auch der Vergleich
irgendwie ein bisschen. Ich bin ja auch genau wie Ingo, muss ich sagen, hier mit einem Fuß hier auf der bösen Seite der Macht.
Nee, ich habe auf der halbtransparenten Seite.
Ich hab auch hier so ein iPhone.
Und du hast sogar einen Mac.
Ich habe sogar einen Mac, ja.
MacBook. Was läuft denn drauf?
Und da läuft Linux und Mac OS. Egal, was ich sagen wollte ist, ich finde es ein bisschen das Argument, das iPhone hat ja so auf dem Papier so einige Features weniger, was andere Telefone haben, also irgendwie, keine Ahnung, ein Task Manager, Multitasking, MMS und
Cut and
Paste ist jetzt ja irgendwie gestrichen, genau, das hat lange Zeit nicht gekonnt.
Gut.
Und Ich glaube, das sind so Dinge, die, wenn man so einige Foren liest, dann bekommt man ja ständig gesagt, dass man quasi überhaupt gar nicht überleben kann ohne Multitasking. Und das ist ja total furchtbar, ist, dass dieses Telefon das nicht hat. Mhm. Und ich muss da schon sagen, ich vermisse es nicht wirklich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Ingo. Von daher finde ich es ein bisschen, also dieses Stockholm-Syndrom, dass mir jetzt quasi gesagt wird, dass ich quasi, doch, du musst es vermissen. Und wenn du es nicht vermisst,
bist du blöd.
Dann bist du blöd.
Ja, also ich vermisse es nicht. Im Gegensatz zu dem Nokia, wo du dann zwar auch so einen Taskmanager hast und wusstest zum ersten Mal, was eigentlich, warum dein Telefon gerade so langsam ist, was da alles so in den Hintergrund gelaufen ist.
Nicht mehr, nein. Der Taskmanager ist genauso wie der Android-Taskmanager auch nur einer, der anzeigt, was denn deine letzten...
Oh, hier hat jemand noch ein Telefon an.
Ich nicht. Nicht?
Ich auch. Ja. Ist jemand draußen vorbeigelaufen.
War auf jeden Fall schon schlimmer. Also früher war es auf jeden Fall so bei Symbian. Heute geht's.
Jetzt ja, auch, ja. Ich rede von damals.
Früher.
Von der guten alten Zeit.
Also als alles ich, schlecht war.
Als ich noch ein... Ja, aber die anderen Gründe sind schon, dass ich da nicht alles installieren kann und dass da der Akku fest eingebaut ist. So, da kann ich jetzt nicht gegen reden.
Das stimmt, aber ich weiß nicht, ich habe noch nicht Akku noch nicht wechseln wollen. Genauso wenig wie mein anderen Telefon eigentlich.
Der vergammelt auch nicht so schnell.
Wer von euch hat irgendwie schon zwei Akkusets für sein Handy?
Tatsächlich? Ich habe zwar auch gerade keinen. Meins hält jetzt auch über 2 Tage oder so.
Hm. Also nicht fürs iPhone, weil geht ja nicht immer. Hm. Ich meine, da gibt es ja dann so tolle Lösungen wie, ich stecke noch irgendwie so ein Akku-Pack unten dran. Und
ja, da gibt es ja massig so über diesen iPod-Port-Aufladedingens. Nee, aber wenn er nicht austauschbar ist, dann korrodiert er auch nicht so leicht. Das ist auch schon ganz nett, wenn sie es direkt festlöten. Und ich glaube, das bei Apple tauschen ist auch nicht so extrem teuer. Man kann halt keine Billig-Akkus aus China holen, das ist dann, ja, gut.
Also ich hatte...
Explodiert nicht deswegen.
Das ist natürlich der Nachteil dann. Nee. Aber beim iPhone muss man auch sagen, das Multitasking wisst man halt nicht, weil die wirklich vorschreiben, wie sich dieses Ding zu verhalten hat, wenn man einfach mal auf Schließen drückt. Die meisten Anwendungen kannst du da ja echt aufmachen, irgendwas tippen, dann drückst du unten die Zumachen-Taste, startest deine andere Anwendung und wenn du nachher wieder zurückkommst, dann lädt er ja auch größtenteils deinen Stand so, wie es vorher war.
Also... Ja gut, normal, da ist dann halt die Problematik wieder, was macht man bei so Sachen, die wirklich eine offene TCP-Verbindung zum Beispiel erfordern.
Also da gerade bei so Push von Apple.
Ja klar, aber dann ist man halt wieder auf den Apple-Push angewiesen und alles, was an dein Handy geht halt wieder über Apple. Das mögen halt auch nicht alle.
Richtig, ja. Und da geht es selber mit iTunes, brauchst du ja auch so. Aber also mich hat damals nur gestört mit meinem iPhone, dass ich zum Beispiel beim Joggen, da gab es dann Programme, die haben wunderbar mein GPS aufgezeichnet. Und da gab es dann... Das war eventuell die einzige Ausnahme, die es da gab, ist, dass der MP3-Player im Hintergrund laufen kann. Das war das Einzige, was sie zugelassen haben.
Das geht
haben.
Ja heute öfter, bei fast allem.
Genau, ja. Und das Problem war eben dann, dass es allein durch so Einschränkungen wie, kann das Display nicht ausmachen. Weil ich musste dann immer mit meinem brennenden Display in der Tasche rumlaufen. Die mussten so ein Pseudo-Tastatur-Locking einbauen, indem sie, glaube ich, einfach eine riesige Fläche über den kompletten Bildschirm gelegt haben, die nichts gemacht hat. Nur auf irgendeinen Klick dann irgendwie gewartet hat. Und es war halt ein bisschen nervig, weil dann, es gibt nicht die Möglichkeit, ohne eine private API anzufassen, das Ding einfach zu locken. Zumindest gab es damals nicht. Und es muss nicht leuchten, wenn ich es in der Tasche habe. Echt nicht. Und hat von Laufzeit war nicht so brillant. Wenn ich dann noch irgendwie 90 Minuten rumrenne und der hat währenddessen GPS und Datenverbindung und Licht an, dann war das schon immer ein bisschen
super optimal. Eine halbe Stunde joggen.
Halbe Stunde
doch,
Daten. Und
war Rest, doch auch gut.
Rest habe ich nur in Erinnerung.
Apple hat natürlich den Vorteil, dass sie irgendwie jetzt gerade den größten App Store haben und alle da irgendwie rumkreuchen und fleuchen und jeder dann eine Applikation für entwickeln will und es auch tut. Und die Frage ist natürlich, wie lange noch, wenn sie da nicht aufpassen und mal ihre endlich mal eine transparente Politik entwickeln, warum sie dann wen jetzt bloggen und warum nicht, dann werden da noch mehr Entwickler abspringen. Ja. Gab es ja letztes Jahr auch eine größere Diskussion. So.
Nee.
Sind nicht nur
2, 3 habe ich.
Ja, 2, 3 große. Du weißt ja nicht,
wie viel. Ja, Rogue Amoeba oder so, das Audiozeug. Aber insgesamt ist es halt immer noch die Plattform, die am wenigsten Ohrenbluten bereitet beim Programmieren. Also Android ist okay, muss ich sagen, das ist jetzt so einer der großen Konkurrenten, die langsam hochkommen. Ist auch
N900, ein Nokia, müssen wir mal gucken, mal Emo-Plattform.
Genau, das ist, wenn es dann da richtig läuft, ist ganz nett. Aber gerade was Symbian Windows Mobile angeht, ist halt alles etwas suboptimal. Deswegen, denke ich, haben die auch einfach
funktioniert. Ja gut, die Plattform redet ja auch kein Mensch mehr.
Ja, sind immer noch irgendwie Großteil aller Handys.
Ja, noch.
Ja.
Gut. Dann nächstes Mobile-Thema, wo wir gerade bei Android waren, Google will ein eigenes Android-Telefon irgendwie.
Mal wieder eins. Tja. Das ist auch wieder ein Google Developer Phone, das aber auch von HTC gefertigt wird, so wie ich es mir durchgelesen habe.
Aber
HTC.
Steht dann Google drauf oder wie?
Stand ja. Auf dem G1 ja auch schon. G1 with Google oder so. Und es gab ja auch dieses Google Developer Phone am Anfang, was dann auch wirklich nur quasi das Google Developer Phone war.
Nein, es geht ja nicht um das, was draufsteht, sondern wer es letztendlich verkauft. Und die Gerüchteküche sagt, das dass man. G1 konnte man nie bei Google.
Natürlich. Aber da steht
am eins von Google, das war das Google Developer Phone.
Ja. Richtig, das war ein ganz normales G1.
Ja, aber kein, nicht für End-User. Du konntest als User jetzt nicht sagen, hier gehe ich mal in den Google-Shop und kaufe einen Google. Nein.
Man musste ja einen Developer-Account für $10 machen und hat dann sein Telefon bekommen.
$25. Ja, aber das ist Developer ist was anderes wie End-User.
Ja, ist Formalität, aber jeder konnte sich kaufen.
Formalität, das ist was anderes.
Es konnte sich aber echt jeder kaufen, einfach. Ohne Beschränkung, du musstest kein Developer sein, du musstest nur dir diesen Account kaufen. Das ist quasi eine Anschlussgebühr oder so.
Ja, aber es ist eine andere Sache, ob man ein Gerät in den Massenmarkt
verkauft. Ja, marketingtechnisch auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall klar. Aber das war ja identisch mit dem G1. Also,
ich verstehe nur G1 de facto.
Ja, es war das G1, stimmt. Und ich habe es mir damals halt dann auch aus den USA mitbringen lassen, das Developer Phone, und da war ja auch alles drauf.
Warum hast du es nicht in Deutschland gekauft?
Ich hätte es auch ja direkt aus den USA holen können, aber die Versandkosten waren einfach so schweinig.
Nee, warum hast du es nicht in Deutschland gekauft?
Weil es damals noch nicht gab.
Ah, okay, das ist ein Unterschied, ne?
Ja gut, aber das gab es auch in Deutschland generell nicht. Das gab es dann erst ein paar Monate später, wie bei allem.
Genau, also das Neue soll eventuell wirklich direkt als Endkunden ein Produkt direkt auf den Markt kommen. Das ist das
Gerücht, kann man dann über Google halt kaufen, so wie ich dann. Dann gibt mal Deutschland als Versandadresse ein. Oder?
Okay. Das ist eine Wahrnehmungssache, ein Unterschied.
Ja, nee, marketingtechnisch auf jeden Fall.
Das ist, glaube ich, was anderes. Ein Entwicklerphone ist kein End-User-Phone.
Das war dasselbe Telefon, mit derselben Software. Völlig identisch, alles.
Andere Bootloader.
Ja, aber schon anderes Marketing halt. Schon anders kommuniziert.
Also. Genau.
Und das soll ja jetzt bei dem Ding anders sein. Also da steht nicht nur Google drauf, sondern man kriegt es auch bei Google. Und
Ohne den Account halt dann.
Ja, man kriegt es auch deutlich billiger, wenn man einen Google-Account hat.
Ja, genau, diese wenn du einen alten Google-Account hast, glaubst du sogar quasi.
Ja, was bedeutet in dem Fall alter Google-Account?
Wahrscheinlich auch irgendwie ein Jahr aktiv oder so. Wobei, ich bin nicht sicher, weil das gab ja diese AndroidGuys.com-Geschichte, die haben einfach irgendwelche Sachen gemacht und das wurde dann aber für bare Münze genommen. Dann gab es auch irgendeine Reuters-Meldung, das ist alles gerade so etwas nebulös, was das ganze Nexus One angeht. Gerade auch die Preise. Gab es irgendwo bei Reddit so einen netten Artikel, wo dann halt irgendwie als Top-Kommentar, ich wünschte, ich hätte auch einen traffic-starken Blog und könnte mir irgendwelche Sachen ausdenken. Und der hat auch echt teilweise reingeschrieben, dass es seiner Ansicht nach sollten die das so machen. Und das wurde dann halt auch überall gleich rausgeschrieben. Ah, kostet jetzt $99.
Also ich sag mal so, wenn das der Fall wäre, wäre es ja schon extrem günstig.
Das auf jeden Fall.
Ja, aber dann macht Google hier echt Konkurrenz zum.
Richtig. iPhone. Ich denke auch, Google zielt nicht so darauf ab, dass die wirklich Gewinn mit der Hardware machen. Ich meine, die wollen einfach ihr System weiter vorne bringen und die können dann nachher halt über, keine Ahnung, hier speichert deine Bilder in der Cloud, kauft die für $5 pro Jahr irgendwas
Workspace. Was ich ja noch komisch fand, ist, dass man sich bei Google so aufgeregt hat, also ich meine, ich nehme mich da jetzt nicht aus, dass man sich da am Anfang nur im Google-Account einloggen konnte. Und bei Apple interessiert das irgendwie kein Schwein, dass man sich da erstmal einen Account machen muss, und um das Gerät erst überhaupt mal zu aktivieren. Auch schon seltsam, oder?
Richtig. Du hast den Account auch sehr lange gebraucht, um die Apps da richtig verwalten zu können und überhaupt bei Apple. Also bei Google, wenn du es hast, dann hast es und dann.
Dann muss ich auch sagen,
hast du zumindest nur das Handset noch.
Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie das mittlerweile beim iPhone ist, aber beim Android brauchte man, seit ich dieses Teil habe, eigentlich nie wirklich einen PC, um damit arbeiten zu können. Also weder zum Software installieren, noch zum irgendwie Einstellungen vornehmen, zum Backuppen oder sonst irgendwas.
Gut, das ist bei Google, die Backups machst du halt immer noch, bei Apple machst du halt die Backups immer noch über iTunes, aber du kannst auch auf dem Gerät jetzt den App Store nutzen, du kannst iTunes auf dem Gerät nutzen, um deine Musik zu kaufen. Ist eben die Sache, dass so Sachen wie zum Beispiel der Kontakt-Sync geht jetzt seit irgendeiner Version auch über Exchange. Aber das war ja auch früher das Problem, dass die Anwendungen zum Beispiel nicht ins Adressbuch greifen konnten. Adressbuch war es? Kalender war das Problem, genau. Das geht jetzt natürlich auch halbwegs anständig, dann über Exchange zu sinken. Aber da war eben das Problem, dass auf dem G1 zum Beispiel schon von Anfang an, dann gab es halt irgendwie so die MSN-App, wenn du deine Hotmail-Accounts irgendwie rüber als Kontakte haben willst, und die Facebook-App, wo sie dann deine von deinen Kontakten irgendwie die Facebook-Profilbilder dann eingefügt haben und sowas in der Art. Und das gibt's halt bei Apple nach wie vor, soweit ich weiß, nicht, weil sie einfach manche Sachen nicht zugreifbar machen von Programmen aus. Also da bist du dann im Endeffekt wirklich angewiesen auf iTunes. Jetzt gut, mit Exchange geht's dann wieder ein bisschen besser, aber ja, ja. Da ist die Herangehensweise, glaube ich, einfach eine andere. Apple will, dass du iTunes nutzt, Punkt. Könnten sie auch ohne machen, machen sie aber nicht.
Könnten sie ohne machen. Bei dem Android kann ich da auch mit jedem Programm drauf Musik synken und so? Also
ist, ja, synken ist ja, klar. Ist SD-Karte, Musik drauf, fertig. Ja, genau. Scannt er und sagt, hey, Musik,
top. Ja, das und Podcast ist, und Verwaltung und sowas, gibt es sowas alles?
Ja, ja, dann, also, okay, wo fange ich an?
Ist mir egal.
Podcast gibt es eine Applikation von Google. Es gibt auch so Dritthersteller-Applikationen, die das können, so RSS-Reader mit Podcast-Funktion und so, geht alles. Die benutzen dann den normalen Audio-Service im Hintergrund. Geht, funktioniert, tut. Von Google gibt es eine Applikation, die ist momentan irgendwie auch so Preview-Beta-Status oder so. Die nennt sich Listen. Die hat dann auch so ein eigenes Google-eigenes Podcast-Verzeichnis, das relativ viel Sachen drin hat, leider nur momentan auf Englisch. Also so uns findet man dann momentan noch nicht drin. Also und außer Sachen wie Chaos Radio Express findet man momentan nur die internationale Version.
Das Problem war da eben, oder?
Ja, nee, man kann da halt sagen, ich werfe da jetzt noch ein RSS-Feed mit rein und dann kann ich da meine andere anderssprachigen Podcasts mit synken und kann die anhören. Ich kann die live streamen über 3G, über GSM. Funktioniert.
Hm. Das Problem ist, dass diese Podcasts in einer Musiksammlung nachher auftauchen, weil du hörst dann Musik und machst auf random und auf einmal
eine
Podcast.
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Listen nicht irgendwie hinkriegt, dass es das aus der Musiksammlung also raushält.
Alle anderen hatten das Problem zumindest, dass du, sobald du einen Podcast, selbst wenn du es manuell drauf kopiert hast, hat er halt gescannt, hat gesehen, oh, MP3-Datei, super. Und dann hat er die beim Random auch mit abgespielt.
Ja, ich muss jetzt zu meiner Entschuldigung sagen, ich höre mit dem Handy eigentlich keine Musik und eigentlich auch keine Podcasts. Ich weiß nur, dass es geht und habe das mal mit dem Podcast-Livestream mal unterwegs ausprobiert und das hat vernünftig funktioniert.
Das ist natürlich eine Hauptapplikation, die ich benutze. Also das ist,
Aber man bekommt das ein Zeug auf jeden Fall problemlos drauf. Das geht. Man hat auch aus Programmsicht ziemlich viel Zugriff auf Systemkomponenten. So, sag ich mal.
Komplett oder eigentlich? Gibt es da irgendwelche Beschränkungen? System, sag ich, also nicht Hardware, nicht
die
CPU-Takt oder so?
Jein. Zum einen hat Android einen Garbage Collector, der relativ viel darf. Also der darf dir auch mal grafische Oberflächen wegräumen, wenn der Speicher voll ist und so. Was dazu noch kommt, sind so Sachen, dass halt jedes Programm in seiner abgesicherten Sandbox drin laufen muss und dass es daher halt Beschränkungen gibt, dass man da nicht auf alles zugreifen kann. Aber es gibt für die Standardsachen sogenannte Content Provider. Das ist im Endeffekt eigentlich nichts anderes als eine API auf die interne SQLite-Datenbank von deinem Telefon. Und da kann man dann halt auf Musikbibliotheken und auf die Kontakte und auf den Kalender und so, da kann man reingreifen und kann die Daten da rausholen und kann damit arbeiten.
Natürlich nur, nachdem es bestätigt wurde, das ist ja auch noch wichtig zu sagen.
Ja, genau, also man muss das halt muss der Entwickler dann halt sagen in seiner Manifestdatei, was denn das Programm können muss und können soll. Und der User muss das dann letzten Endes beim Installieren einmalig bestätigen, dass er das auch haben will, sonst wird das Programm halt einfach nicht installiert. Hat einfach den Sinn, um mehr oder weniger die User zu informieren, was das Programm dann kann.
Das ist auch eine schöne Sache.
Ja. Ja, wenn die User darauf reagieren, ich meine, viele, die sind ja dann, die klicken das halt einfach weg. Und
Zertifikatsfehler,
weg. Das ist dann halt wieder das nächste Problem. Ja, das ist halt dann halt wieder das nächste Problem, wenn man dann halt den Usern so antrainiert, wenn du das hier wegklickst, dann geht's. Was ja eigentlich nicht Sinn der Sache ist.
Ja, gut.
Und also ich finde auch als Entwickler muss man auch darauf achten, dass das Programm halt immer nur diese sogenannten Permissions bekommt, die es dann auch wirklich haben muss.
Richtig.
Und da bekommt man mal schon relativ genau gesagt, wenn man ein Programm installiert, was es jetzt darf, da steht dann halt, dieses Programm kann dich Geld kosten. Wenn du das speziell wissen willst, dann siehst du, dieses Programm kann zum Beispiel telefonieren oder SMS verschicken oder kann aufs Internet zugreifen. So. Und die Punkte sieht man halt einzeln aufgelistet, was das Programm jetzt speziell kann.
Ja, sowas gibt es beim iPhone nicht. Das ist schade. Da wird nur gefragt, darf es deinen Standort lokalisieren und darf es auf die Kamera zugreifen. Mhm. Das war's dann schon.
Also nee, also weißt du nicht, was das geht tut. Relativ feingranular beim Android. Der User muss es halt machen. Der muss halt da gucken, darf mein Pac-Man-Spiel jetzt irgendwie auf mein Adressbuch zugreifen oder nicht? Und so Sachen. Mhm. Wenn der das nicht macht, dann ist das halt ein anderes Problem. Gut, bei Apple kann man jetzt argumentieren, die haben eine relativ starke Qualitätssicherung, was so Sachen, also die sogenannten App-Store-Zwerge, ja. Die scheinen da auch relativ stark irgendwie Analyzer auf die Programme zu laufen zu lassen, was die denn wirklich machen.
Ja, aber die hatten ja auch schon Probleme. Also
ja, natürlich,
so Adressbuch hochladen und so gab es ja.
Da gab es auch diverse Anwendungen, die dann irgendwie das Adressbuch in die Wolke hochschieben und um die zu optimieren oder so.
Ja, genau. Gut, da gibt es dieses eine, was war es, so ein Diktierprogramm, irgendwie Dragon oder so beim iPhone. Und die müssen es halt echt hochladen, um zu wissen, wie die Namen ausgesprochen werden. Ja. Wenn du irgendjemand sagst, dann und John Henry, und den hast du halt im Telefonbuch, dann braucht ja zumindest einmal die Namen. Das ist
ja gut, dann muss man das aber trotzdem gleich kommunizieren,
richtig,
dass
genau.
Was macht. Also so, ohne dass es irgendjemand sagt und dass es wenn du die Applikation startest, kann das ja sagen, Achtung, ich muss. Und oder ich lasse die Funktion halt weg, ja, vielleicht kann ich sie deaktivieren, dann muss ich halt auch wissen, okay, wenn ich Namen ausspreche, weiß es das Telefon nicht.
Ja,
richtig. Wie sind wir jetzt eigentlich da drauf gekommen?
Das ist Nexus, waren wir da?
Ah, wir genau, waren das beim, Nexus. Beim Google-Telefon, genau. Hast du noch was zu sagen?
Ich finde es okay.
Du findest es okay? Ich habe es mir nicht angeguckt, keine Ahnung.
Ich habe nur mal so ein Bild gesehen. Also das hat keine Hardware-Tastatur, was es für mich ein bisschen uninteressant macht, weil ich eigentlich gern sowas habe. Wenn das wirklich so günstig angeboten wird, denke ich, wird das ein richtiger Schritt, um die Android-Plattform, die Verbreitung da zu erhöhen.
Ich glaube, die richtig interessante Sache haben wir noch ein bisschen ausgelassen. Also zumindest, was ich interessant finde, ist, wieso macht Google sowas eigentlich? Also Google hat ja ein Interesse, die eigene Plattform an den Markt zu bringen, also die Android-Plattform zu verbreiten, um da dann eben mit weiteren Cloud-Services, Werbung, was auch immer, dann irgendwann mal Geld zu verdienen. Und deswegen haben die Android Open Sourced und motivieren eben alle möglichen Hersteller, entsprechende Telefone zu bauen. Und das machen inzwischen ja auch echt viele. Also gibt es da echt breite Unterstützung, muss man sagen. Ja, speziell in den letzten Monaten ist da sehr viel passiert. Genau. So, und jetzt ist die große Frage, warum macht quasi Google ihren Partnern da noch selbst Konkurrenz, indem es quasi noch zusätzlich auch noch selbst einsteigt in das Hardware-Geschäft, was ja noch nicht confirmed ist. Aber wenn das so wäre, wäre das tatsächlich ein erstaunlicher Schritt. Und da gibt es ja verschiedene Thesen, warum das so ist. Also entweder sie denken, sie müssen sowas wie ein Exempel statuieren und sagen, jetzt rollen wir mal den kompletten Mobile-Markt hier komplett auf und machen irgendwelche Dinge jetzt komplett anders als alle anderen und demonstrieren quasi den Leuten, so kann es auch gehen. Mhm. Da ist aber noch gar nicht klar, was es denn sein könnte. Also was wird denn dann dieses Telefon tatsächlich grundsätzlich anders haben als das entsprechende HTC-Gerät? Also Beispiele sind zum Beispiel, es gibt Spekulationen, dass es im Voice-over-IP-Bereich zum Beispiel was geben wird.
Ja,
das ist dann,
auch gelesen,
dass es zum Beispiel einfach mal das Geschäftsmodell von den normalen Telcos komplett untergräbt und einfach sagt, ich kaufe es jetzt nicht mehr bei T-Mobile oder bei Vodafone, wo ich natürlich noch Telefone bekomme, die sozusagen auch die entsprechenden Gesprächsminuten in irgendeiner Form und SMS generieren, sondern dieses Telefon, was ich dann direkt von Google kaufe, ist vielleicht grundsätzlich komplett außerhalb des normalen Businessmodells von den normalen Telcos. Das könnte eine Erklärung sein.
Also das, was ich gelesen habe, was auch wiederum Spekulation ist, möchte ich hier nochmal anmerken, war, dass dieses Telefon gar keine GSM-Telefonierfähigkeiten mehr haben soll. Sondern das soll nur über eine Datenflatrate verfügen und andauernd Internet haben und dann über Google Voice, über Voice over IP telefonieren.
Wobei da natürlich, also ich meine Latenz, alles Edge ist völlig intolerabel zum Reden. Da haben wir Latenzen von 200, 300 Millisekunden. UMTS
ist,
fast auch komplett intolerabel. Kann man also eigentlich gar nicht machen. Das nächste, was sie dann, wenn sie LTE oder so machen und dann da halbwegs anständige Latenzen...
HSPA würde auch gehen.
Würde auch gehen, aber dann musst du halt auch eine HSPA-Abdeckung haben.
Also ich habe schon VoIP über UMTS gemacht. Es geht, es ist nicht schön, aber es geht.
Bei mir, ja. Mit HSPA, weil ich habe es jetzt über die Plus mal probiert.
Ich habe es mit normalem UMTS gemacht.
Und das habe ich auch. Und naja gut, also bei mir war es schlecht, aber ich sag mal, das ist nicht massenmarkttauglich. Also allein, wenn sie jetzt schon Probleme haben, gerade bei der Amis mit Dropped Calls und sowas in der Art. Und dann noch das Ganze auf ein mäßig aufgebautes 3G-Netz, wenn du dir mal die Karten anschaust teilweise,
ja.
Da, also ist die Hälfte halt außen vor.
Und zumal du müsstest ja dann trotzdem die Telcos überzeugen, dass sie halt VoIP zulassen.
Ja, also zulassen und das in Tarif bieten, weil normalerweise gerade bei den Amerikanern ist es halt so, dass du im Moment deine Minutes kaufst, die müssen dann auch irgendwie so, keine Ahnung, 300 bis 1000 haben, weil sie auch für eingehende Gespräche Minuten zahlen müssen.
Na, stimmt. Ja.
Und ich sag mal, ohne passenden Tarif ist es halt ein bisschen doof, weil ich, soweit ich weiß, gibt's auch da keinen anständigen Datentarif, der außerhalb von 1 Million Freiminuten läuft. Also im Moment geht's halt noch gar nicht anders. Aber es wäre auf jeden Fall ein interessantes Modell. Gerade mit Google Voice können sie auch SMS schreiben. Das ist schon mal der Anfang und Voice over IP.
Also das ist zum Beispiel jetzt eine Möglichkeit. Mhm. Es gibt ja zum Beispiel auch noch diesen Bereich der SMS, wo ja noch sehr viel verdient wird bei den Mobilfunkherstellern momentan. Und so ein Telefon könnte eine Funktionalität haben, dass es eben SMS einfach über IP versendet an irgendein Gateway, an irgendein SMS-Gateway und dadurch quasi die komplette SMS abdeckt. Es könnte, dieses Gerät könnte quasi global in jedem Land der Welt beliebig viele SMS inklusiv haben. Google könnte sowas machen, um den kompletten Markt da aufzumischen und zu sagen, jetzt machen wir einfach mal ein Telefon, das gibt's nur bei uns, weil die anderen würden es nie verkaufen, aber da sind einfach mal alle SMS, die du jemals versenden wirst, umsonst mit dabei.
Na gut, müssen ja noch zahlen hier. Also bei den Amis geht's eventuell, aber bei uns muss man ja selbst als professioneller Anbieter 5 Cent pro SMS oder 4 Cent zahlen.
Gateway-Preise sind im Vergleich zu dem, was Google sonst irgendwo ausgibt.
Ja gut, das auf jeden Fall.
Also das machen wir auch. Könnte ein Exempel natürlich sein.
Genau. Gerade für Amerika ist sehr interessant, weil da haben sie es ja schon. Sie haben ja Google Voice, da kann man SMS schicken.
Andere Möglichkeit ist, genau, du hast gerade schon angesprochen, ist Google Voice. Es ist ja sowieso so ein bisschen die jetzige Situation, wir haben uns da schon dran gewöhnt, mit den Telefonnummern, wann bin ich wann, wie, wo erreichbar, ist ja auch nicht der weiße letzter Schluss. Also ich habe ja irgendwie eine Festnetznummer, ich habe eine Mobilfunknummer, ich habe noch eine Geschäftsnummer, dann habe ich noch irgendwie einen Fax und dann habe ich noch irgendwie eine Nummer im Ausland oder noch eine Skype-Nummer. Und warum kann sowas nicht komplett zusammengeführt sein? Also es gibt ja da schon Lösungen in Amerika, Google Voice, wo man quasi solches Routen von Telefongesprächen einfach mal so machen kann, wie es eigentlich cool wäre. Das könnte auch ein Service sein, der in dieses Telefon eingebaut ist, weil das auch Vodafone und T-Mobile nie anbieten wird. Weil das einfach konträr zu ihrem eigenen Geschäftsmodell ist. Mhm. Und solche Dinge könnten meiner Ansicht nach der Grund sein, wieso Google überhaupt dieses Telefon eventuell auf den Markt bringt. Weil ansonsten aus anderen Gründen jetzt in Konkurrenz zu HTC oder zu anderen Herstellern zu gehen,
es wird von HTC
gefertigt. Ja, es wird von HTC gefertigt als OEM-Partner, klar. Mhm. Aber es ist natürlich außerhalb des normalen, der normalen Vertriebs- und
Tarifstrukturen. Also HTC verkauft selten direkt Geräte. Die sind ja die ganzen MDAs und XDAs und VDAs von Vodafone und so, das ist ja alles nur lizenziert von HTC.
Ja, schon klar. Das haben sie früher so gemacht, aber mittlerweile trauen sie sich mit ihrer eigenen Marke auf den Markt.
Ich finde es jetzt nicht so spannend, wer es letztendlich zusammenschraubt. Also die Frage ist wirklich, wer verkauft es und welcher Vertrag ist daran gebunden?
Also was mir noch einfallen würde, warum Google sowas machen könnte, wäre, sie haben die Kontrolle über Hardware und Software dann. Die haben die Hand drauf und so momentan kann halt jeder beliebige Hersteller sagen, hey, ich nehme jetzt ein Android und ich mache da Software drauf, wie es mir passt. Das kann auch sein, die machen einen Market runter und machen einen eigenen Samsung, HTC, sonst irgendwas dort drauf. Könnten die genauso machen, die könnten eigene Messaging-Dienste anbieten und um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, könnte ich mir vorstellen, dass Google da Interesse dran hat, sowohl Hard- als auch Software-Ausstattung von dem Handy zu bestimmen. Und vielleicht auch ein bisschen den Preis zu drücken, um ihre Plattform bekannter zu machen. Das kann ja natürlich auch sein, dass sie da noch ein bisschen subventionieren. Ja. Also die Gerüchte, die ich da gehört habe, dass man das $100 billiger kriegt mit einem Google-Account, der schon eine Weile besteht, lassen doch irgendwie darauf schließen, dass Google da ein Interesse haben könnte, die eigenen Dienste und die eigene Plattform weiter in den Markt zu drücken.
Definitiv. So. Das war ja generell, glaube ich, auch die Idee von Android.
Ja, denke ich auch.
Das Webzeug ein bisschen mehr auch auf Mobilgeräten anständig
machbar. Es gibt ja entsprechende Gerüchte bei Chrome OS ja auch, dass es quasi weniger als umsonst ist. Ja. Das heißt, die Hersteller bekommen quasi Geld dafür.
Ja. Und ich meine, was die Preise, die man so gehört hat, die ja theoretisch falsch waren, weil die auch sich nur jemand ausgedacht hat, aber ja. Bei $199, ich weiß nicht, gibt es auch so zum Beispiel beim iPhone die Übersichten, wie viel das eigentlich kostet? Und es ist ja recht nah am Selbstkostenpreis dran, würde ich behaupten.
Nee.
Glaube ich noch
nicht. Nee. Also Apple verdient richtig Schweinegeld mit dem Ding.
Ja, nee, also die $199 wären nah an so einem Gerätepreis
dran.
Ach so, das ist schon. Das Nexus One, was man so gesehen oder gehört hat, ist das ja dasselbe Handy, das alle anderen Hersteller im Moment auch herstellen. Ist nur Touchscreen, ist recht flach, hat eine 5-Megapixel-Kamera von mir aus, hat UMPS, hat GPS drin. Gibt's ja eh nur irgendwie 3 Chipsätze oder so, die du echt verwenden kannst. Wahrscheinlich irgendwie den Cortex A8 oder so, diesen neuen Arm. Der macht das dann noch recht schnell oder ein Snapdragon von Motorola. Das sind dann die zwei, die du eigentlich nur zur Auswahl hast. Und ich denke auch hardwaremäßig nichts Besonderes, aber eben dadurch, dass es halt losgelöst verkaufen würden, eventuell, falls es dann doch irgendwann mal macht, natürlich sehr interessant.
Interessant ist, wenn man die amerikanische Presse liest diesbezüglich. Das Hauptfeature, was da angepriesen wird, was dieses Telefon eventuell vielleicht haben wird, ist unlocked. Also, also ohne Vertrag, ja. Wo ich dann echt grinsen muss. Also
das ist aber bei denen echt was Besonderes. Haben ja nur so Verträge, wo du dann dieses Handy nur bei Netzprovider X bekommst.
Und Das ist aber auch so seit neuestem.
Also das, was das iPhone hier in Deutschland so als erstes oder fast erstes eingeführt hat, also so ist es mir persönlich vorgekommen. Gut,
außer die XDAs früher, die gab es dann aber auch beim anderen als VDA oder so.
Ja, die, aber auch bestimmte andere Telefone, bestimmte Nokia-Modelle sind immer erst von einem Anbieter zuerst gekommen. Das hat Nokia vorher auch probiert.
Ja, aber recht schnell von anderen danach, oder?
Ja, ein halbes Jahr oder so. Und ich meine, bei uns war auch schon immer, was ja in anderen Ländern auch nicht unbedingt der Fall ist, dass du diese Subventionierung hast. Dass Nokia eigene Telefone baut, wo dann halt irgendwie ein Vodafone-Stempel oder ein T-Mobile-Stempel drauf ist. Ja. Das ist ja normal auch nicht so. Also da ist Deutschland, denke ich, auch schon mal nochmal ein besonderer Markt in dem Fall.
Ja, wobei, also bei den Amis ist es noch viel härter. Also gerade die haben technischen Hintergrund, die haben halt echt nur einen Provider, der halt kein GSM macht. Bedeutet, wenn du das Handy mit deinem Wideband CDMA oder deinem CDMA hast, dann geht es echt nur bei dem Provider. Und dann
Verizon.
Ja. Haben die nicht noch Orange? Hat Orange nicht auch noch?
Orange war UK. USA gibt es Sprint, Verizon, okay. Nextel, AT&T,
T-Mobile. T-Mobile war das erste Netz, was überhaupt GSM landesweit war.
Und ja gut, landesweit ist immer. Die sind ja auch teilweise recht begrenzt so. Aber andererseits, die haben ein riesiges Land. Also.
Ja.
Das ist so. Ja. Nur in Texas ist immer noch größer als mehr als dreimal irgendwie nur in Deutschland. So.
Ja.
Gut, da wohnt auch keine Sau, deswegen haben sie auch diese Abdeckung, aber.
Ja. Im Chat lese ich gerade, nächstes Jahr gibt es richtig Krieg zwischen Google und Apple. Und da stimme ich zu.
Das Ganze hat ja schon vor ein paar Monaten angefangen, als dann so diese Google Voice Apps von Apple abgelehnt wurden. Mhm. Und
wobei sie sich ja eigentlich mögen. So. Ja, also Google und Apple historisch.
Ja. Nee, Kollisionskurs.
Jetzt aktuell ja. Aber bisher, ich meine, Google Maps auf dem iPhone ist natürlich auch super gepusht. Hatten die jetzt schon Navigation? Haben sie, glaube ich, auch noch nicht. Ne? Das ist jetzt auch nur auf Android bisher.
Das gibt es momentan nur auf Android.
Ja. Genau. Oh,
gut, es gibt also diesen Kleinkrieg, also angeblich, also Google sagt ja, sie hätten es ja quasi submitted als erweiterte Google Maps Applikation zu Apple und nach dem Motto, wenn das iPhone noch keine Navigation out of the box kann, dann ist es ja die Schuld von Apple und nicht von uns. Ja, und das ist dieses
übliche Kleinkrieg. Die werden sie halt auch nicht machen. Ich meine, da gibt es mittlerweile ja auch, die verdienen ja auch an den Navigationslösungen, die sie da verkaufen für irgendwie 30, 50, 80, 90, 100 Euro. Irgendwie auch mal jenes von 20% oder wie viel kriegt Apple davon?
Ich glaube ja. Gut, geht natürlich noch ein bisschen was weg wegen Hosting und Kreditkartenabrechnung, aber die verdienen schon bei jedem,
was sie verkaufen. Ich glaube, das sind sogar 30%, wenn ich mich nicht...
Was ich dann bei 100 Euro richtig fies finde. Also.
Ich glaube, das war... Also die Prozentzahl, was alle Entwickler sagen, ist recht fair, weil allein wenn du schon mit Kreditkartenunternehmen zu tun hast, die schneiden immer was ab, der komplette Vertrieb, bei Apple kriegst du halt ein Content Delivery Network komplett umsonst, jeglicher Traffic ist komplett umsonst.
Ja, aber es musst du dir trotzdem mal vorstellen, also bei Navigationslösungen, ja, die jetzt relativ teuer sind, ist es schon ein Betrag. Ich weiß nicht, ob sich da Apple das Geschäft entgehen lässt und dafür dann eine kostenlose Applikation quasi anbietet, die das schon von Hause aus kann.
Wobei gut, die kannst dann auch nur mit Netzverbindung und so und ist natürlich auch begrenzt, geht schon, aber kannst nicht
aber ins Ausland. Ich meine, außer du hast im Ausland halt.
Ja, also ein Businessmensch und das Geschäft zahlt deinen Auslandsdatentarif, aber.
Ja, aber du steckst mal eine andere Karte rein.
Diese Kartendiskussion, also Entschuldigung, also ich denke, das bisschen, was jetzt momentan mit ein bisschen Navigationslösungen verdient wird, ist Peanuts verglichen mit dem, was in irgendwie 5 Jahren mit anderen Location-Based Services verdient wird. Also es ist momentan ja schon so, dass auf Google Maps ja schon inzwischen auch Anzeigen angezeigt werden. Mhm. Da kann man ja dann schon sehen, hier Bäckerei um die Ecke. Das heißt, da habe ich demnächst einfach ein komplettes Verzeichnis von jedem Ladengeschäft auf der ganzen Welt, von jedem Restaurant, von jedem Hotel, wo man wunderbar Provisionen kassieren kann, wer wann wie wohin geht. Und da hat man die komplette Kontrolle drüber, wer was wie wo in welcher Stadt wohin geht. Da ist richtig viel Geld zu verdienen. Und deswegen bekriegen die sich momentan um die ganzen Rechte, um die Karten, um die Location-Based Features und um die ganzen Web-Services, die da dranhängen. Und ich weiß nicht, das ist ein bisschen Navigation. Das wird in ein paar Monaten sowieso umsonst sein. Aber das richtige Geld kommt woanders her. Mhm.
Gut, dann würde ich mal sagen, wir wissen ja nicht, was Google da so vorhat. Wir lassen
es doch nicht zu.
Genau, wir sind ja alle Insider und wir haben die Wahrheit, haben keine NDA unterschrieben und dürfen aus den Internern von Google plaudern, genauso wie aus den Internern von Apple und Nokia. Die haben sich ja auch ganz doll lieb.
Ja.
Du verletzt meine Potato, nein, du.
Ja, dann geht's noch. Ja, aber du hast 5 und ich hab 10 und
meine sind viel mehr wert, nein, meine.
Hm. Ja, das ist wie bei kleinen Kindern.
Schön, ne? Hm? Ja, da ist jetzt die Frage, was sie da jetzt machen, ob sie sich gütlich einigen. Ich würde ja sagen, die kommen dann irgendwann darauf raus, okay, ich darf dann Multitouch verwenden, dafür darfst du alle UMTS und blablabla Sachen verwenden und dann hat sich der ganze Krieg wieder.
Wobei ich da denke, die müssen sich ja.
Da zahlt der eine noch 100 Millionen, der andere zahlt irgendwie 98 Millionen an den nächsten und dann sind
Es ist ja das Problem mit diesen ganzen Softwarepatenten, der Rammstein, die müssen sich ja verklagen, weil wenn sie sich nicht verklagen, dann kommt halt irgendein anderer und sagt, ja, wie denn, war doch okay, dass die es benutzt haben, oder gab es auch keinen Vertrag. Mhm. Also allein um die Marke zu schützen, um die Patente zu schützen, und die sind ja gezwungen, sich in dieses blöde Rechtssystem da reinzuprügeln. Und ich glaube, gerade für den, die verklagen sich halt und dann haben die Rechtsabteilung was zu tun. Im Endeffekt interessiert es wieder keinen und Ramsch.
Ramsch, Punkt.
Ja. Hm. Ja, da wird nur hin und her geschubst. Ja, das ist halt immer so abartig, echt. Wie gesagt, da zahlt der eine dann irgendwie 100, der andere zahlt 98 und dann ist es irgendwie voll der tolle Deal und alle sind glücklich. Und du denkst dir nur,
verbrennen noch nicht? Ich denke halt, die Reibungsverluste, die sie in ihre Rechtsabteilung reinwerfen, die sind halt auch riesig.
Ja, denen muss man ja auch mal was zu tun geben. Die dürfen sich ja nicht langweilen. Ja.
Richtig, das stimmt, sonst kommen die noch auf blöde Ideen.
Wann ist denn die nächste?
Das weiß ich auch noch nicht. Ich würde mal so Pi mal Daumen sagen,
Mitte Januar? 7.
oder 14. Januar. Das kündigen wir dann wie immer über Twitter und was auch immer für Kanäle ihr noch sonst noch verfolgt irgendwie an. Also müssen wir sehen. 7. seid ihr alle 7. schon wieder da?
Also ich schon.
Ja.
Ja. Frank?
Ich bin nicht weg.
Du bist nicht weg?
Nee. Hey,
kein Skiurlaub oder so?
Ich bin irgendwann mal in San Diego Ende Januar.
Ach, da ist KDE und so.
Genau.
Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, vielleicht 7. Also wenn nichts dazwischen kommt, weil 14. bin ich nämlich weg. Ha!
Echt?
Da bin ich nämlich in Bremen. Das heißt, also der fällt aus. Oder wir zeichnen ihn einen Tag vorher auf. Kann ich jetzt auch schon mal sagen.
Oh, schick mal eine Mail.
Lange nicht so weit in die Zukunft. Alles, was übermorgen drüber rausgeht, ist total
krass. Ja, ich auch nicht. Deswegen ist das ja, fällt mir das auch immer erst beim Überlegen bei ein. Okay, also ihr wisst, folgt einfach Twitter und lest regelmäßig den Chat und hört, was eure Nachbarn so hören. Und dann wisst ihr schon, wann wir demnächst wieder auf Sendung sind. Ich wollte jetzt zu den Themen kommen, die Frank sich aussuchen darf, worüber er reden. Bei dir ist so viel die Woche passiert.
Ich dachte, ihr habt euch die Themen für mich ausgesucht.
Ja, haben wir auch. Ja, du darfst dir die Reihenfolge aussuchen. Willst du erst mit dem Positiven oder dem Negativen anfangen?
Ist alles positiv.
Ja. Malware verbreitest du, das ist positiv.
Ja, genau.
Ja.
Genau, das war ja in den News-Tickern die letzten Tage. Ich betreibe ja so ein paar Webseiten, da gehört irgendwie kdelook.org und gnomelook.org, opendesktop.org, GDK-Apps und alles mögliche dazu. 35 Stück.
Gott, und so viele, echt?
Ja.
Oh Gott.
Ja, was meinst du, warum ich immer auf den letzten Drücker hier erst in die Sendung komme, weil ich davor noch ganz viele Webseiten irgendwie administrieren muss?
Ja, mein du Gott. Updatest die dann ja, alle per
genau,
Hand und
genau,
so.
Ja,
da hätte ich auch keine Zeit.
Klar, okay, dann nehme ich in meinen WordPress rein und tipp so die neuesten Applikationen ab.
die schicken die dir alle per Fax, ne?
Ja, oder auf einen Anrufbeantworter.
Lochstreifen.
Ja.
Datex.
Genau.
Was, Latex?
Okay, Datex. Knapp daneben.
Datex. 25 war das, oder?
Ja.
So, Frame
genau.
Gefu.
Ja. Das, was ich irgendwie 25 Baud Upload hatte, weil schneller kann man sowieso nicht tippen. War das dann?
Das ist richtig so.
Ne?
Reicht doch, ja.
Egal. Ja, was ist passiert? Also der ein oder andere kennt es vielleicht, die Webseiten, also insbesondere in diesem Fall war es gnomelook.org, ist eine Community-Seite, wo jeder, wo möchte, sich registrieren kann und Wallpapers und Themes und Skripte und Mockups und alles mögliche hochladen kann. Andere können es runterladen, man kann es voten, taggen, diskutieren, subscriben, Leuten empfehlen und alles mögliche sonstige noch mitmachen. Und da hat letzte Woche ein junger Herr, wie ich inzwischen rausgefunden habe, etwas hochgeladen, hat es dann irgendwie Screensaver genannt und hat reingeschrieben, dass es für Ubuntu geeignet ist. Es ist ein Deb-Paket und dieses Paket war eben Malware. Das heißt, hat irgendwie böse Sachen mit dem Rechner gemacht und hat dann, war letztendlich versucht, so etwas in einer Art wie ein Virus zu verbreiten. Wobei es hat es nicht selber repliziert, hat einfach nur den Rechner halt irgendwie kaputt gemacht.
Nee, was hat es denn gemacht?
Format
C-Doppelpunkt. Ach nee, das war wieder anders.
Ganz ehrlich, habe ich mir das nicht angeschaut und ist mir auch relativ egal, ehrlich gesagt. Letztendlich ein böses Paket. Also ein Paket, was irgendwie, was der User eigentlich nicht möchte. Nicht das, was er erwartet hat, nämlich einen tollen Screensaver. Und das ist natürlich ein Security-Problem, es war dann sofort in allen News-Tickern. Man muss dazu sagen, dass es sofort gelöscht wurde, also ich weiß gar nicht, irgendwie 4-5 Stunden später oder so war es bereits weg. Mhm. Wir haben da ja einen Mechanismus, sowas relativ schnell detected. Einmal haben wir eine Reihe von Administratoren, die sowas jederzeit löschen können. Und dann gibt es auch noch einen Voting-Mechanismus. Das bedeutet, wenn die Leute einige Male auf Bad klicken, da gibt es auch gute Bad-Links, dann sinkt der Score von diesem Paket entsprechend. Und wenn es unter einer gewissen Schwelle fällt, also unter 20%, dann wird es automatisch gelöscht. Und das ist in der Regel so, dass wenn ich da irgendwie Nachricht bekomme, dass irgendjemand was Böses hochgeladen hat, dann gehe ich auf den Link, schaue ich mir das an und dann ist es in der Regel schon weg, bevor ich überhaupt nicht sehe, dass es überhaupt, was es überhaupt ist, weil es die Community eigentlich sehr gut funktioniert. In dem speziellen Fall war es dann auch weg, aber halt leider nicht so schnell, wie man sich das gewünscht hätte, sondern es war eben tatsächlich ein paar Stunden online. Und Leute haben das dann auch runtergeladen und haben dann ihren schönen Linux-Rechner dann irgendwie hier beschädigt damit. Das Ganze ist natürlich jetzt ein grundsätzliches Problem. Und zwar ist es ja nicht so, dass es jetzt ein Problem ist, was jetzt irgendwie speziell mit gnomelook.org zu tun hätte, sondern letztendlich geht es halt immer grundsätzlich darum, was ist eigentlich mit Softwarepaketen, die jetzt nicht, sage ich jetzt mal, in der Standarddistribution einfach im Standard-Hauptrepository und was da irgendwie, was da signiert ist, drin ist. Also was ist mit Software, die ich von SourceForge runterlade? Was ist von Software, was ist mit Software, mit Paketen, die ich von FreshMeet irgendwie habe? Was ist mit Paketen, die ich vom OpenSUSE Build Service runterlade? Was ist mit Paketen, die ich jetzt in irgendwelchen PPAs bei Ubuntu finde?
Die mir ein Freund gebaut hat.
Ja, irgendjemand gebaut hat.
Die irgendwo im Internet
zu finden. Und selbst wenn es dein Login-Name so heißt wie ein Freund von mir, heißt es ja nicht, dass der wirklich war. Also letztendlich, was ist mit Paketen, was ist mit Dingen, die quasi nicht in der Default-Installation drin sind? Da kann es auch Viren geben, aber das ist eher unwahrscheinlich, da gibt es eine gute Qualitätssicherung. Was ist mit anderen Dingen, die es im Internet sonst wo irgendwo hergibt? Und das ist natürlich so ein Security-Problem. Da gab es natürlich eine ganz gute Diskussion, die jetzt angestoßen wurde. Das finde ich super, weil da auf dieses offene Problem, sage ich jetzt mal, in der Linux-Welt da jetzt hingewiesen wurde, dass man da wirklich was tun muss. Da gibt es in der Vergangenheit gab es da so einige Ansätze, was man da tun kann. Zum Beispiel gibt es ja AppArmor oder SE Linux. Das sind ja Systeme, der eine oder andere wird es kennen, um die Berechtigung von bestimmter Software einzuschränken. Also kann man eben sagen, naja, ein Paket, ähnlich wie es du vorher beschrieben hast, wie es auf Android ja auch sehr gut funktioniert, dass eben Software nicht einfach alles darf. Also man sagt ja unter Linux immer, ja, ist ja nur unter meinem User-Account, ist ja nicht root. Finde ich jetzt ein blödes Argument, weil alle interessanten Daten sind sowieso unter meinem User-Account. Also klar kann es dann vielleicht nicht irgendwas, keine Ahnung, System selbst verbiegen, aber es kann auf meine kompletten Daten zugreifen. Es kann die durchs Internet versenden, es kann in meinem Namen Mails versenden, es kann alles Mögliche tun. Was kann man da machen? Und da gibt es eben AppArmor oder SE Linux, wo man da die Berechtigung gezielt einschränken kann. Dann dieses RPM, was ich jetzt von irgendwo habe, oder dieses Paket oder was auch immer, darf jetzt erstmal gar nicht. Und dann schaue ich mir vielleicht mal so an, was will das denn das so tun? Oh, das will ja auf ein Verzeichnis zugreifen, wo es ja gar nicht darf. Erlaube ich das jetzt mal oder nicht? Und man kann es letztendlich ein bisschen einschränken. Weitergehend gibt es dann noch richtige Sandboxing-Möglichkeiten. Also je nach Programmiersprache gibt es die ja direkt supported. Bei Java oder auch bei JavaScript gibt es ja sehr gute Mechanismen, um dann wirklich verhindern zu können, dass so eine Applikation jetzt einfach mal aufs Filesystem zugreift oder jetzt einfach mal irgendeine TCP-Verbindung irgendwo hin aufbaut. Dann gibt es noch Sachen wie Signierung. So ein Paket könnte signiert sein. Ist immer die Frage, wer signiert es denn überhaupt? Also so eine Signierung sagt ja nur, dass jetzt dieses Paket von jemand kommt, der eben das entsprechende Gegenzertifikat eben hat, was mir jetzt erstmal grundsätzlich erstmal keine Sicherheit bringt. Jetzt halt nicht kenne den. Ja, und ich vertraue dem in irgendeiner Form.
Genau, oder es ist irgendeine Instanz, die du erst vertraust.
Genau, also gibt es vielleicht,
keine Ahnung. Wir vertrauen alle zum Beispiel VeriSign. Wenn VeriSign irgendwas unterschreibt, dann finden wir das alle.
Dann wird schon stimmen irgendwie, genau. Und dasselbe wird ja gemacht mit den Repositories, die von irgendwie von SUSE oder von Ubuntu. Das heißt, wenn ein Paket eben mit in ihrem Key signiert ist, dann wird es schon passen. Das ist so das Prinzip, was dahinter steckt. Ist jetzt erstmal
schon mal schön.
Keine seine Security von Haus aus, sondern es ist einfach nur quasi ein Nachweis, woher es kommt. Wobei jeder natürlich sich so ein Zertifikat natürlich machen kann und alles beliebig signieren kann und es erstmal grundsätzlich gar nichts bedeutet, solange die Leute mir nicht vertrauen. Und dann gibt es andere Möglichkeiten wie ein Review-Prozess, haben wir auch gerade schon drüber gesprochen, wie es ja bei Apple irgendwie gemacht wird und bei anderen, dass diese Software eben erstmal von irgendwelchen Leuten überprüft werden muss, in irgendeiner Form mit irgendwie statischer Analyse oder mit irgendwelchen komischen, Apple verwendet ja, glaube ich, irgendwelche komischen Speziallibraries, gegen die Programme ausgeführt werden, wo man dann eben sehen kann, was es überhaupt so tut. In der Hoffnung, dass es dann auch dieses Böse dann auch genau zu dem Punkt dann auch tun will, weil wenn es das Böse vielleicht irgendwie erst im nächsten Jahr macht, dann wird es natürlich so eine Library auch nicht entdecken. Und das ist so ein bisschen so eine Sache. Jede Software, die jetzt nicht ganz trivial ist, ist einfach auf diese Art sehr schwierig zu checken. Also sonst, wenn das so einfach wäre, hätte Software ja auch keine Bugs mehr. Also es ist ja einfach nicht trivial. Dann so ein Ding wie Network of Trust. Das heißt, derjenige, der das signiert hat, der ist vielleicht, hat vielleicht schon andere Software gemacht, wo ganz viele Leute meinen, dass die gut ist und die jetzt auch ganz viele Jahre schon läuft und bis dahin noch nichts Böses gemacht hat, dann ist wahrscheinlich die neue Software auch nicht böse. Oder ganz viele Leute kennen den in irgendeiner Form, der das Ganze online gestellt hat, also diese sozialen Aspekte. Da gibt es so verschiedene Aspekte, verschiedene Dinge, was man da so tun kann, um Linux da in irgendeiner Form da sicherer zu machen, abzudichten. Und um diesen Bogen, um diesen monologisch abzuschließen, ich finde es super, dass diese Diskussion jetzt hier angestoßen wurde und weil da definitiv was passieren muss, weil momentan ist eben von Linux von Haus aus überhaupt nicht sicherer wie irgendein Windows oder irgendein anderes System. Ich kann einen ganz normalen Binary von irgendwoher runterladen, starten und das Binary kann einfach alles Böse tun, was es nur tun will. Und da muss definitiv was gemacht werden und finde ich gut, dass da eine Diskussion angestoßen ist. Und im Januar gibt es eine nächste größere KDE-Konferenz, Camp KDE in San Diego, wo ich auch da sein werde, wo ich mir jetzt auch vorgenommen habe, da eine kleine Session zu machen dazu, eine Diskussionsrunde, um da ein bisschen Input zu sammeln, um dazu einen bisschen Vorschlag zu erarbeiten, um diese Security in dem Bereich zu verbessern.
Was meinst du, was wird sich da durchsetzen?
Tja, keine Ahnung. Wenn man sich andere Security-Themen anschaut, dann ist es in der Regel eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen. Also in der Regel ist es nicht so, dass es irgendwie eine Sache gibt, das macht man und dann ist alles sicher.
Ich meine, dieser SE-Linux-Ansatz ist ja eigentlich nicht schlecht, aber es ist halt extrem schwierig, das Ganze einzurichten und dann auch wirklich für jedes Paket halt diese Policies zu haben und es dann auch durchzuziehen. Ansonsten, wenn du das System auf SE Linux aufsetzt und dich bei allem dran hältst, dann kann halt ein Paket auch wirklich nichts.
Also was mir spontan gerade einfällt, wäre ein System, wo wir es jetzt heute auch schon von Paketmanagern hatten. Wie wäre denn das, wenn in meinem Paket gleich eine SE Linux Policy mit an meinem Paket dranhängt? Wenn das praktisch vom Distributor von diesem Paket, der das erstellt hat, schon die Policy mit dranhängt und dass dieses Paket dann im Endeffekt nur darf, was in der Policy drin steht.
Das kann ja eine böse Policy sein.
Genau. Ja, das könnte eine böse Policy sein.
Dann müsstest du immer noch die Policy verstehen können.
Ja, wenn ich ein Virus-Programmierer wäre, würde ich natürlich auch entsprechende Policy beilegen, die eben alles erlaubt.
Ja, dann müsste man, man müsste nicht das Paket mehr verstehen, man müsste nur noch die Policy verstehen. Also es ist ein bisschen eine Reduktion des Problems, aber trotzdem immer noch wahrscheinlich für bestimmte User nicht machbar.
Klar, dafür gibt es ja dann auch wieder andere Möglichkeiten. Also man könnte sich ja sowas wie eine Kombination aus so einer Policy, einem Web of Trust und irgendwie Review-Sessions oder sonst irgendwas vorstellen. Ich meine, Malware ist ein Problem, definitiv. Aber man muss dem ja irgendwie aus einer Kombination von Maßnahmen beikommen. Ich glaube, die eine Maßnahme, den Heiligen Gral, gibt es da in der Situation jetzt
noch. Ja, ich meine, es ist ja auch nicht so schwierig. Also ich meine, für einen Normal-User, der halt sich nicht Pakete von irgendwo installiert, sondern halt nur seine Distribution aufsetzt und halt nur die 3-4 Standard-Repos, die drin sind, benutzt, der hat ja auch keine Probleme.
Das stimmt, also das bin ich mir gar nicht mal so sicher. Also viele Leute aktivieren momentan ja schon zusätzliche Repositories in den Distributionen, weil es in den normalen halt nicht alles gibt. Das fängt dann bei irgendwelchen Pac-Man-Dingern an und bei irgendwelchen anderen. Ja, gut. Ja. So, und was ist es dann? Das sind dann irgendwie bei Ubuntu irgendwelche PPAs oder bei SUSE irgendwelche Build-Service-Repositories, wo auch ganz viele Leute wieder drauf Zugriff drauf haben. Also ich kann da durchaus... keine Ahnung, genau dasselbe machen, ein böses Shell-Skript schreiben oder auch kannst du auch in C++ programmieren, mein Virus, und den dann bauen lassen und
Python
dann packagen lassen und dann ist es ein ganz normales Binärpaket und kein Mensch kann sagen, was es jetzt genau zum nächsten 13. Freitag den 13. dann genau tut.
Ja, wobei ich sehe das jetzt auch gar nicht so. Ich meine, das ist ja bei der Software wird das so stark thematisiert, aber bei vielen anderen Sachen, da steht dann halt auch das Warmtable drauf, bitte keinen Fensterreiniger trinken. Ja, es gibt Sachen, die sollte man nicht machen. Und
oder man ist sich dieses Risikos bewusst.
Ich finde auch, da muss man mal davon von dem mündigen User ausgehen. Wenn er sich halt von irgendwoher irgendwas installiert, dann sieht es halt am Ende aus wie alle anderen, keine Ahnung, Windows-Rechner, wo du dann 12 Browser-Toolbars hast und dann 300 Programme, die unten mitstarten, dann kommt der Bonzi-Buddy hoch und... Ja, tut mir leid, der Mann kann halt nicht mit dem Gerät umgehen. Das ist so, wie wenn ich einen Porsche-Fahrer mich darüber beschwere, dass der irgendwie ausbricht, wenn ich das Lenkrad auf einmal komplett nach rechts einschlag bei 300. Ja. Bitte.
Also finde ich ein bisschen unbefriedigend, ehrlich gesagt.
Ich finde nicht,
dass wir zwangsweise als Linux-Community dieselben Fehler machen müssen, die Microsoft macht. Also
machen wir ja schon dadurch nicht, dass es halt ein Repository vom Hersteller gibt oder zwei, drei und die ja für 80% oder 90% der User ausreichen. Die installiert sich vielleicht noch ein Pac-Man und dann
sind es 99%. Es gibt einen Build-Service und es gibt diese PPAs bei Ubuntu. Und die sind beliebt und die Leute benutzen das. Und die würden es nicht benutzen, wenn es die Software in den offiziellen Paketen, Repositories gäbe. Aber die gibt es offensichtlich nicht. Also entweder, weil es aus Copyright-Gründen oder weil es einfach eine alte Version ist, Leute wollen was Neues ausprobieren. Oder es ist einfach halt eine ganz neue Software, die noch nicht offiziell gepackaged ist. Und keine Ahnung, wie auch immer. Aber Fakt ist, die Leute benutzen das.
Wird aber auch immer so sein, denke ich.
Ja.
Wir können ja nicht alle Software irgendwie...
Genau, man kann nicht alle Software sofort in der neuesten Version und so weiter. Das heißt, die Situation, denke ich, da, die gibt es schon. Also das geht ja auch weiter mit irgendwelchen Plugins und Zusatzskripten und sowas. Und ich weiß nicht, ob man... Ich würde schon ganz gerne versuchen, da eine Lösung zu finden, dass wir da ein bisschen ein paar Dinge besser machen, die Windows.
Ja. Ja gut, ist ja allein schon dadurch, dass Windows, gut, jetzt geht's ja auch wieder ein bisschen besser, aber früher war es halt so, dass echt jedes blöde Programm in Autostart eintragen kann und Treiber installieren und die hucken sich dann noch irgendwo in irgendwelche DLLs rein und das geht ja unter Linux schon mal alles gar nicht. Da können die zwar mein Home-Verzeichnis versauen, aber die versauen es dann erstmal keinem anderen User. Das ist schon mal was wert.
Und
ja, also gerade wenn dann irgendwie kannst du deine Kinder an den Rechner lassen und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die sich alles wegsauen.
Das geht aber mittlerweile unter Windows auch.
Ja, das meine ich ja. Und das waren eben die Fehler, die Windows gemacht hat. Ich meine, Windows 7 hat jetzt ja auch sein komisches UAC und Gedöns und ist ja theoretisch auch recht sicher, so vom Prinzip her. Aber das Problem, dass ein User eben...
Aber es ist halt von Grund auf nicht so gedacht gewesen, deswegen.
Genau. Das Problem ist eben, dass ein User echt immer noch, wenn er Zugriff auf die Daten hat, haben das eben auch noch alle Programme, bis wir jetzt eben irgendwie alles komplett irgendwie auf Capabilities umstricken oder so, dass dann, keine Ahnung, mein Malprogramm nicht auf meine Soundkarte mehr zugreifen darf.
Ja, da wäre schon ein sinnvoller Weg.
Wäre schon, aber es ist halt fundamental richtig komplett umkrempeln, das komplette System.
Nö, gibt schon. Gibt's mit SE Linux und mit App Armor kann man das alles machen.
Kann man das alles machen?
Ja, klar, natürlich. Okay. Und ich weiß zum Beispiel nicht, warum jedes Programm auf meine komplette Festplatte zugreifen können muss. Ein Programm hat gefälligst in seinem Programm Folder oder wie auch immer das organisiert ist, irgendwie zu bleiben. Dann hat es noch irgendwie, darf es, wenn es nett ist, noch einen API-Call machen, um irgendwie Settings-Datenbank zuzugreifen. Und dann darf es vielleicht noch irgendwie Datei öffnen und schließen machen, aber das bitte auch nur mit dem Betriebssystem-Dialog und nicht irgendwie selbst geskriptet. Und wenn man das irgendwie so einbauen würde, dann wäre schon mal ganz viel schon.
Aber andererseits, ich meine, was macht dann irgendwie ein G-Edit, Texteditor? Der muss potenziell alle Dateien öffnen, schreiben und ändern können.
Nein, ich sagte ja gerade, man könnte sowas reglementieren an den offiziellen Open- und Safe-Dialog vom Betriebssystem oder von irgendeinem Framework.
Was genau, aber dann müsste ich natürlich bei einem Texteditor trotzdem alles freigeben. Also der kann dann nach wie vor theoretisch alles.
Der muss aber nicht aufs Internet zugreifen können.
Der muss
nicht
aufs Internet zugreifen können.
Das ja, aber gerade was Dateien angeht
zum Beispiel. Der darf zum Beispiel kein F-Open machen. Das muss er nicht können.
Ja gut, aber der muss ja prinzipiell alle Dateien will ich mit dem öffnen können und
auch speichern. Mit dem offiziellen Dialog zum Beispiel.
Ja, das ändert aber nichts daran, dass der trotzdem alles öffnen und speichern. Achso, du meinst, dass du quasi nur den Dialog, nicht über den Dialog. Ah, okay, jetzt, klar. Genau. Gut, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Wird natürlich dann, ja, müssten wir auch alle Programme wieder mit umstricken. Das,
tja,
klar. Wäre auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
Es ist ja nur so ein Beispiel jetzt gerade, das mir jetzt gerade spontan eingefallen ist. Keine Ahnung, was der richtige Weg ist. Aber Fakt ist einfach, ich glaube nicht, dass wir uns mit der jetzigen Situation irgendwie zufrieden geben müssen. Also, ja. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Also, es ist einfach so, wenn sich Linux weiter verbreitet und die jetzige Situation, dass jeder im Internet irgendwo Repositories anlegen kann und jeder darf irgendwelche, was weiß ich, Debs und RPMs und SourceForge bietet Downloads an und FreshMeet bietet Downloads an. Also, SourceForge zum Beispiel, wie viele Leute laden sich bei SourceForge irgendwas runter? Also, es ist einfach nicht secure. Das ist einfach, das wird einfach ein Problem werden, wenn Linux sich weiter verbreitet. Da würde ich ganz gerne jetzt schon was dagegen tun.
Ja, aber ich sag mal so, das Problem haben andere Betriebssysteme auch. Ich meine, da kann man auch Software nachinstallieren. Und die wird auch nicht unbedingt immer überprüft.
Ja. Ich meine, hat's dann
zum Großteil auch seltener, weil bei Linux kann man zumindest noch sagen, man hat sich Entwickler, die sich die Pakete bauen, die sich darum kümmern und man hat ein offizielles Repository, dem man prinzipiell mal vertrauen kann. Ich meine, klar gab es da mal Sicherheitsprobleme beim einen oder anderen, aber im Großen und Ganzen hat man da schon mehr gewonnen, wenn man sagt, man hat so 95% der Software, die man so auf dem Rechner hat, kommt aus einem zentralen Repository, was sicherstellt, dass die Daten, die Programme einigermaßen sicher sind. So. Ja. Und zu dem anderen mit Capabilities, ich finde es ein super System. Also ein Prof von mir hat es mal ziemlich cool ausgedrückt, der hat mal gemeint, ich möchte nicht haben, dass mein Ping, also der Befehl bin ping oder user bin ping, dass der meine Festplatte formatieren darf. Der muss das nicht können, der darf das nicht können.
Genau.
Und da wäre ich auf jeden Fall stark dafür, die Programme auf das zu beschränken, was sie tun können sollen. Und damit hätte man schon mal viel weniger Probleme, eigentlich ein System so sicher zu kriegen.
Ja.
Ja. SE Linux und Abwarmer.
Ja. Deswegen die Sache, dann muss man auch wieder sagen, ich meine, dann haben wir das Problem, dass neue Programme rauskommen, dass irgendjemand für die Profile machen muss.
Ja,
so genau. Läuft dann ja und dann. Ja.
Das ja, muss man auch, halt machen.
Haben wir wieder so ein zentral. Ich denke eben, das ist gerade das Schöne am Linux-Ökosystem, dass es halt echt komplett offen ist. Jeder darf machen, was er will, kann machen, was er will. Da gibt es keine Kontrolle, keine Signierung. Wenn irgendjemand sagt, ich habe hier eine Developer-Version davon, dann mach ich halt drauf, läuft halt. Ist natürlich klar, für einen normalen End-User muss das nicht sein, aber ich fände es schön, wenn mir die Möglichkeit noch offen gehalten würde.
Ja.
Das ist, ich meine, andere Systeme, gerade macOS oder so, da gibt es kein Malware-Problem und die haben jetzt auch schon ein bisschen mehr an Markt gewonnen. Natürlich konzentriert sich immer noch alles auf Windows, aber so in letzter Zeit, weiß auch nicht, Windows, ich habe schon lange keinen richtig kaputten Windows-Rechner mehr gesehen, so richtig, der nicht XP war.
Also
ja, Microsoft signiert halt mittlerweile ihre Treiber ja auch und so.
Ja,
und ich meine, bei Linux vertrauen wir halt.
Das selbe Problem, ist genau dasselbe.
Das ist das Problem.
Du kannst einfach Software, die deutsche Kernel-Mode läuft,
hauen
darfst
die
DLLs rein. Darfst du nur signiert eben zumindest eine 64-Bit-Version ausführen. Und das ist genau eine Maßnahme, um sowas zu bekämpfen. Ob das gut oder schlecht ist, will ich jetzt gar nicht kommentieren, aber das ist genau das Lösung für dasselbe Problem.
Und ich meine, unter Linux haben wir ja schon mal das nicht ganz so das Problem. Wir vertrauen ja alle Linus Torvalds und seiner Truppe, dass sie da nur Sachen reinbauen, die halt wirklich, und jeder kann ja auch drüber gucken, dass da nicht irgendwelche Scheiße. Ja, aber komm, also ich meine, wenn man,
den
paar Leuten nicht vertraut, dann kann man es halt auch
bleiben lassen mit Linux. Wie gesagt, ich vertraue denen. Aber weil du gemeint hast, man kann den Code halt durchblicken. Also ich glaube, es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der den Linux-Source-Code wirklich überblickt. Also ich glaube, Linus Torvalds selbst hat da nur den großen Überblick, wer wie wo was jetzt macht. Und die ganzen Maintainer, die haben dann halt ihre speziellen Subsysteme und kennen sich nur in diesem Subsystem aus.
Ja, also Binärmodule kann dann eh keiner mehr.
Ja,
gibt's ja nicht mehr.
Gibt es gar kein Interface binär? Nvidia-Treiber gehen ja immer noch
mit neuen
Kernels. Die gehen noch, sind auch voll binär.
Aber dann ist dann wird der Kernel doch so irgendwie in einem bestimmten Mode
tainted. Gesetzt.
Tainted, genau, Tainted Mode.
Ja, das sagt er dann halt beim Booten hier, ich bin Tainted Mode, aber
ich bin verseucht.
Ja, richtig.
Ja.
Na gut, dann schließen wir das Thema mal ab und gehen aber zum nächsten Punkt, der auch was mit Frank zu tun hat. Und zwar GNOME Look, KDE Look und Open Desktop und so hast du jetzt irgendwie in den SUSE Build Service integriert, weil der so toll ist und viel Arbeit abnimmt.
Genau. Das ist eine Sache, die man darf jetzt ja gar nicht erzählen, wie lange das Ganze schon in Arbeit ist. Es ist wirklich anderthalb Jahre jetzt oder so.
Jahrhunderte. In der IT-Zeit gerechnet Jahrhunderte.
Ja, wirklich. Ja, und es ist einfach so, dass ich weiß nicht, ob der eine oder andere weiß, was der OpenSUSE Build Service überhaupt ist.
Ja, doch, haben wir, kann man sich nachhören.
Tatsächlich.
Radio Tux mal. Okay. Also ich glaube, haben wir
schon. Wie wisst ihr auch, dass wir mit dem OpenSUSE Build Service auch Ubuntu-Pakete und Fedora-Pakete und Debian-Pakete und Mac- und Windows-Software bauen und packagen können?
Mac und Windows,
das wusste ich nicht. Tja, siehst du mal. Okay, also der Build-Service, der heißt zwar als OpenSUSE, hat aber eigentlich mit OpenSUSE erstmal gar nichts zu tun, weil der natürlich auch OpenSUSE-Pakete ausspuckt, aber auch alles andere. Und das ist eigentlich eine relativ tolle Sache, die die da gemacht haben. Man kann da irgendwie beliebige Software hinwerfen und sagen, bau das mal bitte für die und die Distribution und den die, was weiß ich, den die gegen die Library-Version, wie das gelingt haben und gegen die nicht und sowas. Und dann fallen da hinten die Binärpakete bei raus. Das ist eine super Sache. Und da ist schon ganz lange der Plan, man könnte sowas mit kde-apps.org und Open Desktop integrieren, weil, also kde-apps.org zum Beispiel ist ja ein zentraler Anlaufpunkt für KDE-Software. Also da findet man irgendwie viele tausende Software für KDE und kann da rumstöbern und findet tolle Sachen. Das Problem ist, wenn ich dann irgendwas haben will, dann habe ich in der Regel eine Download-Möglichkeit für den Source-Code, was ja ganz toll ist. Und wenn ich dann Glück habe, habe ich vielleicht dann noch ein Binärpaket für die Version, die der Entwickler vielleicht benutzt, weil er dafür das vielleicht gerade mal kompiliert hat und irgendwie gepackaged hat. Aber für eine andere Linux-Distribution finde ich natürlich kein Binärpaket, weil das ist total stressig, alle möglichen Distributionen zu supporten. Das macht keinen Spaß. Und das ist eben eine gute Sache, da den OpenSUSE Build Service zu integrieren. Das Ganze funktioniert so, dass ich als Entwickler meine Software einfach nur beim OpenSUSE Build Service hochlade. Da habe ich dann bekomme ich dann so eine ID und die trage ich dann auf den GDK, apps.org, KDE, apps.org, OpenDesktop.org und so weiter Webseiten ein und automatisch erscheinen da dann immer die neuesten Pakete und es updatet sich dann auch automatisch über die Zeit und hab dann eben Download-Links für, oh, jetzt willst du diese tolle Software also haben, welche Linux-Version hast du denn, oder willst du vielleicht unter Mac und unter Windows vielleicht auch haben, oder willst du vielleicht diese drei Jahre alte Linux-Version kompiliert haben, und das wird eben alles automatisch im Hintergrund gemacht, und die Download-Links tauchen da auf. Und das ist jetzt endlich fertig, das hat ein bisschen gedauert, und bin ich jetzt ganz gespannt, wie das angenommen wird.
Wie sieht denn das aus, wenn da so ein Entwickler gerade für verschiedene Distributionen was machen muss? Gibt er dann einfach irgendwie verschiedene Makefile-Targets an? Oder, weil die sind ja auch irgendwie die Startskripte, sind überall woanders und generell. Also er baut quasi den das so weit fertig, dass er es compilen könnte, nur lässt es dann halt komplett von der OpenSUSE Cloud quasi machen.
Genau.
Und das ist natürlich schick.
Genau, also ich muss, es reicht jetzt nicht, einfach nur das TAR-File da hochzuladen, sondern es gibt noch sogenanntes Spec-File, wo noch so ein bisschen drin steht, was weiß ich, gegen was man das Ganze denn so linken möchte und wie denn das Configure-Kommando denn genau aussieht, was dann aufzurufen ist und solche Dinge. Aber wenn man das gemacht hat, passiert das Restliche umsonst. Also sondern auch muss man sich nicht drum kümmern, ob das RPM oder Debian oder in welchem Pfad jetzt irgendwie welches Include-File liegt, ist automatisch.
Wie läuft das für Windows und Mac? Weil theoretisch muss man ja recht oft dann gegen entsprechende Libraries linken. Gerade auf darf man das dann so, die Windows-API-Geschichten?
Na klar, muss aber es nicht dürfen.
Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Lizenzen da sind oder welcher Compiler da im Hintergrund dann arbeitet.
Ja, nee, also erstmal muss ich dazu sagen, dass Mac und Windows ist noch im Beta-Modus, ich weiß es nicht genau. Also es ist noch ein bisschen am Anfang. Aha. Ist auch nicht so das primäre Ziel jetzt von unseren Freunden da in Nürnberg. Aber es funktioniert grundsätzlich und einiges funktioniert, also geht auch wirklich heute schon. Klar kann man natürlich die vorhandenen Systembibliotheken, die es da unter den Betriebssystemen gibt, einfach mal aufrufen, benutzen. Das Problem ist, da gibt es nicht besonders viele davon. Das heißt, wenn man da irgendwas benutzen will, irgendein Zlib oder ein OpenSSL oder sonst irgendwas, was irgendwie ziemlich viele Unix-Software benutzt, dann gibt es einfach mal nicht unter Windows und unter Mac.
Also das besser heißt, selber beilegen,
wenn man das heißt, es ist ganz oft halt statisch kompiliert und da ist halt einfach ein Paket mit drin. Was bedeutet, dass die Software ein bisschen fetter ist. Man kennt das unter Windows ja auch, dass irgendwie so ein Programm da auch gerne mal irgendwie erstaunlich groß ist, was unter Linux dann einfach nur ein paar kleine Megabyte sind. Das liegt einfach daran, dass immer alles ganz neu dabei ist.
Genau. Wie ist denn das mit Abhängigkeiten? Weil gerade ich lade dann ja meine Deb-Datei zum Beispiel runter und die heißen ja unter Debian dann auch anders als unter OpenSUSE. Die heißen dann irgendwie, wie wird das gehandhabt im Normalfall?
Genau, das ist ein ziemlich guter Punkt. Das mit den ganzen Abhängigkeiten ist natürlich so ein bisschen so ein Problem. Das heißt, in der Regel wird es so kompiliert, dass es einfach mit den Systemen, mit den Systembibliotheken funktioniert. Wenn ich jetzt aber noch weitere Bibliotheken brauche, also angenommen, da gibt es ein Paket, keine Ahnung, Amarok zum Beispiel, Musikplayer, der braucht einfach mal KDE-Bibliotheken. Die können da natürlich nicht alle jetzt grundsätzlich drin sein.
Ja, klar.
Das ist einfach zu viel. Deswegen ist es so, dass so eine Software in der Regel aus einem Paket besteht und dann noch einem Repository, wo der ganze Rest zu finden ist.
Ah, okay.
Das heißt, da werden dann die ganzen Abhängigkeiten dann nachgeladen. Und das Schöne ist dann auch, dass wenn ich dann dieses Repository bei mir eingetragen habe, dann bekomme ich da auch die Updates. Das heißt, wenn ich da einmal eine Software installiert habe und das Repository hinzugefügt habe, dann sagt mir mein Paketmanager von meiner Distribution dann auch irgendwann, hey, hier gibt es eine neue Version, willst du gleich mal updaten? Das ist eine ganz coole Sache. Das Problem ist, bei den meisten Distributionen muss man eben diese zwei Dinge momentan noch getrennt eintragen. Da muss man einmal auf dieses RPM klicken und dann muss man eben noch das Repository hinzufügen. Unter SUSE gibt es die tolle Sache, da gibt es das YML, hab's vergessen. Diese One-Click-Installer-Files, weiß jemand von euch? YMP, könnte sein.
YML ist was anderes, ist so ein Markup-Zeug.
Ah, YML ist was anderes, dann aber ist es YMP.
Ich glaube.
Genau. Das sind solche Meta-Files, da klicke ich einfach nur drauf und dieses Ding installiert dann das Binär-Paket und trägt YAM. Genau. Ich sehe im Chat hier gerade. Und trägt dann gleich das Repository ein, wirklich mit einem Klick. Ich muss einmal okay sagen und dann ist es da und ich bekomme Updates und die Abhängigkeiten sind verfügbar und alles. Das ist eigentlich super. Andere Distributionen haben sowas leider noch nicht gemacht, deswegen ist es ein bisschen Handarbeit, aber kommt vielleicht noch.
Ja, da gibt es auch so Projekte, Auto, irgendwas, habe ich vergessen. Und wie ist es jetzt bei KDE Look, GNOME Look, wenn da jemand ein Paket hochstellen will, bietest du das dem jetzt gleich an, dass der weiß, das geht auch über den Build-Service oder?
Also momentan ist es so, dass es dann derjenige wirklich selber zum Build-Service gehen muss und da seinen Source-File hochladen muss. Da gibt es dann auf der Seite, wo man neue Software hochlädt, gleich einen Link, so hey, wir supporten den Build-Service, geh doch mal hin, hier kannst du dich anmelden, dann klappt alles automatisch. Aber jetzt im Hintergrund sozusagen für ihn bauen, ohne dass er davon weiß, das machen wir noch nicht.
Ja. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall eine sehr geniale Sache, weil gerade viele Open-Source-Projekte, wir sind jetzt bei VLC, kam es glaube ich heute wieder raus, da heißt es halt dann einfach, wir haben leider keinen OSX-Menschen mehr, der uns das da kompilieren kann.
Ja.
Ich habe da auch mal von ein paar Leuten was kompiliert und als mein Mac halt weg war, dann war der Mac halt weg. Genau. Und dann kompilier mal ohne Mac oder kompilier mal ohne irgendwie 12 Systeme zu haben. Und ich denke, das macht es dann auf jeden Fall wesentlich cooler.
Definitiv. Also ich kenne einige Leute, die irgendwie so kleinere Software irgendwie entwickeln, maintainen und releasen, und das ganze Packagen und Kompilieren ist einfach mal total pain in the ass. Es ist einfach, das macht noch nicht mal für die eigene Distribution Spaß.
Ja.
Geschweige denn für die 20 anderen, die man vielleicht auch noch supporten möchte. Das ist einfach mal echt kein Spaß.
Ja.
Und wenn sowas auch nur halbwegs automatisch funktioniert, das ist, glaube ich, ein Fortschritt.
Muss dann auch bei größeren Sachen auch nicht irgendwie seinen eigenen Rechner 6 Stunden lang durchrattern lassen,
nur genau, weil das da ist dann noch 12 andere.
Ja, genau.
Ja. Aber da ist die Frage, wie viel Power hat eigentlich Novell/OpenSUSE?
Oh. Die haben da mal so eine ganze.
Mehr als ich.
Einen ziemlich großen Stapel von irgendwelchen AMD-Servern gesponsert bekommen.
Das ist natürlich sehr schön.
Sind aber noch nicht Google.
Ich glaube nicht.
Was kompiliert denn da? Ist das C-spezifisch oder C++ oder alles, was GCC kann? Oder?
Ui.
So, oder Java, keine Ahnung. Wahrscheinlich ja nicht, aber.
Ich glaube, das sind die üblichen Ahnung. Dinge. Schon also alle funktionieren.
Also was man normalerweise also mit der heiligen Treffhaltigkeit Configure, Make, Make Install
auch so machen
kann. Genau.
Genau. Wunderbar.
Okay, das oder hast
ich
du
hätte, noch? Ich hätte noch eine Frage, und zwar, wo wir es gerade von Sicherheit hatten. Also ich kenne zumindest unter Java so ein cooles Tool wie zum Beispiel Findbugs, was so statische Code-Analyse macht und potenzielle Probleme aufdecken kann. Hm? Ich sage nicht, dass es das tut und nicht immer, aber es kann. Hm? Wird sowas auch in den Build-Service integriert? Also ich fände es jetzt interessant, wenn ich dann mal den Source-Code vor dem Kompilieren mal scannen könnte nach potenziellen Sicherheitslücken und sowas. Und dann zumindest irgendwie Warnungen ausgeben, hier könntest du nachbessern, das ist ein Problem in Zeile so und so. Fände ich mal einen interessanten Ansatz, wenn man schon so eine zentrale Stelle hat, an der man Sachen bauen kann.
Keine Ahnung.
Ja, okay. Valgrind oder so noch drüber rennen
schreib,
lassen.
Schreib das doch mal den Novell OpenSUSE Leuten.
Ja. Also ich weiß, dass man, wenn das Kompilieren fehlschlägt, dann bekommt man natürlich so einen schönen Output, was jetzt genau welcher Fehler genau aufgetreten ist. Dann kann man sich schauen, ja, hier Configure oder GCC einen Fehler geworfen oder sowas. Aber dass man das quasi im Vorfeld schon sowas macht. Wir haben im KDE-Projekt haben wir sowas. Das heißt, oh, wie heißt das, der neue Name? Früher hieß es English Breakfast Network. Ein extrem seltsamer Name. Genau, das ist ein System. Das wird hier von Adrian Decroix, das ist einer von unseren KDE-Board-Mitgliedern, wird das Ganze betrieben. Ein System, was ständig im Hintergrund den Source Code durchpflügt und einfach Qualitätssicherung macht. So, hier hast du mal, hier ist die Einrückung falsch. Hier ist irgendwie eine Variable irgendwie nicht richtig initialisiert. Hier ist, keine Ahnung, fehlt der Lizenz-Header im Anfang der Datei und solche Dinge. Und es schickt dann automatisiert Mails raus an Entwickler und sagt, hey, hier hast du übrigens, hier gibt es einen Fehler, schau das doch mal an.
Ja, ist cool.
Cool. Gut, der OpenSUSE Build Service unbedingt mal angucken. Ich habe im Chat auch gerade noch mal einen Link gepostet zu einem Interview mit Martin Lasage und ich glaube Marc Jung oder sowas. Wir haben da jedenfalls schon mehrere Interviews zu gemacht, kann man sich gerne nochmal durchhören oder die Leute fragen oder die E-Mails schreiben, dass das Ding noch besser wird, noch toller wird. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal so eine, ich weiß, ihr seid alle nicht vorbereitet, ich auch nicht.
Was?
Bitte lass uns nicht singen.
Das könnten wir auch noch machen, das stimmt. Nein, jeder pickt sich irgendein ein tolles Tool, Kommandozeilen-Tool. Ich meine, hier stehen ja schon 2 drin auf jeden Fall, weitere Späße auf der Kommandozeile, und stellt das mal vor. Was mal unbedingt
zu machen. Find ich gut. Finde ich einen guten Ansatz. Könnte man jedes Mal machen. Das kann ich gleich auch mit einem aktuellen Thema verknüpfen, was ich eigentlich letzte Sendung bringen wollte. Newsboiler 2.1 ist raus. Huhu.
Was ist das?
Ja, genau. Das wollte ich noch gerade fragen.
Das klingt wie Freibeuter.
Ja,
ich bin Pirat.
Ist auch so ähnlich. Nee, eigentlich nicht.
Kabel. Was Illegales.
Nee, überhaupt nicht.
Malware.
Wunderbare Software, sehr schnell, sehr schick. Habe ich 2,5 Jahre als Maintainer betreut für Arch Linux im Arch User Repository, bis es dann ins Offizielle gekommen ist, deshalb finde ich das toll. NewSpider ist ein, wie der Name vielleicht schon sagt, oder auch nicht, ein RSS-Reader für die Kommandozeile. Also so mit so einem schönen konfigurierbaren N-Cursors-Frontend kann man auch Farben einstellen, der kann mittlerweile auch 256 Farben im Terminal darstellen. Kann relativ schick HTML parsen für das, dass es auf der Shell läuft. ist ratzeschnell. Also ich habe da irgendwie so eine Liste mit, keine Ahnung, 170 Feeds, die da durcharbeitet, und das macht er innerhalb von, keine Ahnung, 40 Sekunden. Oh. Und also da kann man auch einstellen, dass der Multithreaded läuft, dann macht er das auf mehreren CPUs gleichzeitig, und der ist wirklich schick und verarbeitet seine Daten intern in einer SQLite-Datenbank, wie wir es vorhin schon mal hatten. Die kann man natürlich dann auch mit anderen Frontends ansprechen, wenn man das haben möchte, und ist einfach zu konfigurieren. Ich habe da irgendwo auf meinem Blog auch mal eine Config gepostet, wie man den konfiguriert, dass er sich verhält wie VI. So mit HJKL.
Gefällt mir.
Und ich kann mal kurz, ja. Habe ich es noch raus? Ja, genau.
Oh.
Ein BIM-Cheat.
Ja, finde ich auch gut von mir. Wir sind schon sehr hardcore.
Müssen wir gleich nochmal die URL posten.
Genau, man kann den also echt extrem gut konfigurieren. Man kann auch so Sachen wie Killfiles angeben, was man aus Newsreadern fürs Usenet kennt. Also wenn zum Beispiel jetzt Artikel iPhone enthält, dann möchte ich den nicht lesen, dann möchte ich den gar nicht erst sehen. So Sachen kann man machen. Nicht, dass ich jetzt irgendwas gegen iPhone hätte. Das kann auch irgendwie
N900
oder Android von mir aus, genau. Was man auch noch machen kann, ist, man hat mit regulären Ausdrücken eine Suche, mit der man über die komplette Datenbank suchen kann. Und man kann das Ganze halt in der Screen Session laufen lassen und über SSH von allen möglichen Rechnern aus ansprechen. Und was ich dann halt immer mache, ich scroll meine Listen von Feeds scroll ich dann so durch. Also ich habe da irgendwie einen Shortcut für nächster ungelesener Feed. Das geht ganz schnell, und wenn der Artikel interessant ist, drücke ich einen Shortcut und mein Firefox geht auf, und dann kann ich das im Browser lesen. So mache ich das im Normalfall. Bei kleinen Sachen kann man die direkt im Feedreader lesen. Wenn man dann irgendwie Videos oder so drin hat, kann man die dann halt direkt über
ASCII.
Nee. Man kann da so zum Beispiel sowas machen.
Gleich um. Die Videos.
Nee. Man kann da zum Beispiel einen Shortcut drücken, bei mir ist das O. Da drücke ich O, dann kriege ich eine Liste von allen Links angezeigt, und dann kann ich zum Beispiel da auch das YouTube-Video auswählen und das direkt, direkt öffnen. Und ja, den benutze ich meistens seit 2 Jahren, und der ist schneller als alles andere, was ich bis jetzt hatte. Man kann den über SSH steuern. Und das Einzige, was mir momentan noch fehlt, ist eine vernünftige Lösung, das Ganze zu synken. Ich habe das mal mit...
Das wollte ich gerade fragen. Ja, synkt der denn mit der Cloud?
Das Schöne ist...
Der liegt ja in der Cloud.
Mehr oder weniger.
Und der ist ja eine Cloud.
Aber wenn man das auf einem lokalen Rechner laufen lässt, so wie ich momentan, dann ist das so ein bisschen ein Problem. Also ich habe mir da mal so ein Skript gebaut, was das über Async hin und her synkt, dass dann nach dem Beenden vom Feedreader das SQLite-File auf den Server gesynkt wurde und beim Starten dann wieder zurückgesynkt wurde. Da hat mich mir schon mal ein paar Mal die Datenbank zerschossen damit, weil das da irgendwie auch zu Problemen kam, wenn mehr Rechner gleichzeitig liefen. So Concurrency und so. Überschreibt man doch dann mal gern gerade eine laufende Session. Ist auch nicht so wirklich toll. Aber da ich das eigentlich momentan Feeds hauptsächlich auf meinem Notebook lese, habe ich das Problem nicht. Und es gibt einen Konnektor für, wie hieß dieser Service? Sowas ähnliches wie Google Reader.
Feed Daemon? Nein.
Nee. Auch so ein Webdienst.
Da gibt es einen Konnektor. Da wäre ich nämlich scharf drauf.
Also eigentlich, ich habe auch schon im Bugtracker gesehen, dass es Leute gibt, die da Google Reader Synchronisation mit reinbauen wollen. Moment, es gibt auf jeden Fall auch noch so einen Synchronisationsdienst, den habe ich mal probiert, der war irgendwie blöd. Der hat auch irgendwie nicht auf Mails reagiert, dass ich meinen Account gerne gelöscht hätte, weil ich habe keine Option gefunden, habe denen eine Mail hingeschickt.
NewsGator vielleicht?
Nee, NewsGator war es nicht. Ihr könnt ja mal weitermachen in der Runde, dann recherchiere ich das mal nach. Das wäre jetzt so mein Pick hier für ein Kommandozeilentool. Genau.
Wie machst du das, wenn du dir lustige Katzenbilder anschauen willst? Ja. Sind wir alle sicher.
Nein.
Genau, oder generell Bilder in Feeds. Ist es dann einfach nur den Link und dann sagen, bitte öffne das Bild? Oder?
Ja. Nee, wie gesagt, also ich kann mit einem Taschendruck sagen, den Artikel, den ich gerade anzeige, jetzt bitte im Browser öffnen. Und dann kann ich da irgendwie mein Firefox hinterlegen oder Opera oder Chrome oder was man da gerne haben möchte. Und es funktioniert. Ja,
okay.
Und wenn man das Ganze halt über SSH macht, dann kann man da halt auch so Sachen wie W3M oder Lynx hinterlegen, was eigentlich auch nicht wirklich viel mehr bringt, weil mit Bilder und Video hat man dann auch keinen Spaß. Ja.
Nee, dann lieber in den M-Player pasten und die ASCII-Art.
Könnte man theoretisch auch machen, ja. Es gibt dann noch so Scripting-Extensions, wo man noch Sachen automatisieren kann. Man kann sich Makros auf Taschen legen. Also so, wie man das halt gerne haben möchte. Ja, so wie ein schöner Texteditor oder ein Matt oder was auch immer halt ebenfalls so extrem erweiterbar ist über Skripte und so kann man das Ding halt ausskripten.
Ja, gut. Also wenn er singt, ist das natürlich sehr cool.
Ja, ich suche das mal kurz raus.
Marc, hast du ein Tool, was du schon immer mal vorstellen wolltest?
Ich finde der WGET total toll. Ich weiß nicht, ob das zählt. Nee, neulich, da gab es diese lustigen DEFCON-Videos von der DEFCON 17. Und das war halt auch alles ein so riesiger, komischer RSS-Feed. Und jetzt sitze ich halt da und überlege mir, wie ich alle Videos auf meine Platte ziehen kann, weil ich jetzt keinen Bock habe, die alle zu streamen. Und dann habe ich auch nicht immer Internet und will das mal irgendwie, keine Ahnung, besuche ich meine Eltern, würde da gern vielleicht eins anschauen oder so. Und da ist WGET eigentlich eine echt schicke Lösung. Da zusammen jetzt, keine Ahnung, mach noch irgendwie einen Curl davor oder so, dann kannst du dir in einer Kommandozeile einfach mal den RSS-Feed holen, dann parst du dir einfach per Regular Expression alles raus, was irgendwie nach Link aussieht, dann gehst du da nochmal drüber und schaust nach allem, was als Endung halt .m4v so als letzte Buchstaben hat und dann kannst du dem sagen, bitte lad mal und so kannst du dir dann durch ein bisschen Kommandozeilen-Fu hier den kompletten RSS-Feed rausklauen und alle Videos laden und ich finde es einfach total gut, was der kann. Das einzige Nachteil, theoretisch sollte der auch einfach so HTML-Seiten durchsuchen können nach allem, was .mp3 hat. Ja. Nie hingekriegt.
Nicht.
Ich kann die selbst wenn ich das Beispiel 1:1 paste auf einer Seite, wo ich echt mp3-Links habe.
Könnt ihr alle gleich mal ausprobieren. Geht mal auf archiv.radiotux.de/
Sicher, dass der Server das will.
Ja, ja.
Achso, was hat denn der?
Der hat eine gute Anbindung.
Das ist ausgezeichnet.
Der hat eine richtig gute Anbindung. Also könnt ihr jetzt alle gleich machen und dann am besten noch Linktiefe, was weiß ich, und dann alle den Server leer saugen.
Ja, bitte einmal das Internet.
Einmal das Internet herunterladen.
Genau.
Und dann ausdrucken.
Bis Linktiefe 7 oder so, dann hat man doch bestimmt alle Webseiten drauf, oder?
Wahrscheinlich. Nach unserem 7 Degrees of Separation Flu.
Genau.
Richtig. Ja. Ich mag WGET. Punkt.
Du magst WGET.
Ja. Dann. Darf ich dich kurz unterbrechen? Also dieser Dienst, mit dem der synken kann, heißt bloglines.com. Wird vielleicht dem einen oder anderen auch was sagen.
Das kann der.
Es hat bei mir nie wirklich so funktioniert, dass ich das benutzen wollte. Ich habe mir da extra mal einen Account gemacht, weil ich dann mehrere Accounts synken wollte. Aber man kann seit ein, zwei Versionen, ich weiß nicht, ich glaube in der 2.0 ist das mit reingekommen, kann man seine gelesenen Feeds und ungelesenen Feeds in Textdateien rausdumpen und kann die hin und her synken. Das funktioniert auf jeden Fall besser als die Sache mit der Datenbank hin und her schieben. Hm. Okay, Ingo.
Gut, dann nehme ich heute Screen.
Ja, wunderbar.
Ja, wunderbar. Auch ein ganz tolles Tool, um zum Beispiel, wenn man sich auf einen Rechner mit SSH einloggt und ein paar Sachen laufen lässt, die nachdem die SSH-Session weg ist, nicht beendet haben möchte. Und vor allem viele Screens kann man aufmachen. Man kann in dem Programm dann einfach sagen, hey, machen wir ein neues Tab auf, noch ein neues Tab, noch ein neues Tab und man kann dann schnell zwischen den Tabs hin und her springen und man kann in jedem was anderes laufen lassen und man kann schön bunt machen und alles mögliche kann man dann machen. Man kann rausspringen, reinspringen, hin und her kopieren.
Was ich extrem schick finde, ist, wenn ich jetzt einen Rechner habe, der kein X hat, aber nur so ein Terminal zum Einloggen und ich habe dann viele Sachen offen, kann man Screen auch locken. So mit Passwortgeschützen und so wie ein Bildschirmschoner mit Passwortschutz. Also man kann da irgendwie STRGAX und das sperrt dann das Screen. Finde ich extrem schick.
Ja, also Screen unbedingt mal angucken. Also ich benutze es halt auch nur meistens auf irgendeinem Server, wenn zum Beispiel man macht mal wieder ein Update auf irgendeinem Rechner und es kann ja auch mal schön sein, dass gerade in dem Moment, wo er irgendwie gerade beim Update machen ist, die Verbindung abbricht und dann ärgert man sich immer so Tode, gerade wenn es irgendwie was Wichtigeres war. Und für diesen Fall sollte man immer schön einen Screen wenigstens vorher aufmachen.
Ja. Oder ich bin nämlich auch verzweifelt, weil Screen finde ich eigentlich auch toll und wollte dann mal so 5 GB MySQL-Dump einspielen. Das dauert dann irgendwie Ewigkeiten und der will nicht.
Was?
Der wollte nicht. Ich habe irgendwie Screen, der MySQL, dann meinen normalen Befehl wie immer und hat eine obskure Fehlermeldung gebracht. Ich hatte dann irgendwie nur noch 60 Sekunden Zeit, einen Raum zu verlassen oder so. Deswegen habe ich dann einfach mal NoHub genutzt. NoHub?
Ja.
Geht auch. Ich weiß nicht, ob man jemals wieder auf dieses Kommando draufkommen würde, aber es läuft zumindest weiter,
wenn ich wegkomme. Man kann das, glaube ich, wieder in den Vordergrund holen.
Er schreibt halt den Output in der Datei, die kann man sich anschauen.
Ach so,
mit irgendwie tail-f.
Aber ich kann nicht mehr rein.
Du kannst nicht wirklich auf Input-Output dich draufsetzen.
Genau. Aber das war auch zum ersten Mal, dass Screen bei mir versagt hat. Ansonsten Screen super.
Aber genau. Tail-F ist natürlich auch toll, wenn man gerade, wenn man Logdateien ständig angucken muss.
Da möchte ich jetzt scrollen. Da möchte ich jetzt noch Multitail empfehlen. Da kann man mehrere Dateien gleichzeitig angucken. Die werden auch noch Syntax gehighlightet, farbig hinterlegt und man kann dann noch umkonfigurieren und.
Und spiele im Hintergrund noch MP3s an.
Richtig, macht Kaffee. Ja, wo wir jetzt gerade noch bei Screens sind. Also wie gesagt, Newsboiler läuft extrem gut in Screen, kann den auch benachrichtigen, dass dein Rechner irgendwie piept oder so, wenn es irgendwas Neues gibt.
Ja, ja. Und ich lasse ICQ und wir lassen alles in
Screen. Ja, und ich lasse meinen IRC-Client, der läuft im Screen und mein Audio-Player, wenn ich den auf dem Rechner benutze, läuft im Screen. Und das ist toll. Super Tool.
Ich gucke jetzt mal sicherheitshalber, ob nicht tatsächlich jemand anfängt, hier WGET auf unseren Server zu machen.
Tja. Also ich finde ja Curl viel besser als WGET, aber egal.
Ja, es ist beides super. Curl kann man halt auch noch so schön Post-Request schicken. Mhm.
Zufrieden ja, genau. Das ich habe in letzter Zeit viel so irgendwie so REST-Services programmiert.
Genau, deswegen.
Und dann ist irgendwie Curl total spitze, um irgendwelche Unit-Tests oder sowas
zu machen. Auch libcurl, von irgendwelchen anderen Sachen drauf zuzugreifen.
Wobei so Sachen wie Post-Request und so, das habe ich heute auch schon in der Firma gemacht, bei so einem Web-Service-Debug-Dingens. Post-Request kann man auch mit WGET absenden. Geht auch.
Ja, ich muss sagen, Curl würde ich eigentlich immer nehmen, aber ich bin extrem, extrem faul und bei Curl muss ich halt noch immer sagen, wo ich den Output hin haben will. Mhm. Und bei WGET kann ich einfach nur die Datei angeben und dann spare ich mir ungefähr 3 Buchstaben oder so. Und
das stimmt.
Ja. Das ist natürlich. Und WGET ist auch traurigerweise auf vielen Linux ist halt Curl einfach nicht mit dabei, so im Normalfall. Und WGET ist halt. Und aber ja.
Jetzt habe ich vergessen, Ingo, war die Aufgabe sinnvolle Kommandos oder sinnlose Kommandos?
Es ist völlig egal. Du kannst auch sinnlose Kommandos. Ich habe auch nämlich noch gerade mal eins gefunden. Aber sag du erstmal.
Ja, ich habe nämlich neulich festgestellt, dass es ja tatsächlich Leute gibt, die Unix erst benutzen, seitdem man online ist. Es gibt ja eine lustige, also oder anders ausgedrückt. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, dem war nicht klar, dass man schon mit Leuten chatten konnte, noch bevor es quasi Internet gab. Und dass es ja in jedem Unix-System so lustige Kommandos wie Talk und Write gibt. Wo man unwissende Leute sehr lustig zur Verzweiflung bringen kann. Ja. Also mit Write, kann man vielleicht kurz erklären, kann man einfach auf einem anderen User, der auf derselben Maschine eingeloggt ist, selbstverständlich. Also wir sprechen hier von lokaler Unterhaltung, nicht irgendwie übers Internet und so oder irgendwelchen Chat-Servern oder TCP, sondern wirklich auf derselben Maschine eingeloggt, einfach mal irgendwelche Dinge schicken können. Und das ist dann einfach wird auf der Konsole einfach nur ausgegeben, dass jetzt hier irgendwie ein Text ankam von irgendeinem anderen User. Und dann kann man dem wieder was zurückwriten, so wirklich ein Chat für ganz Arme war früher. Richtig. Oder natürlich dann die bessere Version war dann Talk, wo man schon so ein Split-Screen hatte, wo man sich gegenseitig, wo man richtig miteinander chatten konnte, aber wirklich auch auf derselben Maschine.
Genau.
War eigentlich sehr lustig damals. Ja. Ansonsten, wenn es vielleicht noch ein nützliches Kommando, ich habe in letzter Zeit auch, wo es um Debugging, um Webservice und sowas geht, auch TCP-Dump benutzt. Das ist ja erst eine Sache, da habe ich auch ganz lange gedacht, mein Gott, TCP, hier Netzwerkprotokoll, Dump, schickt mir hier irgendwie, macht mir ein paar Gigabyte irgendwie hier Bits irgendwie auf die Platte. Mein Gott, was soll ich denn damit? Aber es ist wirklich ein nützliches Tool, wenn man das Ganze kombiniert mit ein paar schönen Kommandos, so zeigt mir jetzt mal nur Traffic an zu der IP-Adresse und dann macht man das noch ein Grep irgendwie dahinter, nach irgendwelchen Keywords, kann man da spitzenmäßig irgendwelche Netzwerkkommunikationen mithören, wo man jetzt irgendwie wissen will, was sendet dieses Programm jetzt eigentlich gerade dahin? Macht jetzt dieser Twitter-Client jetzt gerade wirklich SSL oder nicht? Oder wie genau funktioniert jetzt das Login in den Service? Und was ist denn jetzt genau hier die Post-Kommandos von dem Browser beim Login-Button von Facebook oder sowas? Also kann man total einfach, total gut mitloggen und sich anschauen. Tolle Sache.
Ich habe auch noch, weil wir jetzt gerade dabei sind. Und
mach
ich
mal weiter, finde ich gut.
Wir können das Ganze auch mal mit Firefox-Plugins und so machen.
Nein, das machen wir nicht. Ja, aber okay. Ich habe tolle Kommandozeilen-Tools. Die zweite, ich habe noch eins, wo ich ja gerade gesagt habe, ihr könnt hier mit WGET mal saugen. Wollte ich jetzt gleich mal gucken, wie viel Saugen denn jetzt gerade sind. Nur 2 MB pro Sekunde, also es ist noch nicht tragisch. Hat noch Platz, wenn ihr noch weiter probieren wollt. Und da gibt es dieses tolle Tool Nload. Da siehst du, wie viel gerade rein und raus geht auf einem bestimmten Interface. Entweder alle oder man kann auch eins angeben. Und so sieht man halt schöne Statistik so ein bisschen. Ist natürlich auch nur ASCII-Art, aber man sieht so ein bisschen, wie viel gerade so rausgepustet wird oder reinkommt, je nachdem.
Ähnlich wie Ntop.
Ntop, um anzuzeigen, was...
Oder was ist da alles noch? Ich glaube, Ntop installiert noch ein paar Sachen, glaube ich. Kann das sein, irgendwie ein Service oder so?
Ntop ist ein bisschen fettere Geschichte.
Ja, ja, ist ein Top, oder? Guckt sich dann drauf. Auch so ein. Nee, nee, ist standardmäßig auch nicht. Aber ich habe es noch nicht installiert und der hat komische Sachen mit installiert, soweit ich mich erinnern kann. Also der ist dann schön genau, aber ja. Machen wir weiter. Ich finde ja geschweift eckige Klammer auf ein Superkommando. Machen wir einfach mal Witch und dann eckige Klammer auf. Ich sage jetzt nicht, für was es ist. Das dürfen die Leser dann in Eigenarbeit machen.
Hörer.
Ja.
Witch ist auch ein tolles Programm.
Oh, ja. Witch. Ja, stimmt. Und, ja. Also wenn wir jetzt gerade dabei sind, Sachen zu erschlagen. Ich möchte hier mal noch die ZSH anbringen, die tollste Shell, die es gibt.
Für über.
Also,
ich meine, danach gibt es ja auch nichts mehr. Ne? Z ist ja der letzte Buchstabe.
Ja, aber das machen sie richtig. So wie, ZFS.
The last word in file systems.
Z ist toll. Mhm. Okay. Ja, ich benutze sie auch standardmäßig, weil sie ist einfach schon wegen Tab-Completion.
Und die macht es so gut und auch so rekursive History-Suche macht sie viel besser als die Bash und viel schneller und viel performanter. Und
ja, also schon
ein tolles Programm.
Macht einen Tipp, installiert euch mal die ZSH und tippt mal Z-Shell ein, dann mit SSH Agent zusammen und man kann echt eine Datei hinkopieren irgendwo und macht den Pfad einfach mit Tab Completion. Und du hast Tab Completion, wenn du einen Befehl eingibst und dann Tab listet er dir die ganzen Kommandos auf, die diese Befehl kennt. Ja. Und es ist einfach geil. Gibt es
aber auch, glaube ich, für die Bash als Bash Completion Paket oder so.
Ja, aber nicht in dem Umfang wie die
ZSH. Nur so für die Leute, die halt noch irgendwie gezwungen sind.
Ja. Ja, und man kann irgendwie Bash Skripte, die ewig lang sind, irgendwie auch in 3-4 Zeilen.
Ja, es gibt so eine Menge syntaktischen Zucker. Gerade wenn man so Sachen wie, ich möchte jetzt irgendwie rekursiv über alle Verzeichnisse drüber gehen und mir da eine gewisse Datei raussuchen oder eine gewisse Datei durchkrabben, da muss man sich keine Schleifen mehr programmieren, sondern man kann das halt mit ein paar Sternen, also so Punkt, Slash, Stern, geht dann rekursiv über die Sachen durch und so. Das ist wirklich schick und so in so Sachen Autovervollständigung kann die ZSA natürlich auch diese Vervollständigungsfiles, die es wird, also die Bash Completion Profiles, die man so für die Bash hat, die kann die ZSA natürlich auch verstehen. Und ja, also ich finde, ich benutze es echt exzessiv, gerade so, wenn ich jetzt mal viele Verzeichnisse über Async zum Beispiel zwischen Rechnern hin und her kopieren will, wenn da mein SSH-Key-Agent läuft, da kann ich da über Tab, wie wenn ich auf dem lokalen Rechner wäre, meine Verzeichnisse auswählen und das ist halt wirklich extrem komfortabel.
Schön. Ja. Dann, sollen wir weitermachen? Oder? Ja, dann kam gerade was hier, guck mal, über den.
Hello, this is Mark Shuttleworth, founder of the Ubuntu Project, and you're listening to Radio Tux.
Dann hat gerade jemand im Chat gesagt, der ist demnächst nicht mehr CEO von Canonical.
Genau, der hat gerade geblockt, dass er zurückgetreten ist und den Job des CEO an die Chain, diese Mitarbeiterin, übertragen hat, damit er sich auf andere Dinge konzentrieren kann.
Nächste Station Mond? oder
das macht jetzt so abwechselnd. Nee, er fliegt erst wieder hoch, dann macht er irgendwas groß, dann fliegt er wieder hoch.
Nee, das bedeutet ja nicht, dass er aus Canonical sich irgendwie zurückzieht. Er macht jetzt einfach, glaube ich, irgendwie grundlegendere Sachen. Und dieses Tagesgeschäft überlässt jetzt irgendeinen Angestellten.
Also was ich hier jetzt gerade lese auf Heise, wäre, dass er sich mehr um Produktdesign und Qualität von Ubuntu bemühen möchte.
Ja.
Ich denke auch, das ist seine Vision auch eher. Ja. Also nicht, dass er da die Verträge rausklopft oder so. Das
Gut.
Guter Mann.
Dann sollen wir noch kurz Musik machen oder sollen wir einfach weitermachen?
Frag mich nicht.
Du bist der Chef?
Ich bin der Chef. Mach, was du willst.
Na komm, dann machen wir so ein 2-Minuten-Lied und danach reden wir über Scala.
Oh,
das haben wir ja schon lange geplant.
Ich dachte, das wollten wir noch raus.
Wir schieben das seit 4 Wochen. Hast du dich nicht vorbereitet?
Ja, doch, ein bisschen.
Na komm.
Ich kann ein bisschen was erzählen. Also gerade in Sachen Syntax und so, ist ja über Radio nicht so toll. Und so Konzepte kann ich schon ein bisschen
erzählen. Muss jetzt schon rüberbringen, das hast jetzt schon gesagt.
Ja, genau. Und danach reden wir dann noch ein bisschen über 3D, Avatar und alles, was so sonst in der Wave steht. Ihr könnt ja einfach mit dazu gucken und oder ihr kommt einfach in den Chat und diskutiert mit. Genau. Also jetzt erstmal noch ein bisschen Musik.
Thank you. los días cuando apago la tele, yo veo toda la miseria del mundo, 70 muertos en un atentado, la crisis llegó, la gente tiene el modo, las guerras siguen, el paro queda, el miedo se instala, la 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 la, las guerras siguen, el paro queda, y yo qué voy a hacer. J'ai vendu ma télé. Le seul truc qui me fait chier, c'est de payer mon loyer. 100 balles pour EDF, 3 euros pour une lèvre. Si les banques font faillite, je me couperai pas la bite. J'ai vendu ma télé. J'allume plus la radio et je lis plus les journaux. Si le système se casse la gueule, qu'il le fasse tout seul. La 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 la.
Tja, jetzt sind alle schon weg hier. Wo sind die denn alle hin? Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall französische Musik wieder von Hörern gewünscht hier auf radiotux@horaz und wir sind immer noch in der 87. Ausgabe und ja, jetzt ist er einfach weg. Das ist schön an der Live-Sendung. Ich hätte vielleicht ein längeres Lied spielen sollen hier. Piep, 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 ja, ja, ja. Die Handys haben sie auch wieder alle angemacht. Jetzt kommen sie wieder so langsam zurück. Ich weiß ja auch nicht.
Ich bin noch da.
Du bist noch da, ja. Worüber sollen wir uns dann so lange unterhalten?
Tja, keine Ahnung.
Du könntest mir nochmal erzählen, ob beim OpenPC irgendwas Neues gibt.
Da gibt's ganz viel Neues, aber das heißt nicht, dass ich darüber reden möchte.
Das macht einen ja nur noch neugieriger.
Nein, das ist tatsächlich jetzt Endspurt. Also wir haben jetzt Webseite und irgendwie ein Betriebssystem und Werbung in Linux-Magazinen und solche Dinge passieren gerade. Aber ist alles noch ein bisschen noch nicht spruchreif. Also musst du mir noch ein bisschen Zeit geben.
Ja, wir sehen uns ja dann in 4 Wochen oder 3 oder so wieder und dann.
Da ist dann alles klar.
Da sind die ersten dann schon gedruckt, gebaut.
Genau.
Und werden ausgeliefert. Kriege ich an?
Ja, wenn du bezahlst.
Das ist ja langweilig. Sehe ich aus, als hätte ich Geld.
Tja. Kannst du das vielleicht in so 2 Sätzen zusammenfassen, was das denn ist? Also,
Nein, machen wir nicht. Okay, nee, komm, die Leute, die uns öfter zuhören, die wissen das. Und wenn nicht, googelt doch einfach mal nach OpenPC. Da findet ihr viele, viele tolle Interviews, die der Frank geben musste zu dem Thema.
Durfte.
Durfte. Du hast dich gefreut.
Ich total.
Siehst du.
N-Top ist übrigens echt, N-Load ist echt toll.
Hast du dir jetzt auch mal installiert?
Habe ich mir gerade installiert und läuft jetzt durch. Ist total der Hammer.
Ist toll, ne?
Ja.
Ja, man lernt sogar in Radio Tux noch richtig schöne Programme hier kennen. Ja, ich sollte das echt mal öfter machen hier irgendwie, oder wir sollten das öfter machen, so richtig tolle Kommandozeilen-Tools oder auch von mir aus auch Tools mit GUI mal so vorzustellen, weil ich entdecke auch immer mal so wieder so eine Perle, die ich dann oft benutze und dann vergisst man aber eigentlich schon
das
wieder.
Das ist das Problem, ja.
Weil man es eigentlich denkt, hä, ist doch normal, benutzt das nicht jeder.
Selbe mit so Upload-Zeiten oder so, dann will man mal wieder eine ZIP-Datei irgendwo hin und man vergisst immer alle. Das ist schlimm.
Scala.
Tja, ja,
nicht tippen hier.
Ja. Scala, okay. Ingo sagt, wo ich anfangen soll.
Bei Scala. Was ist es, was kann es, warum ist es so toll und was machst du damit und braucht man das und ja. Was ist es?
Okay, das war jetzt viel auf einmal. Scala ist eine Programmiersprache zuallererst mal.
Warum? Wofür?
Zum Programmieren.
So.
Scala ist in allererster Linie eine Programmiersprache, die auf der JVM, also der Java Virtual Machine, läuft. Somit auch überall läuft, wo Java läuft, was schon mal cool ist. Weil das ist auf vielen Plattformen. Also man könnte es zum Beispiel auch auf einem ZOS-Großrechner laufen lassen oder so. Es gibt Leute, die lassen dann darauf auch auf der JVM darüber auch Ruby laufen, weil das halt auf so exotischen Plattformen, sag ich mal, nicht läuft.
Was Scala interessant macht, ist, Scala ist eine relativ junge Sprache, die ist, ich glaube, 2001, 2002 rum hat die Entwicklung da begonnen im Vergleich zu jetzt Uraltsprachen wie jetzt C oder so ein bisschen älteren Sprachen wie zum Beispiel Java, die jetzt auch schon 15, 16 Jahre auf dem Buckel hat.
Okay.
Noch eine ziemlich junge Sprache mit viel Potenzial, wie ich meine. Und was das Interessante daran ist, ist, Scala versucht auf eine, meiner Meinung nach, relativ elegante Art und Weise, die Konzepte objektorientierte Programmierung und funktionale Programmierung zu kombinieren. Das heißt, wir haben sowohl eine Sprache, die objektorientiert ist, als auch eine Sprache, die viele Features von funktionalen Programmiersprachen mitbringt. Was zum Beispiel jetzt hier irgendwie Closures wären, was wir letztes Mal schon hatten, oder so Sachen wie Pattern Matching, wo man dann praktisch auch bestimmte Muster von Datenstrukturen matchen kann, was auch relativ schick ist. Scala ist zudem noch dafür gebaut, parallele Programme vernünftig ausführen zu können. Also gerade bei Sprachen wie zum Beispiel Java, man hat da zwar schon in die Sprache so ein Konzept für Threads und für die Verwaltung und das Logging eingebaut, das ist aber im Normalfall für die meisten Programmierer zu low-level. Also man hat da viel zu viel Raum, um Fehler zu machen, und man kann sich damit ziemlich ins Knie schießen. Was jetzt andere Sprachen aus der funktionalen Ecke machen, wie zum Beispiel, was man vielleicht auch schon mal gehört hat, wäre Erlang. Die bedient sich so einem System, das nennt sich das Actor-System, in dem ganz viele parallel laufende, leichtgewichtige Prozesse nur mit Nachrichten miteinander kommunizieren und eigentlich in dem Sinne keine Daten miteinander tauschen. Teilen wollte ich sagen. Was dazu führt, ist, dass man die Programmierung von parallelen Sachen ziemlich vereinfacht. Also ich schicke einfach nur eine Nachricht zwischen Actor und Actor hin und her, und der Actor, an den ich die Sache schicke, bearbeitet die, wenn er dazu kommt, wenn er dazu Zeit hat. Was Scala hier dann macht, Scala implementiert dieses Actor-System auf der JVM und implementiert es auf Thread-Pools von Java. Was dann halt im Endeffekt dazu führt, man hat sowohl diese Power von der JVM, man hat diese Thread-Architektur, und man kann dann im Endeffekt schön parallel programmieren. So. Wo mache ich jetzt weiter? Frag mich.
Wozu benutzt du das?
Um ganz ehrlich zu sein, ich habe seit Monaten kein Scala mehr programmiert.
Wozu hast du es benutzt?
Ich habe es benutzt, um mir die Sprache anzugucken, weil ich die für einen Vortrag mir angesehen habe, weil mich die Sprache interessiert. Ich möchte damit, um das mal vorzugreifen, ich möchte damit mal einen Netzwerkservice implementieren, den ich momentan im Kopf habe, wenn ich dazu komme, mal als Studienprojekt oder so. Dass ich Scala halt im Endeffekt einfach dadurch, dass es halt auf vielen Plattformen läuft und diese Parallelprogrammierung sehr gut unterstützt, und außer Sachen wie unveränderliche Datenstrukturen, was für parallele Programmierung auch ziemlich wichtig ist, unterstützt, möchte ich Scala eigentlich einsetzen für Programmierung von, sagen wir mal, Internetdiensten. Das könnte jetzt ein Webserver sein, das könnte ein XMPP-Java-Server sein. Also man kann damit relativ viel machen. Man kann damit auch sogar Swing programmieren. Und das Schöne ist, man kann dadurch, dass es auf der JVM läuft und Scala intern Java-Datentypen einsetzt, ist es komplett kompatibel zu Java. Das heißt, ich kann praktisch aus Scala raus alle Java-Klassen, die mir zur Verfügung stehen, benutzen und umgekehrt.
Das heißt aber, ich muss dann zum Ausfüllen von einem Scala-Programm aber hinterher auch die VM haben.
Genau. Wie bei Scala gewohnt, also bei Java gewohnt. Scala kompiliert auch nur nach Java JVM Bytecode und kann daher auch verwendet werden wie normaler.
Dadurch ist es aber natürlich langsamer, als wenn wir jetzt so...
Sollen wir jetzt die Diskussion vom Zaun brechen?
Ja.
Okay, also um das mal klarzustellen, Java ist nicht langsam, sondern schnell. Die JVM vor allem. Der Ingo grinst. Es ist so. Also ich habe letztens schon Benchmarks gesehen von dieser Hotspot-Optimierung und es gibt Programmiersprachen, die sind in C implementiert und die haben Äquivalente dazu auf der JVM. Und die Implementierung auf der JVM überholen die C-Implementierung um Längen. Also wirklich um krasse Faktoren. Hm. Was wir halt auf der JVM haben, ist die Hotspot-Optimierung. Das ist schon mal ganz wichtig. Das heißt, ein Programm wird, je länger es läuft, immer besser optimiert. Die VM kann dann zuerst relativ aggressive Optimierungsverfahren fahren und kann gucken, ob die Daten dabei konsistent bleiben und ist dann in der Lage, die Optimierung so anzupassen, dass dein Programm wirklich schnell, aber vor allem halt auch noch sicher läuft.
Hm. Wobei, da ist ja auch, vielleicht so als kleiner Einwurf, das ist ja, ich meine, theoretisch kann ich ja auch so in einem normalen Compiler das Ganze machen, C-Compiler, aber die JVM ja. Kann eben, wenn ich einen C-Compiler, wenn ich ein Programm kompiliert habe, dann kompiliere ich das für eine bestimmte Prozessorarchitektur. Also wenn ich SSE verwende, dann läuft das Ding nur noch auf einem SSE-Prozessor.
Genau.
Und wenn in 10 Jahren dann halt irgendwie SSE 12 rauskommt, dann können meine alten Programme dieses SSE 12 nicht. Wenn ich jedoch Bytecode habe, dann kann meine VM immer auf das aktuelle System optimieren. Bedeutet, egal von wo dieses Programm kommt, kann ich eigentlich davon ausgeben, dass dieses Programm optimal an meinen Prozessor automatisch angepasst wird.
Ja, das ist schon mal.
Genau.
Ein weiterer Vorteil ist, die JVM wird mit jedem Release, das rauskommt, schneller. Die Optimierungsalgorithmen, die werden immer besser. Was zur Folge hat, dass einmal kompilierte Dateien mit dem Upgrade der JVM automatisch schneller werden. Weil die eben zur Laufzeit nochmal kompiliert werden. Und dieses, was einem so vorkommt, dass Java langsam ist, ist der Fakt, dass die JVM eine gewisse Zeit braucht, um zu booten.
Das ist auch, das stimmt.
Ja, es ist eine virtuelle Maschine, die erstmal starten muss und je nachdem, mit welchen Parametern man die startet, muss die halt vorher auch mal erstmal ein bisschen Bytecode kompilieren. Ja. Das dauert ein paar Sekunden, bei manchen Rechnern auch ein bisschen länger. Was das Ganze für so Sachen wie Browser-Applets nicht wirklich sinnvoll macht, finde ich.
Macht ja auch kein Mensch mehr, oder?
Ja. Gut, jetzt haben sie mit JavaFX und so wieder angefangen, aber es ist jetzt, früher war sie halt fett und heute kann man sie abspecken, das ist schon mal ein
Anfang. Genau, und mit Java 7 kommen dann auch noch Java-Module, wo man die ganze Sache dann auch noch auf einen relativ kleinen Bereich von dem, was die JVM abdeckt, runterbrechen kann für so Web-Applets, dann wird sich das Ganze auch noch mal ein bisschen verändern. Aber so im Großen und Ganzen rede ich jetzt eigentlich schon von Serverprogrammierung, was man so, also von serverseitiger Programmierung für Web-Services, für irgendwelche Dienste, für Business-Serious-Stuff. So. und das war jetzt schon mal das eine, dass Scala im Endeffekt, so wie Java, den gleichen Bytecode generiert und damit halt im Endeffekt schnell ist.
Wie kann ich in Scala einbinden? Weil ich habe mir das erst neulich mal eingeschaut, wie man andere Programmiersprachen in Java einbinden kann. Geht es so halbwegs elegant? Kann ich da also einfach sagen, mach mir meine neue Scala-Klasse und ich kann die dann aus Java genauso aufrufen?
Ja,
oder?
Ja, das geht. Das Schöne an Scala ist ja, Scala benutzt die komplette Bibliothek in Sachen Collections und Datentypen und Primitive, die es auch in Java gibt. Das heißt, die Datentypen, die sind genau dieselben. Das heißt, die Bibliotheken, die wir da verwendet, sind genau dieselben. Zudem hat Scala eigentlich keine große eigene Klassenbibliothek für so Netzwerkgeschichten und so, sondern Scala baut sich einfach nur relativ elegante Wrapper um die Java-Klassen außenrum. Und man kann dann braucht jetzt irgendwie keine 30 Zeilen mehr oder 12 Zeilen, um einen HTTP-Call zu machen, sondern man kann das halt jetzt mit 2 oder so, oder mit einer.
Ja.
Zudem setzt Scala halt noch viele Syntax-Eigenheiten ein, die halt Java jetzt nicht hat. Also man hat so Sachen wie Closures, man hat Traits, was ich sehr elegant finde. Also du programmierst Ruby, du kennst das Ganze als Mixins.
Ähnlich,
ja. Ja, bezeichnet im Endeffekt die Fähigkeit, sowas wie Interfaces zu definieren, in denen Methoden drin sind, allerdings diese Methoden auch konkret zu implementieren und diese dann an unterschiedliche Objekte ranzuhängen. Ich möchte jetzt zum Beispiel eine Methode
inspizier mein Objekt.
Zum Beispiel, oder so Sachen, wir haben jetzt unterschiedliche Objekte, die bewegen sich. Und ich möchte jetzt eine Methode haben, beweg dich um so und so viel Meter in diese Richtung, dann ist es mir jetzt völlig wurscht egal, ob die das Objekt, um das es sich handelt, jetzt irgendwie ein Hund, eine Katze oder ein Roboter oder ein Auto ist. So, dass diese Objekte nicht in einer Vererbungshierarchie voneinander erben können, sollte eigentlich relativ klar sein, aber man kann halt über diese Traits auch bei einzelnen Objekten speziell sagen, ich möchte jetzt ein neues Auto mit hat bewegen Trait. So. Was einem halt wiederum extrem viel Source Code spart. Also in diesem Buch, was es da gibt, Programming in Scala, was von dem Autor von Scala selbst geschrieben wurde, von Martin Odersky, zu dem kann ich nachher auch noch mal kurz was erzählen, wird auch so am Anfang erstmal so erzählt, dass man eigentlich vorerst mal programmieren kann wie in Java. Nur, dass man sich ungefähr, ja, 30-50% des Source Codes spart. Allein schon, weil man halt viele Möglichkeiten hat, Sachen präziser, prägnanter auszudrücken, wie man es jetzt in Scala hat, in Java hat. Somit wird der Code übersichtlicher, leichter zu verstehen und schneller zu schreiben. Was eigentlich auch klar sein sollte. Der Mensch, der das Ganze geschrieben hat oder entwickelt hat, ist Martin Odersky. Das ist eigentlich auch kein Unbekannter. Der Mensch hat nämlich den ursprünglichen Java-Compiler, dessen Nachfahren wir heute benutzen, geschrieben mal ursprünglich. Also der in Java 1.1 mit reingekommen ist. Ja. Der kennt sich dementsprechend ziemlich gut mit Compilerbar aus. Das ist ein Professor, der in Lausanne in der Schweiz unterrichtet. Ja. Und meiner Meinung nach ist, kennt er sich halt auch mit Sprachdesign ziemlich gut aus, weil man merkt der Sprache an, die ist durchdesignt worden, um einfach und prägnant Sachen auszudrücken und nicht lang irgendwie, ich möchte mit einer Schleife über eine Collection drüber iterieren und darauf Sachen machen. Sondern man sagt halt hier, mach du Objekt, was meine Collection darstellt, mach halt Operation auf alle Sachen und die Collection weiß dann schon selbst, wie das Ganze funktioniert.
Wobei man sagen muss, dass der Java-Compiler jetzt nicht so sonderlich toll ist. Also der macht sehr, sehr simplen Bytecode und die VM haut dann am Endeffekt die Performance rein ohne Ende. Deswegen kann man auch Java-Bytecode recht leicht von Hand noch ein bisschen rumfrickeln. Aber
ja, ich denke, das ist schon Sinn, dass
wir ihn eingestellt haben. Genau.
Ja. Ja. Was gibt's noch Interessantes zu Scala? Es gibt für die Leute, die gerne Web programmieren, gibt's das Lift-Framework, was sowas wie Ruby on Rails für Ruby in Scala darstellt, wo man halt auch relativ elegant und schnell Scala für die Webentwicklung einsetzen kann. Dann gibt es noch diverse andere Projekte, die halt irgendwie serverseitig was darstellen. Es gibt Webserver, die sind Scala implementiert und die scheinen auch ziemlich gut zu funktionieren. Und ja, also es lohnt sich auf jeden Fall, die Sprache mal anzugucken.
Wo finde ich denn Infos? Also
scalalang.org.
Wie so fast für alle Sprachen.
Ja.
Also rubylang.org. Ich bin sicher, Python hat auch pythonlang.org. So. Hm. Wenn man es über eine Sprache sucht, dann.
Genau. Also als Standardwerk, es gibt auf scalalang.org einen Haufen Tutorials, die man sich mal angucken kann, was man so alles mit dem Code machen kann. Ich meine, ich könnte jetzt irgendwie stundenlang anfangen, Sprachfeatures runterzubeten, ja, die dann halt teilweise auch andere Sprachen haben und so. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich kann nur ein Buch empfehlen, dieses Programming in Scala, was halt unter anderem auch von Martin Odersky mitgeschrieben wurde. Da sind noch zwei andere Autoren, deren Namen mir momentan entfallen sind, mit dabei und das liest sich sehr gut und erklärt auch so mal die Grundfeatures der Sprache und vor allem auch, warum, wie, welche Sachen implementiert wurden.
Cool.
Ja, also so im Großen und Ganzen kann man sagen, sie haben meiner Meinung nach so die coolen Features aus Sprachen, die es schon davor gab, wie Java, Ruby, Python, Lisp,
Smalltalk.
Smalltalk. Und so
genommen.
Zu einem schönen Set kombiniert, was sich schön benutzen lässt. Und wie gesagt, ich habe momentan genug zu tun mit anderen Projekten und so. Darum komme ich da momentan dazu, mal was konkret in Scala zu implementieren. Aber ich würde es auf jeden Fall gern machen. Und ich das ist auf jeden Fall eine Sprache, die man sich für die Zukunft mal angucken kann. Weil ich denke, ja, bei Java tut sich momentan nicht mehr wirklich viel. So.
Ah ja.
Und Ja,
also wir haben doch letzte Woche drüber geredet.
Ja, ja, klar,
dass Java 7 alles
bringt. Ja, klar, aber im Vergleich jetzt Java 7 zu Scala tut sich halt bei Java 7 noch nicht wirklich.
Ist halt Enterprise
Java. Es ist mittlerweile Enterprise. Da werden irgendwelche API-Brüche nicht mehr akzeptiert, weil dann alte Programme nicht mehr laufen. Und da hat man halt im Scala-Umfeld noch viel mehr Freiheiten, da coole Sachen zu machen.
Oh. Ja. Was zum Spielen.
Schön. Yep.
Schön. Und was mit Go?
Ja, kann man sich auch angucken. Also
immer alles angucken.
Ja, also alles wie gesagt, Programmiersprachen kann man gar nicht genug können. Allein schon, um sich die Konzepte mal reinzuziehen, wird
Brainfuck. Brainfuck.
Ja, unter anderem.
Also, White Space.
Ja, nee. Also gerade so esoterisches Zeug wäre jetzt nicht so mein Ding. Nee, aber gerade Programmiersprachen lohnt es sich einfach mal, unterschiedliche Konzepte anzugucken. Wo dann halt Scala auch wieder der Weg zu funktionalen Programmierung sein kann, weil es halt auf eine relativ einfache Art und Weise einem funktionale Konzepte nahebringt. Und allein schon diese Konzepte zu kennen, macht einen meiner Meinung nach zu einem besseren Programmierer in anderen Sprachen, die sowas nicht explizit drin haben, aber wo man auch ähnlich programmieren kann, wenn man denn so in dieser Richtung denkt.
Richtig. Ja. Könnt auch JavaScript danach machen und Erlangen und.
Ja, also wie gesagt, Programmiersprachen kann man gar nicht genug können.
Ja, richtig.
Okay. Ja, gut, dann muss ich euch noch eine traurige Mitteilung machen. Und zwar ist bald Weihnachten.
Oh,
oh nein. Ich glaube, ihr habt das noch nicht so richtig wahrgenommen und deswegen wollte ich trotzdem mal fragen, was gibt's denn bei euch, was würdet ihr euch, wenn ihr selber euch beschenken könntet, dann euch zu Weihnachten wünschen? Ach,
da habe ich ja schon was in die Wave geschrieben.
Dann kannst du gleich anfangen.
Dem Shiva-Plug. Das ist so ein lustiges kleines Gerät, ist so Steckdosen-kompatibel, bedeutet eigentlich nur ein Stecker und ein kleines Klötzchen dran. Und da ist eigentlich ein kompletter Linux-PC mit drin. Und außer diesem eine Seite Steckdose hat es auf der anderen Seite noch einen Gigabit-Ethernet-Port und eine USB-Schnittstelle. Und drinnen werkelt auch mal eine nicht so langsame CPU. Ich glaube, ein 1,2 GHz ARM 11, soweit ich weiß. Auch anständig Flash-Speicher, anständig RAM. Und wird so als dieser NSUL 2-Killer gehandelt.
NSLUG.
Genau, das Ding. Ja. So als Killer-Applikation gehandhabt. Das Coole ist, wie gesagt, hat einen schnellen Prozessor, läuft Linux drauf, weil ARM. Kann man sich also auch von anderen Geräten recht viel vorkompiliertes Zeug holen. Also gerade von dem ganzen Embedded-Zeug, viel für Router, für OpenWRT. Wenn man Glück hat, läuft es dann auch auf der Architektur. Und ist auch sehr günstig. Also kostet, glaube ich, in den USA $99. Bei uns dann natürlich 99 Euro.
Ist doch weniger.
Ja, dafür müssen sie jetzt 2 Jahre lang Garantie geben oder so, Gewährleistung oder Fuh. Ja, ist auf jeden Fall wieder ein komischer Preisunterschied, aber immer noch recht günstig. Und das Coole ist eben, das Ding verbraucht kaum Strom. Also ich glaube, da gibt es auf der Mailingliste irgendwie so die Werte mit USB-Festplatte dran und 100% CPU und Ethernet an. Sind wir irgendwo bei 6 Watt oder so, 7, keine Ahnung. Was eigentlich echt angenehm ist. Gerade wenn man so zu Hause irgendwo noch gerne so einen kleinen Speicher stehen hätte, der meine Netzwerk-Backups entgegennimmt. Und ich benutze im Moment meine Fritzbox dafür. Aber die Fritzbox ist halt doch etwas überfordert, was dann, gerade wenn ich irgendwie noch eine NTFS-Platte dran habe, dass ich dann notfalls auch mal irgendwo anders lesen kann. Und Dateien über 4 GB und was anderes kann die eh nicht, wenn man sie nicht aufmacht. Und da wäre halt so ein kleiner Shiva-Plug, so ein kleiner Steckdosencomputer eigentlich eine ganz, ganz schicke Geschichte. Und es gibt auch schon so, ich glaube, die FreeBSD-Leute friemeln ein bisschen dran rum. Also eventuell gibt es das dann auch bald mit ZFS-Kompatibilität, falls da der RAM ausreicht. Und ist eigentlich eine ganz, ganz schicke Sache für recht günstig. Kann man dann, keine Ahnung, einen Torrent-Client draufwerfen und ein UPnP. Und dann kann auch die PlayStation, die MP3s von dem Ding spielen und was auch immer.
Okay. Gut, günstig. Das ist ganz cool eigentlich. Also ich bastel gerade so ein bisschen an so einem. Ich habe irgendwie noch nicht beschlossen, ich habe noch nicht genug Projekte. Ich muss noch irgendwie mehr machen.
Ja.
Die ganze Nacht ist noch total verschwendet.
Richtig.
Schlaf
deswegen,
ist sowieso ist total
bewertet. Hälfte der Zeit komatös verbringen.
deswegen bin ich gerade dabei, so eine kleine Personal Cloud Lösung zu starten, so als Open Source Projekt, dass ich quasi meine eigene Cloud betreiben kann, wo ich dann aber auch so Sachen habe, wie wo ich Files drauf werfen kann und das kann ich dann von irgendwie unterwegs und von daheim und von überall. Und dann kann ich aber auch sagen, jetzt bin ich offline zynkig zu meiner Cloud und jetzt sage ich, ah, dieses Verzeichnis oder dieses File share ich jetzt aber mit jemand anderem und so ein bisschen so ja, Cloud-Lösung, sowas, was irgendwie Google macht und was irgendwie Dropbox macht, aber bitte bei mir daheim unter meiner Kontrolle für umsonst und nicht irgendwie hier zentral bei auf einem amerikanischen Server. Und da wäre sowas natürlich total cool eigentlich, weil die Software, die mir davor schwebt, wo ich da so ein bisschen am Entwickeln gerade bin, die würde auf so einer Maschine super laufen. Stecke ich einfach nur irgendwie ein Speicherdevice, was auch immer es ist, noch irgendwie an. Richtig. Und dann ist es fertig eigentlich.
Ist ja, und es gab auch so bisher von den Kosten her nichts Vergleichbares. Da gab es da irgendwie diese Alex-Devices, die dann auch okay waren, aber die haben dann auch meist ein bisschen mehr Strom verbraucht. Dann hatten so einen lahmen AMD Geode mit 600 MHz oder 700. Und da, das Ding hat halt schon einigermaßen Dampf. Und gerade für den Preis kann man eigentlich nichts sagen. Also besser, als wenn man sich dann wirklich echt so einen komischen Home-Server hinstellt, der dann irgendwie 60 Watt rausbrennt. Dann lieber, keine Ahnung, zwei von den Dingern. Kann man dann irgendwo noch anders hinstellen, synchronisiert sich schön. Eine echt coole Sache.
Ja. Die gibt's schon zu kaufen.
Die gibt's schon jetzt, natürlich in den USA gibt's zu kaufen. Die gibt's in Deutschland, habe ich noch keinen Distributor gefunden. Aber bei den Briten gibt's einen, heißt, oh Gott, muss man bei shivaplug.de, shevaplug.de im Forum schauen. Ich glaube, NextIT, NoIT oder so. Kumpel hat sich gekauft, liefern innerhalb von 2 Tagen, also bei ihm zumindest, was doch recht beachtlich ist. Verlangen auch.
NewIT.
Wie bitte?
NewIT.
NewIT, genau. NewIT.co.uk oder so. Keine Ahnung, wahrscheinlich. Auf jeden Fall liefern die schnell. Gibt es natürlich auch das innerhalb der EU, ist kein Problem mit Zoll oder sowas in der Art. Und man kommt also ran. Innerhalb von 2 Tagen, tu es.
Genau. Ja, Shiva-Plug, bis auf den Namen irgendwie, was für irgendwie Katzenfutter klingt.
Gibt irgendwie so ein paar Abklatsche dann von Seagate, Freedesk, Agent, irgendwas, wo auch das Ding im Inneren werkelt. Und also ist wohl auch so eine Plattform, die eigentlich, wird offiziell von Maxwell oder so, angeboten. Und eigentlich ist es gedacht für Unternehmen, die sich dieses Ding customizen wollen, also die Hardware-Plattform wird eigentlich angeboten, aber sie sagen explizit, wenn ihr da ein bisschen technischer drauf seid, könnt ihr auch gerne machen hier. Ne?
Direkt kaufen.
Richtig. Ist auch, hat, soweit ich weiß, einen, der USB ist auch ein gleichzeitig ist ein JTAG Konsolenkabel-Fu. Bedeutet, kann man sich im Grunde auch nicht kaputt schießen. Also da kommt man immer drauf, also auch ohne Netzwerk kann man einfach seinen PC einstöpseln, kann dann halt irgendwie sein Putty unter Windows oder sein es gibt nur Linux, der kommt ein Minicom, glaube ich, oder so.
Ja.
Kann man sich aufmachen und sieht dann, kann man dem Ding beim Booten zusehen, ohne dass man irgendwas Netzwerkmäßiges oder so einrichtet. Ist also eigentlich eine echt schicke Spiellösung, wo man auch als technisch versierter Endbenutzer viel Spaß mit haben kann.
Was mich da interessieren würde, weißt du, ob dieses Teil irgendwie hardwarebeschleunigt AES kann?
So ein Padlock-Zusatz, den glaube ich nicht.
Es wäre natürlich schick, so für schönen Files, aber dann halt mit verschlüsselter Festplatte. Das finde ich irgendwie schick.
Ja, wobei, da, ich meine, mit deinen 1,2 GHz kommst du schon weit.
Mal ausprobieren.
Ja, ich weiß auch, also ich kann nicht sagen, dass ich es wüsste. Ich meine, diese neuen ARM-Prozessoren können natürlich drin sein, aber ja, ja. Sollte man, also selbst auf normalen Desktop-CPUs kriegst du schon irgendwie so AES 100 MB pro Sekunde oder so.
Theoretisch.
Ja, also wenn ihr nur reinrechnest, dann ein bisschen OI-Weight und so, aber ich denke mal, hat zwar ein Gigabit-Interface, aber ich sag mal, über 100 Megabit kannst du wahrscheinlich auch mit durchpusten.
Ja, aber hört sich interessant an.
Auf jeden Fall.
Ja. Könnte man sich mal echt überlegen, so ein Teil zu holen.
Shiva Plug. Okay. Sven, was würdest du dir zu Weihnachten kaufen?
Macht mal weiter, ich suche noch. Ich wollte jetzt eigentlich gerade auch so einen weiteren Stromspar-Mini-PC aussuchen, aber ich habe da gerade gelesen, dass der den Intel GMA 500-Chipsatz drauf hat.
Ja, jetzt kommt's raus.
Deshalb muss ich jetzt weitersuchen.
Richtig, da läuft gar nichts drauf. Ich wiederhole es nochmal, gar nichts. Also
ja, die
2 Jahre
das
große Kernel mit.
Ja.
Nee, sie haben selber, die bieten selber einen Kernel an. Also wenn du dann von denen den Kernel nimmst, wo dann dieses binäre Fropfzeug schon irgendwie drinsteckt, kann man doch keine Updates machen oder Spaß haben oder Xorg aktualisieren oder irgendwas eigentlich machen. Nur dann geht er.
Okay. Dann kann man noch den Namen vielleicht doch sagen, dass man das nicht kauft.
FitPC2.
Okay, also den nicht kaufen. Frank, was kaufst du dir zu Weihnachten?
Ja, also eigentlich spiele ich ja mit dem länger schon mit dem Gedanken, mir ein schönes Netbook zu kaufen.
Ja, das mache ich auch.
Ja, aber dann habe ich jetzt dann doch jetzt irgendwie gemerkt, dass in wenigen Wochen die neue Generation der Atom-Plattform auf den Markt kommt. Und da möchte man natürlich keinen alten Scheiß natürlich kaufen, deswegen wartet man noch so lange. Was bedeutet, es wird erst was nach Weihnachten. Natürlich ist es auch noch so, dass dann die neue Generation natürlich dann die Linux-Treiber natürlich nicht wirklich toll funktionieren werden. Sprich, man war da nochmal ein halbes Jahr länger, bis dann irgendwann mal, keine Ahnung.
Die neue Generation kommt wieder. Die neue Generation
kommt, aber die alte Generation dann toll funktioniert und dann kauft man sich dann erst kein Netbook. Nee, keine Ahnung. Also das ist ja irgendwie immer so eine Sache mit dem Fortschritt. Ja, aber um das irgendwie zu kompensieren, habe ich mir jetzt was anderes bestellt. Also,
oh. Ja. Was gibt's denn?
Ein Chumbi habe ich mir.
Oh. Sehr
genau.
Schön.
Da gibt es jetzt ja auch erstens eine neue Version, Chumbi One, und zweitens inzwischen auch in Deutschland zu haben. Also
sagst du mal vielleicht, was das ist?
Ja, das weiß ich ja selber noch nicht so wirklich genau.
Das klingt jetzt wie Hundefutter.
Ist so ähnlich.
Ist wahrscheinlich nicht ganz so nützlich, aber das ist irgendwie, keine Ahnung. Man kann es, glaube ich, nicht anders als totales Nerd-Spielzeug bezeichnen.
Ein Nerdwecker.
Ein Nerdwecker, genau, ja. Es ist irgendwie so ein Gerät, irgendwie Weckerformat. Eckig oder ja, rund, naja, aber.
Oder in Leder verpackt und handgeklöppelt.
Gibt es auch im Leder, genau, also im, keine Ahnung, komisches Ding. Auf jeden Fall hat es ein Display vorne dran mit Touchscreen und farbig und da läuft irgendwie so ein kleines Embedded Linux drauf und da kann man ganz viele so kleine Applikationen kann man da drauf laufen lassen. Also die kann man sich dann so runterladen von so einer zentralen Webseite von denen und da drauf machen oder man kann das auch selber natürlich dann drauf spielen, ein bisschen rumprogrammieren. Und diese kleinen Applikationen, die erfüllen dann immer irgendwie einen speziellen Zweck. Da gibt es dann eine Weckeranwendung, die dann irgendwie sich automatisch einstellt und dann morgens weckt. Oder ein Programm, was irgendwie Webcams anzeigt von seinem Lieblingsurlaubsort. Dann kann man dann immer schön schauen, wie gerade das Wetter ist, wo ich schon mal war. Oder ein YouTube-Player, um sich irgendwie mit YouTubes Videos wecken zu lassen, wenn man ganz wahnsinnig ist. Oder irgendwie ein RSS-Reader, der dann immer morgens dann auf dem Nachrichten gleich mal durchscrollt, um zu sehen. Oder Facebook, wo man dann gucken kann, was ist denn nachts passiert im Social Web. Und Twitter und was weiß ich. Und seine Mails kann man sich dann vorlesen lassen. Man kann sich mit seinen Mails kann man sie wecken lassen, so genau.
Wollen Sie Viagra kaufen? Wollen Sie?
Nein. Ja, genau. Ach ja.
Wir sind jetzt auch im Schlaf. Endlich. Jetzt auch ich habe schon gewartet, bis Sie das auch mal hinkriegen, dass der Spam in meinen Schlaf kommt.
Genau. Toll. Spam. Ja, da gibt es jetzt also irgendwie hier viele tausend von solchen Anwendungen für allen möglichen Quatsch. Irgendwie hier Aquariumsimulation, Witz des Tages, Börsenkurse, Japanisch lernen,
Gott, ja, Wetter, auch noch in die Nacht
Wetterberichte, Japanisch lernen. Keine Ahnung. Also letztendlich so kleine Programme.
Wie groß ist denn das Display auf dem Ding?
Das Display?
Muss ich so mal Handfläche oder?
Erzähl mir jemand anders was so lange.
Ich warte immer noch drauf, dass irgendwas Großes rauskommt, dass ich mir endlich mal einen Kalender irgendwie per Kaldav oder so einfach an die Wand hängen kann. Es wäre mein Traum, so ein kleines Ding, E-Paper, und dann synchronisiert er sich automatisch und ich muss einfach nur auf die Wand schauen, habe immer alles aktuell
und unterwegs kann ich dann auch. Und mit Touchscreen bitte noch dann so rüberschieben. Heute nicht, kommt 5 Minuten später.
Also das ganze Ding hier, ich habe es gefunden. Okay. Das Gerät ist jetzt irgendwie 9 cm mal 11 cm mal 9 cm. Und das Display dann eben noch ein Stückchen kleiner. Hat auch nur 320 mal 240 Pixel. Das ist also alles nicht so wirklich hochauflösend und auch nicht wirklich super performant oder so, aber es ist halt irgendwie so ein kleines Spielzeug und ich glaube, viel mehr ist es wahrscheinlich auch nicht ein Spielzeug. Naja, auf jeden Fall kommt das, glaube ich, nächste Woche an, so sagt die Prognose bei mir. Und dann kann ich beim nächsten Mal berichten.
Zu Weihnachten,
hoffentlich, genau. Ob es dann irgendwie nach einem Tag schon in der Ecke liegt und vor sich hinstaubt, verstaubt, oder ob es irgendwie der Knaller ist und sich tagtäglich mit mir rumtrage und nicht mehr ohne leben kann.
Der Companion Cube. Sehr schön.
Gut, Sven, du hast was.
So, ich habe zum einen im Chat einen super Tipp aufgeschnappt, was ich mir schon drüber überlegt habe, sowas anzuschaffen. Und zwar eine schöne, schnelle Intel X25 SSD. Wusch.
Wusch. Sind zwar momentan noch schweineteuer, aber ich bin echt im Überlegen, ob ich mir hier so ein Dual-System aufbaue mit Betriebssystem auf SSD und dann die zweite Notebook-Platte da reinmache, wo dann momentan mein CD-Laufwerk drin ist, was ich eh nicht brauche. Fände ich interessant. Komme aber zum Eigentlichen, was ich mir eigentlich auf das nächste Jahr schenken wollte, wäre ein neues Notebook, was ein bisschen größer als ein Weihnachtsgeschenk ist. Da könnt ihr mich ja beraten. So, ich bin momentan am Hin und Her überlegen zwischen einem, Achtung, jetzt kommt's, MacBook Pro 15 Zoll und Dell Latitude 14,1 Zoll.
Dell. Nimm's MacBook.
Ja, wie gesagt, ich bin immer noch am Hin und Her überlegen. Die haben beide ihre starken Vor- und Nachteile. Auf beiden läuft Linux, was mir eigentlich das Wichtigste war.
MacBook hat nur eine Maustaste.
Ja, aber viele Gesten, Dinger.
Das ist natürlich
Das können die Synaptics-Treiben inzwischen ganz gut.
Genau,
dass man auch mit
genau.
zwei Fingern doppelt, den rechten Klick macht und so.
Geht ja auch andersrum teilweise, dass auf dem normalen Notepad, was man mit Windows nicht kann, kann der Synaptics-Treiber auf einmal dann mit zwei Fingern scrollen.
Und ja, das geht hier nämlich auch.
Das ist ganz cool,
dass wir drauf haben. Also, das ist eigentlich.
Das kann ich auch. Problem.
Wie gesagt, das wäre ein bisschen größeres Weihnachtsgeschenk, aber mein T60 hier, was ich hier vor mir stehen habe, das ist mittlerweile schon 3 Jahre alt und das hätte jetzt so langsam gern ein bisschen Ruhe.
Geht hier auch so kaputt langsam.
Nee, das ist...
Meins geht hier kaputt.
Ach, das ist Design.
Hier, nee.
Stinkpad. Oh, cool.
Oh, sehr schön. Okay, dann doch kein Dell.
Das ist quasi ein abnehmbares Display, ohne dass
also ich nicht so gedacht habe. Der Ingo hat ein abnehmbares Display.
Die rüsten nach, die Features, ist geil.
Nee, und bei mir...
Scheiße, jetzt geht's nicht mehr ran hier.
Ja, der Ingo macht hier live seine Note
kaputt.
Ich habe Kabelbinder dabei, Ingo.
Sehr gut.
Ja, und das, was hier in der Ecke... ein Notebook abgebrochen ist, da habe ich mir mal aus Versehen ein Netzwerkkabel eingeklemmt, als ich das Notebook zugeklappt habe. Das war meine Schuld. Ansonsten sieht es noch 1A aus.
Ja. So gut ein IBM-Stinkpad nun mal aussehen kann. Ich finde es ja immer noch ein Klotz.
Es ist klassisch.
Das ist ja zeitlos. Besser als mein Dell XPS, was dann eher so nach Raumschiff aussieht. Aber
ja.
Also es gibt von IBM und von Sony gerade jeweils eins, was ich ja total schnieke finde. Also von Lenovo gibt es so ein kleines, dieses kleine, schmale
X300
oder sowas. Ja, das sieht schnieke aus.
X301 heißt im Chat.
Ja, der neue, ja stimmt. Ah. Da gibt's kam auch gerade, die sind aber auch noch relativ teuer, irgendwie 1700 oder so. Und von Sony gibt es auch so ein ganz kleines 700-Gramm-Gerät. Was
die auch, sind schon süß
und ja, aber sowas knusch, ja, sowas finde ich halt.
Ja, arbeiten.
Du, naja, gut, wenn man halt, kommt drauf an, was man damit machen will, aber ich will halt echt irgendwas noch haben, was man so echt rumtragen kann. Deswegen ist so zwischen Netbook und richtigem, so hin und her geschwanke. Ja,
sag mal's mal so. Mir fällt es jetzt immer wieder auf, wenn ich jetzt, können wir vielleicht nachher auch mal, ich habe jetzt in der letzten Zeit wieder ein bisschen angefangen, privat Android-Gedöns zu entwickeln. Also ich habe jetzt momentan schon ein hochauflösendes 14-Zoll-Display, was irgendwie 1400x1050 Pixel hat. Das wird mir schon ein bisschen zu wenig. Also ich hätte gern mehr Auflösung, ein bisschen mehr Platz.
Ja, nimmst du denn der 6900x15 Zoll.
Das
zum Beispiel.
Ich habe 14,1 habe ich und ich habe 1600
wahrscheinlich.
Nee, was? Was sagt mir hier KR an die...
Ja, also vielleicht zum Thema Dell. Bei Dell muss man aufpassen, Dell, ich finde es eine Schweinerei, aber was bei denen als Preis dasteht, ist auf gar keinen Fall das, was man zahlen sollte. Du kriegst bei Dell immer irgendwo einen Coupon anrufen. Für 10%
mindestens. Und anrufen.
Anrufen hilft auch oft. Da kannst, also bei mir war es so, dass ich halt irgendwann, hab halt bestellt, bla, dann irgendwie, ja, 6 Zellen Akku nicht lieferbar. Hab ich gesagt, ja, 9 Zellen wäre jetzt auch nicht so das Problem. Ne? Und dann habe ich gerade diesen 9 Zellen Akku bekommen und habe ich gesagt, diesen blöden Photoshop Elements brauche ich eh nicht. Und dann auf einmal hatte ich eine 500 Gig Platte statt einer 320er. Und da kann man recht viel reden. Aber gerade was Coupons angeht, also Anrufen haben sie jetzt wohl auch umgestellt irgendwann neulich, dass du teilweise Coupons halt nicht mehr beim Anrufen einlösen kannst oder andersrum und der Rabatt teilweise begrenzt ist. Das aber ich habe meins damals bekommen, da gab es irgendwo einen Coupon von der Uni Berlin, da gab es 10%. Und dann habe ich natürlich noch, weil die auch jeden Monat irgendwie 12 neue Aktionen haben, da gab es eben einmal eine Aktion, wo das sehr billig war und dann habe ich da nochmal den 10% Coupon draufgenommen und ich habe den Rechner kannst du heute noch nicht in der Konfiguration so günstig kaufen und das Ding ist jetzt ein gutes Jahr alt, über ein Jahr alt und also wenn du bei Dell den normalen Ladenpreis zahlst, ist echt, die verarschen dich einfach nur.
Also das Schöne bei Dell ist, du kannst auch noch, wenn du Windows ganz weglässt, kriegst du auch noch Geld.
Nein, ich nicht. Ich habe es versucht. Völlig schräg gestellt. Kannst vergessen.
Also
man liest es manchmal.
Ja, ich habe anderthalb Jahre gesucht, bis ich mal mein Traumnotebook quasi zusammengestellt habe und das ist ja dann dieses Dell hier geworden, habe ich ja auch mehrfach drüber geblockt. Mhm. Und also ich meine, bieten ja mittlerweile einige mit Ubuntu an.
Ja,
Und es gibt zwei Reihen, die du auf jeden Fall, wenn du drauf bestehst, definitiv mit FreeDOS kriegst.
Okay, das war bei mir halt, allein weil es, wenn es ein Angebot ist, dann kannst du halt dir nicht aussuchen.
Ja gut, wenn es ein Angebot ist, es kann durchaus sein, aber alle der Latitude und
Vostro
oder so, ja. Und die kriegst du ohne.
Da wird es wahrscheinlich, weil die auch businessmäßig mehr drauf sind. Bei mir war es halt ein XPS, das dann, ich mag es XPS nicht, aber das war halt mit der Hardware einfach das Beste, was ich kriegen konnte. Und ja, nimmst ein MacBook Pro, das ist dann auf jeden Fall teurer, aber da kriegst du es auch nirgendwo billiger. Niemals irgendwie. Ja. Das ist natürlich der andere Vorteil. Wobei Dell, das muss ich jetzt sagen, also vom Support her sind beide, finde ich, extrem gut. Also Dell hat bei mir, also Netzteil ging kaputt, irgendwie zwei Wochen oder so, nachdem es eigentlich vorbei war, mir neues geschickt. Festplatte ging kaputt, war auch schon die Garantie vorbei, aber ich habe halt auch gesagt, ja, ich habe da irgendwie jetzt schon, also die lief noch, aber ich habe halt gesagt, jetzt habe ich schon irgendwie 13.000 kaputte Sektoren. Und so kann ich nicht mehr weitermachen. Und dann haben die gesagt, ja, nee, dann scheint die ja schon längere Zeit kaputt zu sein. Kriegen sie getauscht. Am nächsten Tag, ohne die alte zurückzuschicken, soweit ich mich erinnern kann, neu bekommen. Netzteil musste ich auch das alte nicht hinschicken, komplett neu bekommen.
Ja. So bei mir auch um 16 Uhr angerufen, nächsten Tag um 10 Uhr.
Genau, war Apple aber bei mir genau dasselbe. Also das MacBook damals auch, Akku, der hat dann immer noch gesagt, sie haben noch 45 Minuten, aus. Habe ich auch gesagt, Leute, ist doof, weil ich weiß nie, wie lange ich noch habe. Also wenn der nur abnehmen würde, kein Thema. Aber wenn der einfach nur ausgeht, dann versaut er mir meine Arbeit. Und da haben die auch gemeint, ja, nee, war auch schon vorbei damals. Und ich habe es halt mal versucht. Und der Akku kam dann in 11 Stunden oder so aus Holland irgendwo. Ich weiß nicht, wie sie es schaffen können, aber es war auf jeden Fall der Hammer.
Ja. Also es ist bei Dell auch so. Und was ich halt, was bei Apple halt nicht geht und was bei Dell halt toll ist, ich habe halt 130 Euro mehr gezahlt, dafür kommt aber, wenn ich heute um 16 Uhr anrufe, morgen einer um 10 auf der Matte und baut mir das komplette Ding komplett wieder zusammen.
So wie ich das gelesen habe, ist das sogar mittlerweile ein Preis inklusive.
Also bei XPS zum Beispiel ist das erste Jahr sowas inklusive, du kannst dann natürlich noch verlängern, 2 oder 3 Jahre, die schicken es dir auch im nächsten Mal einfach so zu von
nachher. Ja, aber ich will es nicht weggeben.
Ich meine, die Festplatte kam halt, ich habe es ja selber umbauen müssen.
Genau, okay.
Bildschirmsachen zum Beispiel,
das auf jeden Fall. Finde ich auch okay, aber weißt du, da, bei mir war das Mainboard kaputt irgendwie.
Ja,
dann. Und dann kam der, hat es komplett vor meinen Augen auseinandergebaut, hat es wieder zusammengesetzt und das ist halt dann schon nochmal was anderes. Mhm. Und das kriegst du halt nur bei HP, Lenovo, Dell. Das macht halt Apple nicht.
Ja, ich bereue es bis heute, dass ich diesen Vor-Ort-Service nicht mit dazu gekauft habe. Der hätte mich auch nochmal, glaube ich, irgendwie 120 Euro oder so
gekostet. Ja, aber scheiß drauf. Ich bin so froh, dass ich die paar 100 Euro ausgegeben habe.
Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht, weil ich hab da zwar 3 Jahre volle Garantie drauf und so, bis auf den Akku. Aber man sieht hier so, dass dieses Display lümmelt mittlerweile so ein bisschen vor sich rum. Und ich habe hier noch die Tastatur habe ich jetzt selber neu gekauft, weil ich will das halt einfach nicht weggeben für eine lange Zeit. Also auch wenn es nur eine Woche ist, ich bin auf das Gerät mehr oder weniger angewiesen, weil ich das halt an der Uni dabei habe, ich mache da mein Projektzeug drauf und darum wäre mir sowas schon wichtig. Ich meine, bei Apple könnte ich sagen, okay, da zahle ich halt ein bisschen Geld und hole mir so ein Gravis Versicherungsgedöns, da kann ich auch mal kurz zum Gravis um die Ecke laufen und das dort mal hinbringen.
Ja, sind eh die Apple-Zertifizierungspartner. Also ich hatte ja da das Problem mal mit Topcase-Tauschen oder so, die sind alle irgendwo in der Gegend. Muss halt hoffen, dass sie es gleich machen.
Ja, und ich meine, gerade hier in Stuttgart, da gibt es auch echt ein paar Läden, wo man mal kurz hingehen kann. Wo mir halt jetzt irgendwie bei IBM, weiß ich nicht,
Werden auch Vertragspartner haben. Aber Apple hat eben, die haben da zumindest sehr stark ausgebaut in der Hinsicht.
Ja. Ja, also wie gesagt, ich bin noch am Überlegen. Ich meine, klar, es gibt auch schöne ThinkPads. Ich finde mein ThinkPad immer noch toll. Ja. Ich hätte halt mittlerweile auch mal gern eins, wo ich mal ein bisschen schön HD-Videos drauf gucken kann. Und so ein ThinkPad der X-Serie wäre mir dann schon wieder zu klein. Und ich habe halt auch schon ein paar Mal gelesen, dass so die neueren Modelle in Sachen Verarbeitungsqualität stark nachgelassen haben. Das kann jetzt irgendwie subjektiv sein. Also sagen wir es mal so, meine Eltern, die haben so ein T42 war das noch. Das war, glaube ich, die letzte Serie, die von IBM selbst gefertigt wurde. Und das ist halt schon im Vergleich zu meinem T60 viel massiver und vertrauenswürdiger verarbeitet. So. Ich meine, klar, bei mir steckt halt bessere Hardware drin, aber allein schon von der ja, Verbiegungssteifigkeit des Displays, ja, und das Gefühl, dem Gefühl, was so die Tastatur einem entgegenbringt, ist das schon besser verarbeitet, finde ich.
Gut. Jo. Lass uns nicht mehr weiter, sonst, Herr, wir sind schon bald bei 3 Stunden hier. Oh sonst. Gott. Ach du Scheiße. Und ich wollte noch über Avatar, wir wollten auch über 26C3 reden und gucken wir mal. Also Avatar, ich habe ihn mir gestern nämlich angeguckt.
Ach was. Ach, ja. Ich dachte, wir wollten hier so gemeinsam mal gehen.
Tja. Tja, dann halt.
Ja, dann erzähl.
Ich musste mir den gestern unbedingt angucken, weil Vorpremiere und ja, erstmal das, was man vielleicht auf Heise auch schon gelesen hat, irgendwie haben die es ja wohl nicht ganz hingekriegt mit Schlüssel verteilen und DRM und...
Wie?
Ja, also die kommen auf verschlüsselten Festplatten.
Okay.
In die Kinos.
Und dann schaust du erstmal eine halbe Stunde rauschen.
Und dann müssen die irgendwie mit einem Server irgendwie die Keys aushandeln und jede Festplatte ist anders verschlüsselt. Oh. Und dann hast du halt die Lizenz, den entweder um eine bestimmte Uhrzeit so oft abzuspielen oder auch nicht. Und
wie cool, okay.
Das hat irgendwie nicht geklappt. In einigen Kinos ging es wohl gar nicht. Die sind wohl alle nach Hause rausgeschickt worden. Und in unserem Kino hat es dann irgendwie nach, 35 Minuten hat der Film dann endlich mal angefangen. Ja. Nachdem dann halt irgendwann er mal der Filmvorführer mal reinkam und irgendwas erzählt hat, irgendwie die Keys stimmen nicht. Und dann habe ich gedacht, hey, was wovon redet ihr eigentlich?
Schlüssel zum Vorführraum vergessen.
genau, das habe ich gedacht. Ich habe gedacht, hä? Was für Schlüssel haben die verloren, ja? Statt mal zu sagen, irgendwie hier, der Dienstleister hat Mist gebaut und wir können die verschlüsselte Festplatte nicht entschlüsseln. Da habe ich echt schon gedacht, so ein Scheiß, ja. Aber es hat dann irgendwann geklappt und ich muss sagen, also so schlimm wie Heise den niedergeschrieben hat, fand ich es nicht. Also es sind total geile Bilder.
Also lohnt sich im Kino dann auf jeden Fall.
Hast du ein 3D gesehen?
Ja, ein 3D.
Okay. Oh.
Ja, na, sonst...
Ich habe da kaum noch was drüber gelesen bisher, deswegen...
Ja, also der pusht ja 3D ziemlich. Wir haben jetzt über 200, 220 oder so 3D-Kinos. Gibt es auch bei Heise eine Liste.
Wo warst du denn
in Deutschland? So? Ich war im Corso. Die haben extra für den Film auch aufgerüstet.
Krass. Ja. Coole Sache.
Und zahlst dann für die Brille 1 Euro. Die haben das mit Real D gemacht.
Weiß nicht, ist das so Shutterzeug oder ist das Polarisierung oder Rot-Grün? Oder
Rot-Grün ist da, wird da nicht mehr gemacht. Nee, Stereoskopie wird irgendwie zweifach aufgenommen und dann irgendwie...
Polarisiert irgendwie genau. Wahrscheinlich, ja.
Ja, genau.
Ist also auch so eine Brille. Kein Elektroklotz, sondern fluffig, leicht.
Sieht gut aus, ja. Und so manche Sachen, da hast du echt gedacht, die sind so vor dir irgendwie.
Also ist es immer noch so... Haben sie endlich mal gute 3D-Effekte gemacht oder immer nur den, der dir irgendwie die Dose ins Gesicht
wirft? Nee, schon. Teilweise
also der Film einfach in 3D.
Der Film ist komplett in 3D. Cool. Teilweise sah es ein bisschen übertrieben aus, aber teilweise sah es auch richtig gut aus. Du hast halt so 10 Minuten auch gebraucht, um dich erstmal dran zu gewöhnen. Erstens, dass du ich habe ja auch eine Brille, über der Brille nochmal eine Brille hast und aber echt, am Ende fand ich es richtig gut.
Was hast du denn gezahlt für normal? Also irgendwie ist der Film auch teurer oder nur die Brille
teurer? Der Film ist auch teurer. Also er hat mit allem drum und dran 9,50 gekostet. Studentenpreis.
Wie viel?
9,50 Euro.
Ah ja, okay, gut.
Studentenpreis.
Ja.
Was wäre dann mit der normale Brille. Preis gewesen?
Der normale ist 10,50 Euro dann mit der
Brille. Das war gut mit Vorpremiere. Ja, okay. Ist teurer. Ja.
Okay, aber wie ist er denn jetzt? Also
ich meine, die Story...
Ja, Leute, die schauen nicht nur darauf, die Effekte, sondern...
Nicht?
Möchten, ja, ich weiß nicht. So Handlung ist schon eine coole Sache.
Die Handlung ist ein bisschen flach.
Okay.
Konnte man ziemlich weit vorher sehen und sagen, also...
Ist so ein bisschen indianermäßig,
genau,
oder?
Genau,
so,
ja.
So die Ureinwohner
wir sind
und
eins
die,
mit unserer Erde.
Genau, die
und,
so...
Und Gaia-Theorie und so alles, die Erde lebt und so und alle Energie fließt und wenn etwas stirbt, dann verlässt es zwar, der Körper verlässt zwar die Welt, aber der Geist nicht und so. Also wer sich da so ein bisschen mit der Gaia-Theorie und irgendwas auskennt vielleicht, hat das sicher auch schon mal alles gehört und ja, ist aber ansonsten nett gemacht. Gut, am Ende natürlich auch wieder der obligatorische Zwei-Männer-Kampf, ja, der in amerikanischen Filmen scheinbar auch immer drin sein muss, so Mann gegen Mann und wir kämpfen bis aufs Blut oder so. Da habe ich auch gedacht, ja, wenigstens das hätte man ja mal weglassen können. aber.
Und die Love Story natürlich.
Ja, Love Story, genau, und Happy End und alles, ja. Also alles, was so dazugehört, was man so braucht. Also
Pocahontas in 3D quasi.
Ja, Pocahontas in 3D mit alle blau und ein bisschen größer als Menschen.
Aber auch so mit Umweltschutz so.
Ja, genau.
Nicht den Planet kaputt machen und genau, so. Pseudo-Anspruch.
Genau. Da gab es vor ein paar Wochen auch eine nette Simpsons-Folge, die den ganzen Film parodiert hat. South Park.
Okay, jetzt verstehe ich es dann auch langsam.
Die mit den Schlumpfen und Schlumpfbären und so.
Ja, genau.
Ja, im echten Leben haben leider die Indianer verloren, ne?
Ja.
Tja. Aber es ist schon schlimm, wenn man sich so vorstellt, wie die, ich meine, muss man ja aus der amerikanischen Sicht sehen, wie die Amis da so drauf sind, was die da so alles kaputt machen und dass denen das alles egal ist und so. Da kriegt man auch schon so ein bisschen depressive Stimmung dabei, so ein bisschen gedrückt. Also. Ja, also geile Bilder, ein bisschen flache Story. Ich fand's auch von der Science-Fiction-Sicht her interessant. Also ich bin ja auch so ein Star Trek und alles mögliche Freak. Und Heise hat ja gemeint, irgendwie muss man jetzt als Science-Fiction-Fan nicht gesehen haben. Ich fand's trotzdem nett. Und also wahnsinnig geile Bilder, tolle Farben, tolle Ideen. Aber ja, man hätte noch mehr draus machen können. Also und es hat halt ein Schweinegeld gekostet irgendwie.
Quasi Tarantino in flacher Story, aber 3D.
Bilder. Geile, nicht nur gute Bilder, geile Bilder. Also schon eigentlich, es lohnt sich schon wegen den Bildern dem 3D-Zeug reingehen.
Also praktisch das, was bei Tarantino die Dialoge sind.
Ist da das 3D-Zeug.
Ja.
Und die Bilder sehen immer noch gut aus.
Ich kann mit Tarantino nichts anfangen. Also da ist,
Tarantino ist dann doch jetzt irgendwie ein bisschen was anderes, oder?
Ja,
das
stimmt schon.
Ja, aber so ein Standard irgendwie Emmerich Schrott-Hollywood-Film hört sich eher an. Oder?
Dann wären die Bilder
ja, nicht geil. Ja, also bei Emmerich wäre natürlich Action von vorne bis hinten.
So mehr Explosionen.
Der hätte dich ja in ein paar Minuten aufgeraucht, so nach dem Motto. Das war schon... Schon so eher schon ein bisschen sachte, da wurde es erst am Ende, als die dann alle so.
Ja, jetzt nicht spoilen hier bitte, ne?
Psst. Ja, komm. Psst.
Wir wollen vielleicht auch nochmal angucken.
Hallo, die Indianergeschichte kennt ihr doch, oder nicht?
Kriegen sie Casinos? Casinos sind ein Alkoholiker.
Ach, verdammt.
Nee, also, ich würde sagen, trotzdem angucken.
Ja. Gut. Jo.
Und gut. Das mit dem DRM-Fail war natürlich echt.
Also, ich finde es vor allem interessant, dass die das jetzt echt anfangen, auch noch in Kinos durchzudrücken.
Und, ja.
Die haben ja schon gesehen, was das beim Endkunden für Probleme macht, aber jetzt auch noch im Kino, wo die Leute dann wirklich nicht wissen, was sie sich antun.
Na gut, aber andererseits hättest du sonst echt so super Kopien, was dann schon ein bisschen scheiße wäre.
Ja, aber du kannst 3D nicht kopieren, sorry. Also das
ja, 3D nicht, aber digital.
Ja, also was für ein Gerät hättest du, was das abspielt, also...
Keine Ahnung, aber da findet sich sicher immer, dass mir neu kodiert. Also wenn sie vom irgendwie Telecine-Zeug machen, wenn sie von der Rolle abfilmen, dann können die das da auch sicher schön...
Ja, gut.
Also, ja.
Gut. Dann kopiert halt jemand die Festplatte. Aber naja, jedenfalls DRM ist böse und...
Führt nur zu Problemen.
Führt nur zu Problemen, genau. Das wollte ich jetzt nochmal gesagt haben. Okay, dann... Ja, machen wir Schluss so langsam. Wir sagen noch, was wir demnächst so alles planen hier.
Ja, also man merkt es mir, glaube ich, gerade auch an. Ich bin gerade extrem in Schlafentzug.
Ja, deswegen sage ich ja. Du kannst das irgendwie mit dem Radio nicht lassen, findest es besonders geil und hast gesagt, wir müssen noch mehr Radio machen.
So ähnlich.
Mhm.
Sag mal was. Ja, nee, ich habe in den letzten zwei Wochen ungefähr mal so ein paar Freunde gefragt, die auch, von denen ich weiß, dass sie Radio Tux ab und zu mal hören, und habe sie mal gefragt, was sie denn so davon halten. Und ich habe eigentlich so durch die Bank, dass eigentlich relativ viele Informatiker darunter sind, zum Großteil positives Feedback bekommen, aber eigentlich bei allen dieselben Negativpunkte. Zum einen, sie hätten gerne eine Sendung ohne Musik, weil sie das beim Podcast hören stört. Zum anderen hätten sie gern viel mehr technischen Tiefgang, aus dem einfachen Grund, weil sie wissen, dass wir das könnten. Und sie hätten halt auch gern mal so, dass man mal, wie soll ich es jetzt ausdrücken, dass man mal eine Folge lang über ein bestimmtes Thema redet und sich nicht nur an aktuellen Themen aufhält.
Also ein Thema und tiefgründig.
Genau. Ja, oder ein Überblick, so irgendwas, was man jetzt mal ansprechen könnte, und dann erzählt halt jeder seine Geschichte darüber, so die Richtung. Das habe ich mir mal ein bisschen überlegt und habe gedacht, eigentlich wäre das ja gar keine gute... eigentlich wäre es ja gar keine schlechte Idee, sowas mal umzusetzen. Ich meine, wir haben eigentlich in unserem Dunstkreis hier jede Menge Leute, die coole Sachen machen und darüber erzählen könnten. Zu den aktuellen Themen, die wir hier momentan bei Radio Tux besprechen. Und dann habe ich halt mal rumgefragt, wer denn mal so bereit wäre, prinzipiell in so eine Sendung mitzukommen und mal was zu seinem Spezialthema zu erzählen und ja, da mal fundiert Auskunft zu geben, was denn da so los ist. Und dann habe ich mal mit ein paar Leuten geredet, unter anderem mit dem Ingo, und der Ingo fand das auch gut. Und dann,
ach echt?
Der Ingo. Tja, der Ingo. Also der Ingo, der...
Den kenne ich nicht.
Ja, der hat sich dann auch bereit erklärt, da mal ein bisschen mitzumachen. Und dann haben wir uns halt überlegt, warum machen wir das nicht mal so, dass wir so diese Themen, die wir in den Podcasts nur so semi-ausführlich ansprechen könnten, wie jetzt irgendwelche Programmiersprachen oder irgendwelche Frameworks oder Netzwerktechniken oder irgendwas, was halt irgendwie technisch ist. Warum sammeln wir diese Themen nicht mal und überlegen uns dazu, einmal im Monat eine Sendung zu machen, indem wir so 3-4 Leute einladen, mit denen wir darüber reden. Das wäre so mal das Konzept. Ich habe mir das so überlegt als so eine Kombination, wenn man jetzt andere Podcasts hört, aus vielleicht Radio Tux, Chaos Radio Express und dem Java Posse Roundup, was vielleicht manche Leute auch kennen würden. Also im Endeffekt eine lockere, flockige Gesprächsrunde, wo man halt ein bisschen über ein Thema diskutiert und das möglichst ausführlich und tiefgründig bespricht.
Ja.
Ja, und jetzt wollte ich halt mal so die Hörer fragen, was die so davon halten, was sie denn gerne für Themen hätten, und wenn das alles gut klappt und wir vielleicht dann auch mal Equipment zusammen haben, um das hier unabhängig von der HDM zu produzieren, könnten wir vielleicht mal im Januar eine Testfolge produzieren, wenn das alles zusammenläuft.
Genau, dann könnt ihr einfach mal sagen, was ihr davon haltet, und eine E-Mail schreiben oder in die Kommentare hier zu der Sendung posten, und dann werden wir das mal in Angriff nehmen, so
gute Sache
zu sagen. Genau. Oh.
Und ja, ansonsten, wer uns mal irgendwie in Person treffen will und jetzt nicht unbedingt aus der Stuttgarter Gegend kommt, der kann zumindest den Ingo und mich beim Action Cars Communication Congress treffen. Wir werden da 27. bis 30. Dezember in Berlin.
Im BCC.
Genau.
Am Alexanderplatz.
Ja, und wir werden da alle 4 Tage da sein und noch mit ein paar anderen Leuten da ein bisschen in der Gegend rumhängen und Vorträge angucken und was man da so Tolles macht.
Und Clubmate trinken.
Clubmate trinken vor allem habe ich schon lange nicht mehr. Nee, stimmt gar nicht. Am Wochenende habe ich 2 Flaschen geschenkt bekommen. Clubmate Cola kann ich übrigens empfehlen, schmeckt extrem lecker.
Ich fand es nicht so besonders, aber...
Also mir hat es geschmeckt.
Aber, ja, schon, aber irgendwie nicht so... Naja,
gut. Ja. Gut, also wenn ihr uns toll findet, könnt ihr uns ja mal zu Clubmate oder einem Bier oder so einladen oder einfach mal nett eine Runde mit uns plaudern. Wir beißen fast nie.
Selten. Nur auf Wunsch.
Ja, nur auf Wunsch. Das möchte ich jetzt nicht gehört haben. Das könnte auch falsch verstanden werden.
Also ich meine es schon so, wie ich sage.
Der Marc beißt auf Wunsch.
Also Marc beißt auf Wunsch, der ist aber nicht dabei.
Ja. Tja,
schade war's. Aber hat eigentlich erst mal erzählt, er möchte mitgehen und hat dann doch wieder...
Das ist das Geld, ich muss im Februar wieder in die EU zahlen, dann wird das alles so teuer und...
Ja,
wir verstehen das ja.
Ja.
Gib's doch zu, du hast was anderes vor.
Gut, ich glaube, jetzt haben wir auch bald 3 Stunden.
Ja, wir haben 3 Stunden.
Wir haben 3 Stunden.
Voll, aber ich möchte noch einen Hinweis bringen, und zwar ist das zwar die letzte Radio Tux et Horaz Sendung, aber noch nicht die letzte Radio Tux Sendung dieses Jahr, denn wir bringen noch eine Weihnachtssendung, die wird jetzt wahrscheinlich am kommenden Wochenende auf unseren Servern zum Download zur Verfügung stehen mit einer Verlosung. Wir verlosen Bücher vom Open Source Press Verlag und wer da Lust hat, einfach auch mal reinhören, weil wir produzieren nicht nur diese Sendung, wir produzieren auch viel, viel anderen Scheiß. viel, viel Content. Also wer diesen, wer diesen Hauptfeed abonniert hat, der wird wahrscheinlich meistens nicht mal hinterherkommen, sich das ganze Zeug anzuhören. Aber ach,
und wir sollten uns für diese Sendung hier auch mal einen anderen Namen einfallen lassen.
Ja, sollten wir mal. Wer Vorschläge hat, auch bitte an info@radiotux oder...
Ja. Und für die neue Sendung brauchen wir auch noch einen Namen, da könnt ihr uns auch gleich mal ein bisschen Inspiration liefern.
Also steht auch schon lange auf meiner To-Do-Liste, wie zum Beispiel auch neue Jingles mal zu machen, also gerade Intros und sowas, steht auch mal ein richtiges Namensschema entwerfen, weil wir haben ja Interviews, wir haben eine Radio-Tux-Sendung, wo ich mir so regelmäßig oder unregelmäßig mal irgendjemand einlade und über ein Thema quatsche. Also gibt's ja auch so, wo ich mit Gruppwehr angefangen habe und so. Dann gibt's diese Sendung, dann gibt's die Magazinsendung, wie jetzt die Weihnachtssendung sein wird oder eine Sendung zu bestimmten Themen oder sowas. Haben wir auch noch englische Interviews, wir haben alles Mögliche, aber da gibt es irgendwie kein einheitliches Namensschema. Also wer da kreativ genug ist und Lust hat, sich mal irgendwas zu überlegen, wir sind für alles offen. Übrigens, man kann unsere Mailingliste auch einfach joinen, also wer Lust hat, irgendwie mit zu diskutieren, kann auch einfach mal auf Mitmachen in dem Blog klicken und dann auf Anmelden, Mailingliste und schon ist er bei uns dabei und kann sich mal vorstellen. Ja. Gut, wir haben 3 Stunden mal wieder geschafft.
Tja, vielleicht wird die neue Sendung dann auch dazu führen, dass wir hier ein bisschen weniger reden müssen. Wäre auch nicht schlecht, dass wir so das mal wieder auf 2 Stunden begrenzen können.
Wir haben nicht mal alles geschafft, was in der Wave stand.
Ja.
Das,
wie üblich.
Kennt ihr ja von uns mittlerweile.
Böses Wave.
Ihr dürft nicht so viel reinschreiben.
Richtig.
Oder ihr müsst noch mehr reinschreiben, dass wir noch mehr rauslassen oder so ähnlich. Und jetzt machen die ersten schon wieder ihr Handy
ich
an.
Ich bin's nicht.
Ja. Okay, dann sage ich mal bis spätestens, ja, ich hoffe zur Weihnachtssendung und ansonsten nächstes Jahr. Ich bin's auch nicht. Naja, wir machen ja jetzt Schluss.
Richtig. Also ich muss zugeben, ich habe mein Handy angemacht, aber ich habe das jetzt gerade ganz, ganz weit weggeschoben.
Ja, aber das war der Fehler.
Es tut mir leid, ich entschuldige mich hierfür.
Ja, bevor es jetzt schief wird, würde ich sagen, wir verabschieden uns.
Genau.
Oder?
Genau.
Ja. Also dann,
tschüss.
Auf Wiedersehen.
Ciao. Ich wünsche wie immer eine frohe Zeit und habt eine schöne Weihnachtszeit. Ne? Versucht ein bisschen mit dem Ausruhen irgendwie das hinzukriegen. Also das ist ja störend hier mit dem...
Es tut mir leid.
Ja.
Es tut mir leid. Ich war 5 Minuten zu früh.
Ja.
Jetzt ist es auch wieder.
Ja. Nee,
nicht ganz.
Nee.
Ja. Da sucht gerade jemand im Internet.
Geh doch wenigstens ins UMTS-Netz und nicht ins GSM. Dann wird es nicht so piepen.
Erzähl es meinem Handy.
Handy!
Okay.
Also, frohe Weihnachtszeit. Macht euch ein paar schöne Tage. Kommt nach Berlin und feiert und habt Spaß und habt nicht so viel Stress und so. Wie ich zum Beispiel.
Sehr gut.
Gut. Jetzt hören wir noch Musik und dann... Oder nicht? Wir können auch gleich ausmachen. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben von JIT Creatives 2009 unter Creative Commons by noncommercial-sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee, die Linux.